Und natürlich gibt es ein Spannungsfeld zwischen dem Parteiprogramm und dem freien Mandat. Das erleben wir als Mandatsträger seit 2011, seit 2012 leben wir in diesem Spannungsfeld. Aber mir persönlich wäre es bequemer, wenn mir meine Partei auch zwischen Parteitagen, die davon abhängig sind, wer es sich leisten kann, dorthin zu fahren, wenn mir meine Partei dort klare Aufträge geben würde, wo ich sagen kann, ja, das haben wir verbindlich online abgestimmt. Und das ist jetzt auch mal so.
Willkommen zum Klabautercast Nummer 137. Das Thema heute ist die SMVB, die Ständige Mitgliederversammlung in Berlin. Und da sind gleich drei Experten hier. Sebastian, Dennis und Viktor. Und die stellen wir jetzt erstmal vor. Sebastian, wer bist du?
Ja, ich bin Sebastian. Ich bin Beisitzer im Landesvorstand Berlin. Und ich habe die Einführung der Ständigen Mitgliederversammlung in Berlin im Vorstand zusammen mit Dennis mitbetreut. Und hatte damals auch schon vor der Einführung mich auch zusammen mit Dennis an den Antragstext gemacht. Und wir haben halt geschaut, dass wir einen Antragstext formulieren, der dann auch auf der Landesmitgliederversammlung, auf der Präsenzveranstaltung angenommen wird. Und das ist uns dann ja auch geglückt mit 85% ungefähr.
Vielleicht sagst du nochmal, wann das geschehen ist. Du hast damals gesagt, das klingt dann so, als sei das irgendwie
in Urzeiten. Also ziemlich genau vor einem Jahr, also für ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir angefangen, diesen Antragstext zu schreiben. Und angenommen worden ist es dann, glaube ich, am 28.02.2014. Ich bin dann einen Tag später auch in den Vorstand gewählt worden. Das war ganz praktisch. Hatte ich ja den Antrag schon geschrieben und konnte dann die Umsetzung genauso machen, wie der Antragsteller sich das vorgestellt hatte.
Ja, das denken wir mal. Und seit wann gibt es dann die Ständige Mitgliederversammlung in Berlin?
Seit kurz vor Weihnachten 2015. 22.
2014.
2014.
Also ist jetzt 22. Ist jetzt ganz neu, deshalb top aktuell. Das hört sich jetzt vorhin so an, als sei das vor einem Jahr schon passiert. Okay, ja, dann haben wir den Dennis. Hallo Dennis.
Hallo. Sebastian hat mir ja schon fast hier die halbe Vorstellung geklaut. Ähnlicher Lebenslauf. Seit März 2014. Ja. Im September 2013 hatte ich mir das erste Mal Gedanken drüber gemacht, weil ich irgendwie so ein bisschen gefrustet zu Hause saß und mir so dachte, labern immer alle hier nur, ja, Online-Parteitag wollen sie alle haben, keiner macht was, scheiß drauf, ich schreibe jetzt mal einen Antrag. Ja. Also habe ich dann irgendwie so einen Rohentwurf mit ein bisschen Copy und Paste erstmal ins Liquid Feedback gekippt, um mal zu schauen, wie das Echo so ist, und das Echo war dann ziemlich gut. Und wenn man heute sich noch die Entwurfshistorie anguckt, ich glaube, es gab irgendwie so 30 Edits bis zur Abstimmungsphase. Also wir haben da wirklich an den Dingen rumgefeilt bis zuletzt. Und insgesamt sind es bald anderthalb Jahre rum seitdem. Und guess what? Tatsächlich, wir haben jetzt einen tagenden Online-Parteitag. Ich finde das super.
Ja. Viktor.
Ja, also ich bin ins gemachte Nest gekommen. Die haben ja wirklich großartige Vorarbeit geleistet. Und ich bin seit der letzten Wahl in den Beisitz gewählt worden und als stellvertretende Versammlungsleitung. Und mein Hintergrund dazu ist, dass ich demokratietheoretisch ziemlich viel arbeite und soziologisch und mich solche Sachen halt sehr interessiert haben. Und mich hat es natürlich gereizt. Ich habe auf der LMVB für die Versammlungsleitung mich eigentlich aufstellen lassen und fand es institutionell ganz schön, das zusammenzubringen, dass man sozusagen das ein bisschen verbindet, den LAFO, also den Landesvorstand, mit der Versammlung. Und ich habe an dem Antrag nicht mitgearbeitet, aber ich habe mir viele Gedanken zu der Struktur gemacht, also wie kann das sich auch weiterentwickeln und
Ja, dann bist du eigentlich noch gleich der Richtige für die erste Frage. Also was ist eigentlich eine ständige Mitgliederversammlung? Und da du Politikwissenschaftler bist, kannst du das ja vielleicht auch gleich schon so ein bisschen theoretisch einordnen.
Also für mich ist es die Möglichkeit, also der folgerichtige Schritt im Grunde genommen in einer gewissen Form von technischer Entwicklung, die jetzt schon vorangestellt ist, aber die nicht in Anspruch genommen wird. Also wir haben zwar die Möglichkeiten, demokratischer unsere Gesellschaft zu denken und auch Strukturen zu setzen, aber wir nehmen die nicht in Anspruch, wir benutzen das nicht. Oh, die ständige Mitgliederversammlung ist natürlich ein perfekter Ausdruck dessen. Es wirkt vielleicht für viele banal, weil es nur wie so eine Wall ist von Facebook, aber letztendlich hebt das wirklich fundamentale Dinge auf, und zwar die Beschränkung von Raum und Zeit, was eine globale Beteiligung ermöglicht, anhand von Themen, anhand von viel komplexeren Delegationen, und das wird da schon sichtbar und wir sind da ganz klar Pioniere, und deswegen bin ich natürlich hochgradig interessiert, gerade in einer weltoffenen Stadt wie Berlin, sowas mitzugestalten und zu beobachten.
Also soll heißen, wie der Name sagt, ständige Mitgliederversammlung, also alle Mitglieder, die sich da angemeldet haben, können da jederzeit irgendwie mitwirken.
Eben.
Mhm. Also wie eine Mitgliederversammlung, nur eben ständig und also klar. Geht das überhaupt? Ich meine, da können wir gleich mal aufs Rechtliche kommen. Sebastian ist ja da vielleicht der richtige Gesprächspartner. Geht das überhaupt? Denn ich meine mich zu erinnern, dass im Parteiengesetz steht, dass diese Parteitage, da muss immer eingeladen werden und dann treten die zusammen und dann muss ja ständig eingeladen werden. Oder wie geht das?
Ja, also das Parteiengesetz ist von 1963 oder 1967 oder sowas. Nee, aber da stehen halt gewisse Dinge drin, die die Menschen sich 1963 gedacht haben, wie die Welt denn so ist. Und die uns natürlich heute in gewisser Hinsicht beschränken. Wir sollten uns aber nicht an dem Gedankenhorizont der Menschen von 1963 orientieren, sondern vielleicht an dem von 2015 oder vielleicht sogar an dem von 2020 oder 2030. Man sollte da also schon schauen, dass man weiter nach vorne geht. Es ist jetzt so, dass im Parteiengesetz verschiedene Dinge stehen, an die man sich dann natürlich zu halten hat. Ist ja schließlich das Gesetz. Und wir haben gesagt, die ständige Mitgliederversammlung ist nicht etwa etwas anderes als der Parteitag, sondern sie ist der Parteitag. Ja, definitorisch wird das Gesetz, das ist der Parteitag. Mhm. Und deshalb darf sie auch alle Dinge, die der Parteitag darf. Mit Ausnahme von geheimen Abstimmungen, kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Ja.
Und als solche muss sie natürlich eröffnet werden.
War dann gesandt worden.
Genau, aber geheime Abstimmung.
Also ja, klar, das geht nicht wegen der Geheimhaltung. Da kommen wir noch drauf.
Genau, also als solche muss sie zum Beispiel eine Versammlungsleitung haben. Menschen erinnern sich vielleicht an Liquid Feedback, entweder die Bundesinstanz oder die Berliner Instanz. Die hatte ja keine Versammlungsleitung. Diese ständige Mitgliederversammlung in Berlin hat eine Versammlungsleitung. Sie ist eröffnet worden offiziell auf dem letzten Präsenzparteitag der Piraten Berlin.
Der letzte soll es keinen mehr geben.
Martin, dir als Linguist muss ich
dir doch nicht. Ja, doch, das muss man doch fragen. Ja, okay. Entschuldigung, die Hörer haben vielleicht noch nicht sich damit beschäftigt.
Ja.
Und dann glauben die, wenn du sagst, jetzt gibt das nur noch die ständige Mitgliederversammlung, da braucht man nichts anderes mehr, dann könnte man ja sagen, es war der letzte Präsenzparteitag.
Ja, das ist nicht so. Auf jeden Fall ist sie 2014 auf dem letzten Parteitag, vor dem nächsten Parteitag, ist sie eröffnet worden von unserem neuen Vorsitzenden als erste Amtshandlung. Also Brunel hat die dann eröffnet. Es gibt eine Versammlungsleitung und sie kann die meisten Dinge, die ein normaler Parteitag auch kann. Dinge, die die ständige Mitgliederversammlung kann, sind Positionspapiere und Programm, Grundsatzprogramm und Wahlprogramme. Dinge, die sie nicht kann, sind Satzungsänderungen, Personenwahlen und geheime Abstimmungen. Das heißt, wenn es aus irgendwelchen Gründen dazu kommen sollte, dass etwas geheim abgestimmt werden muss, weil die Versammlung das gerne möchte oder weil das gesetzlich so vorgeschrieben ist, geht das nicht in der ständigen Mitgliederversammlung. Und das wird dann halt auf der normalen Präsenzveranstaltung passieren, so wie bisher auch. Bisher hatten wir in Berlin immer zwei davon im Jahr. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass das auf eine im Jahr nach unten geht, wo man halt alle Satzungsänderungsanträge, die aufgelaufen sind, in dem Jahr behandelt. Die Vorstandswahlen, Vorstandsnachwahlen.
Ja, die sind ja nur alle 2 Jahre.
Die sind mittlerweile nur alle 2 Jahre, genau. Da kann man das also auch noch ein bisschen rauszögern. Und falls Anträge zur geheimen Abstimmung halt dorthin übersandt werden, muss das halt dann auch noch weiter passieren. Und die nächste ist, glaube ich, geplant für den Herbst 2015. Also hat sich der Vorstand schon Gedanken gemacht.
Ja, da müssen wir irgendwie dann auch noch drauf kommen, wie das alles funktioniert und so. Aber vielleicht erstmal, es gab ja schon mal so ein Beteiligungstool, ne, im Berliner Landesverband vorher. Also diese Liquid Feedback Instanz, die du schon erwähnt hast, wo ja Dennis auch den Antrag reingestellt hat. Und das ist jetzt ersetzt worden.
Ja, kann man so sehen. Also
kann man so sehen.
Ja, weil die Plattform ist ja von uns jetzt nicht irgendwie vom Netz genommen worden. Also LQPP ist ja weiterhin erreichbar, weil wir dort nicht nur wir selber eine Instanz haben, sondern wir hatten ja da auch Instanzen anderer Landesverbände, unsere eigenen Bezirke sind damit dabei. Und zum Beispiel hatten wir auch die ständige Mitgliederversammlung von Mecklenburg-Vorpommern und der italienischen Piraten. Das heißt, wenn man dort quasi sagen möchte, wir nehmen diesen Server offline, muss man ziemlich viele Menschen vorher informieren, ob die damit einverstanden sind oder auch nicht. Ja, und deswegen ist es einer von mehreren Gründen. Ein zweiter Grund, warum LQPP noch erreichbar ist, ist halt im Augenblick die fehlende Archivierung der Beschlüsse aus LQPP hinüber in eine andere Langzeitdokumentationsoberfläche, sodass man das aus diversen Gründen noch am Netz lassen sollte im Augenblick. Ich habe das ja auch im Liquid Feedback kurz bevor die SMV kam, ja nochmal abgefragt, weil ich ja alle anderen Landesverbände kontaktiert hatte und gefragt hatte, ja, wie sieht es denn aus? Braucht ihr das noch? Und im Augenblick stellt sich die Situation ja eigentlich so dar, dass der Berliner Landesverband jetzt in einer Situation ist, wo er die Oberfläche theoretisch selber nicht mehr braucht, weil er hat ja einen ständig tagenden Parteitag und ein Großteil der Landesverbände braucht es auch nicht. Nun muss man halt sehen, wie man Mecklenburg-Vorpommern überführt. Da müssen die sich halt drum kümmern, da müssen wir in Kooperation mit deren Landesvorstand erörtern, wie wir deren SMV woanders hin transformieren oder ob die vielleicht sogar von uns die Miete für den Server dort übernehmen wollen, weil wir wollen es eigentlich nicht mehr. Also mir wäre es ganz recht, wenn wir LQPP abwickeln können, im Sinne von wir archivieren, was dort geschehen ist, wir evaluieren, was dort geschehen ist und schauen mal, was die Ergebnisse dieses Experiments am Ende sind. Einige kennen wir schon seit geraumer Zeit, weil sie in der Diskussion schon Einfluss gefunden haben. Und andersrum kann man es auch mal statistisch betrachten. Und wenn das geschehen ist, kann man auch sagen, okay, wir brauchen jetzt auch kein Geld mehr an Firma X überweisen, damit dieser Server für, keine Ahnung, wen noch weiterläuft. So.
Also der Server wird von der Firma betrieben?
Nee, also wir haben halt die Hardware gemietet, auf der das liegt.
Vielleicht nochmal zum LQPP, also zur alten Berliner Liquid Feedback Instanz. Die konnte ja ganz ähnliche Dinge, die auch die SMV kann. Man konnte da auch Anträge einstellen, Anträge unterstützen, Anträge abstimmen, delegieren und so weiter. Der Punkt ist, da gab es am Schluss halt ein Ergebnis. Und ja, das war auch nur das war ein Ergebnis, das hatte keinerlei Verbindlichkeit. Man konnte da quasi so unverbindliche Stellungnahmen mit abschließen. Und wenn man Glück gehabt hat, hat sich da halt irgendjemand dran gehalten oder halt auch nicht. So,
ne? Naja, unverbindlich. Also es war ja immerhin in der Satzung erwähnt. Also das ist, von der Regel her war es schon verbindlich, aber es war de facto unverbindlich.
Ja, Dennis, du. Ja, also ich fand es immer sehr schön, dass der Berliner Landesverband als solches ein Commitment abgegeben hat, zu sagen, wir finden Liquid Feedback toll, wir möchten dieses Tool gerne nutzen und was dort geschieht, nehmen wir ernst. Und zum Beispiel die Platzierung der Anträge vor, die durchs Liquid gegangen sind, vor den Anträgen, die es nicht durchlaufen haben, auf Parteitagen bei uns, fand ich halt immer eine sehr gute Regelung, weil das die Leute ja auch dazu motiviert hat, mal ihre Ideen dort im Vorfeld schon mal zu testen, bevor sie damit auf einen Parteitag aufschlagen. Und deswegen hat mich das immer sehr gefreut, dass man hier schon so quasi Online-Tool-affin war und dem die Wichtigkeit beigemessen hat, die meiner Meinung nach auch dahin gehört.
Man kann auch schon so ein bisschen absehen, ne? Dass wir, wenn wir jetzt kein Liquid Feedback mehr haben, sondern die SMV halt eine andere Möglichkeit brauchen, um einen digitalen Diskurs zu erzeugen. Also das haben wir
ja schon letzten
Tage so erlebt. Ist und das ist auch wichtig, aber natürlich der entscheidende Punkt ist, dass es einfach Bindungskraft hat und dass es auch zum Diskurs auffordert. Das heißt, wenn ich merke, okay, da setzt sich gerade etwas durch, das ich nicht will, dann muss ich den Diskurs auch suchen. Und das ist sehr gut. Weil Liquid Feedback hat auch immer durch diese latenten Zwang, sage ich mal, manchmal die Situation auch unklar gemacht, uneindeutig. Man wusste nicht so genau, wer wie was unterstützt und man wusste auch nicht genau, wie man da an die Sache rangeht. Und ich glaube, die SMV gepaart mit und das haben wir auch vor im LAFO, sozusagen eine soziale Situation wiederherzustellen. Mhm. Also genau. Regelmäßige Treffen. Das wäre wirklich ideal, weil wir dann Diskurse auch erzeugen. Und es geht ja auch darum, ganz ehrlich, eine SMVB ist ja nicht eine einmalige Entscheidung, sondern es heißt, sich entscheiden für die Entscheidung. Immer wieder, ja, ne? Dass man kann auch Entscheidungen wieder umkehren und rückgängig machen oder variieren. Wichtig ist das Bewusstsein, dass man, wenn man aktiv teilnimmt, entscheidet.
Ja, ja. Also ich meine, das Ganze funktioniert nur, wenn das irgendwie am Leben bleibt. Deshalb ist es auch gut, dass man eben über andere Medien, Twitter und sonst wie, dann immer auch die Leute anspornt, mitzumachen. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig. Also das ist ja nicht im luftleeren Raum. Aber wir reden jetzt immer wieder auch von dieser Liquid-Feedback-Instanz von früher und der ständigen Mitgliederversammlung. Was ist eigentlich der Unterschied oder wo sind die Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen?
Das ist jetzt eine organisatorische Frage.
Ja, es gibt sogar noch drei Unterschiede. Es gibt einerseits Liquid Feedback als Software, die du zum Beispiel auch zu Hause auf deinem Computer installieren könntest. Und dann könntest du selber...
Hat ja der Chaos Computer Club auch mal
im
Tor-Netzwerk installiert.
Und da gibt es dann halt Anwendungsfälle von. Also ein konkreter Anwendungsfall ist jetzt die ständige Mitgliederversammlung in Berlin. Dann gab es halt früher auch noch einen Anwendungsfall, das LQPP, also in Berlin, hat auf einer früheren Version der Software aufgesetzt, aber die verwendete Software war die gleiche. Die Anwendung war halt eine andere. Also früher konnte man halt unverbindliche Empfehlungen abgeben, heute kann man echte Beschlüsse fassen und muss die nicht nochmal nachträglich auf einem Parteitag durchwinken.
Ja. Vielleicht um das zu konkretisieren, auch wir als LAFO sind ja sozusagen mehr oder weniger weisungsgebunden an die SMV. Das heißt, es ist ja wirklich spannend. Man kann es auch als, na, das ist wie unser Trainer im Grunde genommen. Ja, wir haben irgendwie viele Möglichkeiten und durch die Satzung sind die irgendwie beschränkt, aber durch die SMV können sie konkretisiert werden. Und uns auch sozusagen.
Naja, klar.
Das ist natürlich spannend, weil man hatte.
Aber das war ja vorher auch irgendwie so.
Ja, irgendwie.
Auch vielleicht nicht so verbindlich, aber es war halt jedenfalls auch schon da. Also, vielleicht kann man noch mal ein bisschen konkreter die Unterschiede sehen. Also, ich denke, es gibt einen Unterschied, der mir so als erstes auffällt, und das ist eben die Sache mit der Akkreditierung.
Vollkommen richtig.
Ja, also das ist ja ganz anders als vorher. Also wir haben ja richtig Aufwand getrieben bei der Akkreditierung. Ich kann mich erinnern, auf der Versammlung wurde dann irgendwie, mussten die alle vortreten und sagen, ich bin...
Aber schön alle tanzen lassen. Ne?
Ich bin Pirat.
Ja, ich bin Emil Lottermann.
Wie nennst du das so schön? Catwalk, ne?
Catwalk.
Wir lassen sie alle immer
über den Nee, war lustig, weil man jetzt auch endlich mal Leute gesehen hat, die einem immer schon über den Weg gelaufen sind. Also es ist eine sehr nützliche Sache eigentlich, wenn sich alle mal vorstellen.
Ich glaube, das ist auch einer der größten Versagen so der Piraten im Grunde, dass sie es nicht geschafft haben, wirklich soziale Infrastruktur aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Wir haben ziemlich viel verloren, auch durch ungünstige Situationen so, und dann mit dem Kind, so Kleinigkeiten, die das bröckeln lassen haben. Und gerade so Akkreditierung ist natürlich irgendwie eine Art Ritual, so, aber es ist jetzt nicht auch nicht so viel verlangt. Ja, man sagt kurz Hallo, sagt, ich existiere, und das ist eigentlich ein schöner Akt. Ja, und ich finde es auch, die Leute, die das sehr kritisiert haben aus dieser, das ist natürlich auch eine politische Position, die man haben kann, diese Anonymität, die auch bei den Piraten hätte gelten müssen, jeder anonym bleiben und alle diese digitale Distanz wahren. Ich finde das bei einer Partei sehr schwierig.
Das hat sich auch gezeigt. Ich halte das auch für ein Problem der Piraten. Das hat nämlich auch was mit Verantwortung und Verantwortungslosigkeit zu tun. Klar, wenn ich anonym bin, dann kann ich machen, was ich will. Ich glaube aber, dass die Politik da anfängt, wo man halt tatsächlich Verantwortung übernehmen muss und dafür gerade stehen muss, was man tut, anderen gegenüber. Das ist halt ja auch der Vorteil von so delegierten Systemen, dass halt der Delegierte immer irgendwie da noch Leute hat, die ihm möglicherweise auf die Füße treten. Das führt zu einem ganz anderen Verhalten, als wenn ich als Individuum zu so einer Versammlung gehe und dann denke, ist jetzt egal, ne? Ich hebe jetzt mal meine Karte oder ich hebe sie nicht. Anträge lese ich nicht, ist eh wurscht. Das ist natürlich anders, wenn dann andere sagen, Moment, was hast du da gemacht? Und das ist halt etwas, was man bei dem klassischen Delegierten-System hat und was man natürlich auch hier hat, weil es hier auch Delegierte gibt. Da müssen wir dann auch nochmal drauf kommen. Also ich denke, das ist schon mal wichtig, die Akkreditierung und damit keine Anonymität. Alle sind sozusagen identifizierbar da dran.
Ja, man sollte vielleicht noch gerade sagen, also warum machen wir das? Der Punkt ist, dass man es gibt die Möglichkeit, dass halt die Menschen, die den Server betreiben, also zum Beispiel der Landesvorstand, wir konnten uns ja überlegen, Antrag 97 finden wir gut, wir möchten gerne, dass der einstimmig durchgeht oder mit einer sehr großen Mehrheit durchgeht und dann erzeugen wir einfach Fake-Accounts und stimmen dann halt einfach mal, Dennis kriegt 20 Stimmen, ich krieg 30 Stimmen, Viktor kriegt 40 Stimmen und damit ist das eigentlich dann auch durch. Ne? Ja. Und das ist natürlich sehr unerfreulich. Also das hat man in Staaten wie Nordkorea oder so ist das ja üblich, aber das wollen ist jetzt nicht unser Anspruch. Und deshalb wollen wir halt die Möglichkeit schaffen, dass man feststellt, okay, diese Abstimmung ist ordentlich gelaufen und die Menschen, die hier mit gestimmt haben, gibt es alle wirklich. Das sind keine Erfindungen vom LAVO oder vom Administrator oder von sonst wem. Und dafür ist es halt notwendig, sich zu überzeugen, dass diese Menschen wirklich aus Fleisch und Blut existieren und dass die jemand schon mal gesehen hat.
Ja.
Es gibt halt die Akkreditierungsveranstaltung, wo dann Menschen bezeugen, ja, ich habe den schon mal gesehen, den gibt es wirklich.
Es gibt genau, es gibt eine Überprüfbarkeit. Es soll jetzt nicht darum gehen, dass man nicht mal anonym irgendwie das machen kann, beziehungsweise, dass man gar keine Distanz mehr aufbauen kann. Aber ist ja auch klar. Also ich meine, das liegt ja auf der Hand. In der Demokratie, in der die Stimme einfach vermannigfaltigt werden kann, ohne Sinn und Verstand und dass es egal ist, dann macht ja alle Legitimationsvergabe überhaupt keinen Sinn mehr. Denn das ist ja der Kern der Demokratie. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, man muss anonym bleiben, aber dann hat man ja nur Angst vor der NSA. Wir sind aber nicht die NSA, wir sind Piraten und deswegen macht es Sinn, dass bei uns die Leute innerhalb der Gruppe sich kennen.
Ja, ja, klar.
Und identifizieren.
Ja, dass wir zusammenarbeiten. Ja, kann man denn in dem System Pseudonyme verwenden, Dennis?
Pseudonyme im Sinne von ein Nickname für dein Profil, der ist aber auflösbar zu deinem Identifikationsmerkmal, wo der Name drin steht.
Aha. Und da gibt es doch immer gleich die Frage, was ist, wenn das mein Arbeitgeber sieht, dann kriege ich Schwierigkeiten oder überhaupt keinen Job mehr und so.
Ja, die Software ist so konfiguriert, dass von außen keine Einsicht genommen werden kann. Also man sieht durchaus die Initiativtexte, die Anregungen und die Gliederungen und so weiter und so fort, aber man kann von außen nicht nachvollziehen, wer Antragsteller ist, wer Unterstützer ist, wer überhaupt Teilnehmer am System ist. Das ist von außen nicht einsehbar.
Also geht das also nur, wenn ein Arbeitgeber Pirat ist.
Und also es geht als Bedrohungsszenario, was müsste der Arbeitgeber tun? Der Arbeitgeber müsste Pirat werden und dann müsste er zu einer Akkreditierungsveranstaltung gehen und Mitglied des Systems werden.
Ja, das würde ja auffallen.
Na gut, das ist ja möglich. Also früher bei Liquid Feedback, bei der alten Version, musste man halt irgendwie Mitglied werden und kriegte dann irgendwie einen Invite-Code. Mhm. Jetzt muss man halt irgendwie noch zur Akkreditierungsveranstaltung gehen. Ist also ein bisschen schwieriger. Der Arbeitgeber könnte aber auch Mitglied der Piratenpartei werden und dann zur Landesgeschäftsstelle gehen und da irgendwie Einsicht verlangen. Mhm. Also es ist, wir wollen die Rechte der Mitglieder nicht auf diejenigen beschränken, die zufälligerweise bei der SMV akkreditiert sind, sondern wenn jemand aus irgendwelchen Gründen halt nicht an der SMV teilnehmen möchte, hat er natürlich trotzdem dieses Informationsrecht.
Das aber könnte also auch der Arbeitgeber nicht akkreditieren machen. Lassen in der Piratengeschäftsstelle. Oder geht das auch?
Er kann natürlich hingehen und sagen, mein Name ist Heinz Müller, ich bin Pirat und ich interessiere mich für die Akkreditierungsunterlagen.
Ah, verstehe.
Das ist möglich. Ah, ja. Das ist nicht so interessant, sage ich mal. Also gerade auch wenn man früher in der alten Liquid Feedback Instanz in Bund und auch in Berlin sah man ja das Pseudonym. Bei jetzigen SMV sieht man gar nichts. Das heißt, man könnte noch nicht mal Verdacht schöpfen, dass irgendwie der Hasi 123 wirklich der Heiner Schmidt ist. So.
Aber also akkreditieren lässt man sich auf der Mitgliederversammlung, auf der Präsenzversammlung und auch noch sonst. Ne? Also das würde ja sonst nur einmal im Jahr möglich sein.
Nee, das ist mehrfach möglich. Der Vorstand hat zum Beispiel in weiser Voraussicht beschlossen, dass jede Vorstandssitzung eine Akkreditierungsveranstaltung ist.
Na, da sind ja immer genug Leute da, ja.
Und ansonsten haben wir uns in der Satzung halt eine Einladungsfrist von 28 Tagen gegeben. Die ist denkbar hoch. Aus der Erfahrung her werden Parteiveranstaltungen unterhalb dieser Zeit organisiert. Deswegen es jetzt auch schon eine Initiative gibt, die abzusenken. Solange das nicht der Fall ist, müssen wir damit leben, dass wir satzungsgemäß auf der Website der Berliner Piraten mit 28 Tagen Vorlauf dazu einladen. Das haben wir im Januar gemacht. Deswegen wird es im Februar 4 Möglichkeiten zur Akkreditierung geben. Oh. Die erste ist dieses Wochenende am 1.2. in der P9A.
Ja, da ist der Podcast vielleicht noch gar nicht online. Also er wird vielleicht erst Sonntag online. Ich weiß nicht, vielleicht
das macht er nichts.
Heute. Also ich werde mich bemühen. Also so schnell es eben geht. Und dann gibt es halt noch genug Möglichkeiten. Die Informationen findet man irgendwo?
Ja, die findet man, lustig, im Wiki. wiki.piratenpartei.de/B-E-SMV.
Okay, das werde ich auf jeden Fall verlinken, damit die Leute, die jetzt ganz enthusiastisch sind und mitmachen wollen, wissen, wie sie da reinkommen.
Also der Plan ist, die Akkreditierungsveranstaltung halt überall in Berlin zu machen und so, sag ich mal, jeden Monat mehrere. Und dann halt auch durch die Bezirke zu touren, dass die Leute aus Spandau nicht unbedingt zur Landesgeschäftsstelle kommen müssen, um sich zu akkreditieren. Ja. Ist ja auch so ein geografischer Nachteil. Vielleicht nicht so schlimm wie jetzt Neumarkt oder Neumünster oder so, aber trotzdem.
Ja, und halt die Leute, man denkt, vor allen Dingen, wenn die S-Bahn nicht fährt.
Um halt auch Leuten die Möglichkeit zu geben, da mitzumachen.
Haben wir Gelegenheit, also wenn irgendwelche Crews vielleicht deinem Podcast zuhören, einfach, dass sie sich bei der SMV-Hotline melden, wenn sie Lust haben, selber Akkreditierungsveranstaltungen zu machen, und dann können wir das irgendwie organisieren. Ja,
das könnte man direkt mal machen.
Das wäre super. Also ja. Wir haben auch sozusagen vor, meine Telefonnummer ist jetzt die SMV-Hotline. Meine Telefonnummer ist sowieso im Netz, also wenn ihr Lust habt, ruft einfach an und dann können wir das so organisieren.
Ich würde auch noch, also wir haben ja auch im Berliner Landesverband durchaus Mitglieder, die nicht in Berlin wohnen, aber die aus persönlicher Verbundenheit mit entweder der Stadt, dem Land oder dem Landesverband halt gerne hier Mitglied sind.
Das ist ja einfach cool. Also ich meine, das ist ja auch ein Landesverband mit so einer richtigen SMV. Ja. Gibt es da noch andere, wo wir gerade dabei
sind? Also den Satz, den ich sagen wollte, ist, wir würden halt wahrscheinlich auch auf dem nächsten Bundesparteitag oder so eine Akkreditierungsveranstaltung machen, damit die Leute, die halt in Bayern oder Baden-Württemberg oder Hessen oder so sind, auch die Möglichkeit haben, sich zu akkreditieren. Für die ist es ja am wichtigsten, dass die auch die Möglichkeit haben, übers Internet Sachen abzustimmen. Andere Landesverbände gibt es auch. Mecklenburg und Sachsen, ne?
Also Mecklenburg und Sachsen. Und ja, ihr wart beide schneller als wir.
Ja, das ist ja klar. Also das sind auch andere schneller. Aber ich glaube, ist das Ganze mit den Akkreditierungen und so wird, glaube ich, in Berlin deutlich ernster genommen, oder?
Ja, wir hängen das hier schon so ein bisschen an die große Glocke. Ist schon so ein kleines Zeremoniendrama mit ein bisschen Vorarbeit auch für den LAFO. Ich finde das aber nicht mal schlimm.
Ja. Ich finde das eigentlich gut. Behindert das nicht? Können wir direkt mal ein paar Zahlen abfragen. Wie viele Leute sind denn akkreditiert? Hat man da eine ungefähre?
Also ich habe jetzt, glaube ich, 5 von 6 Akkreditierungsveranstaltungen mitgemacht und habe die Zahlen auch gepflegt und wir haben bisher 130 Leute akkreditiert. Mhm. Der Großteil davon war natürlich LMVB, aber auch die Veranstaltungen im Vorfeld waren regelmäßig besucht. Also es war jetzt nicht der Fall, dass ich irgendwo mal alleine 3 Stunden vor mich rumgesessen habe und niemand kam. Ja.
Man soll vielleicht mal sagen, dass man die Akkreditierung auch erneuern muss. Mhm. Das heißt, es soll nicht passieren, dass im Jahre 2035 da jemand ist und sagt, Sebastian Nordhoff, der hat sich 2014 in der Grünberger Straße 14 akkreditiert. So. Das kann dann ja niemand mehr nachvollziehen, sondern das muss man, glaube ich, alle 500 Tage wiederholen.
Ansonsten gibt es ja, glaube ich, ist das ja, glaube ich, auch gekoppelt mit der Mitgliederdatenbank, sodass wenn jemand, es gibt ja immer diese spontan Aus- und Eintritte bei den Piraten.
Nein.
Also mir hat einer erzählt, dass er dabei war bei, oder dass er irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Piraten, also ein Interview mit einem Piraten geführt hat, der oder es war glaube ich sogar eine Pressekonferenz mit einem Piraten, der dann, also wir nennen jetzt mal keinen Namen, irgendwie von einem Amt zurückgetreten ist und irgendwie erst auf Nachfrage von Journalisten dann auch dort gleich aus der Partei spontan ausgetreten ist. Das ist ja sozusagen, man kann sagen, eine Art Raptus. Und deshalb eben auch vielleicht nicht so ernst zu nehmen oder vielleicht kann man auf diese Weise das dann auch entschuldigen. Aber wenn sowas natürlich passiert, muss man natürlich auch schnell reagieren. Genauso wie bei Eintritten und Wiedereintritten.
Wir haben natürlich jetzt einen essentiellen Vorteil, so Lessons learned. Ja? Wir kennen es, dass Menschen Mitglied dieser Partei werden und irgendwie Monate später durch die Gegend rennen und Zornesfalten auf der Stirn haben, weil sie immer noch nicht den Invite-Code fürs Liquid Feedback gekriegt haben, weder Bund noch Land. Hat man überlegt, was kann man dagegen tun? Wir automatisieren mal diesen Prozess, weil vorher war das von sehr viel ehrenamtlichen Tätigkeiten abhängig. Und nach Aktualität der Mitgliederdatenbank können wir den Prozess des Versandes von Invite-Codes durchaus automatisch ablaufen lassen. Mhm. Wenn es notwendig werden sollte, kann man händisch eingreifen, weil uns wurde quasi ein Admin-Tool zur Seite gestellt, wo wir halt auch manuell Dateien hochladen können. Also wir laden halt die Dateien derjenigen hoch, die einen Akkreditierungscode kriegen sollen, und dann versendet das System halt automatisch die Codes. Und das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber vorher, das gab es halt nicht.
Naja.
Bei Austritten ist man davon abhängig, wann die Mitteilung des Austritts eintrifft. Ja, wenn jemand auf einer Pressekonferenz verkündet, er tritt aus, schreibt aber kein Austrittsschreiben, dann wird die Mitgliederverwaltung auch einen Teufel tun und
den Austritt eintragen.
Ne? Ja, das ist rechtlich halt nicht ausgetreten. So können wir auch nichts machen. Ne? Mhm. Und dementsprechend muss man halt der Mitgliederverwaltung auch ein bisschen Zeit zugestehen, weil mit den Austritten können wir dasselbe machen. Wir laden eine Datei hoch, Austritt. Und dann werden die Mitglieder deaktiviert. Wir hatten auch den Fall, dass wir insgesamt jetzt 95 Teilnehmer hatten, von denen 90 noch aktiv ist. Das heißt, es gab schon Austritte und die Menschen wurden auch aus der SMV auch schon wieder entfernt sozusagen im Sinne von inaktiv geschaltet.
Ja, dann gibt es dann irgendwie, dann steht da so ein komischer Zahlencode.
Genau, die werden nach der Ablauf einer Zeit T pseudonymisiert.
Aha. Ah ja.
Ja, also früher, was Dennis ja schon sagte, gab es zwei Probleme. Leute wurden Mitglied und durften bei Liquid Feedback nicht mitmachen, weil sie noch keinen Invite-Code hatten. Mhm. Oder Leute wurden kein Mitglied mehr, weil sie ausgetreten sind oder ausgeschlossen wurden. Und geisterten dann aber noch im System herum, weil niemand das abgleichen konnte.
Genau.
Und historisch war es so, dass es halt auf ehrenamtlichen Strukturen basierte. Ehrenamtliche Strukturen sind total großartig, aber halt nicht belastbar im Sinne von, ich gebe der ehrenamtlichen Struktur was und sie liefert mir ein Ergebnis innerhalb einer definierten Zeit zurück. Deshalb haben wir das jetzt auf professionelle Füße gestellt, haben Dienstleister und genaue Vereinbarungen, was wann passieren soll. Und wir können halt sowohl Eintritte als auch Austritte sehr zeitnah umsetzen.
Darüber hinaus ist der Auftrag, den wir an den Dienstleister vergeben, ja auch offen. Und daher ist auch die Kontrollmöglichkeit bzw. unsere Manipulationsmöglichkeiten, die viel beschworen sind, viel kleiner. Also dadurch können wir die Sachen besser trennen. In diesem Falle ist es vielleicht ganz gut, sich an ein Wirtschaftlichkeitsunternehmen zu wenden, weil der Auftrag klar ist und die Anforderung klar ist und jede Manipulation ist natürlich denkbar
schwierig. Ja, aber richtig verstanden. Es wird also ein Dienstleister bezahlt, der das...
Genau. Aha. Der das in Betrieb nimmt.
Aber wo kommt das Geld her?
Wo kommt denn das Geld her?
Ja, aber ich meine, die Piratenpartei ist doch notorisch klamm.
Die Piratenpartei muss halt mal Prioritäten setzen, was sie mit ihrem Geld machen möchte. Ne?
Ah ja.
Also es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, also jetzt mal von der Bundesebene gesprochen, man kann halt zum Beispiel einen Bundesparteitag ausrichten oder auch einen außerordentlichen Bundesparteitag. Da sind dann halt schon mal ein paar 10.000 Euro einfach weg. Im Vergleich dazu ist halt so eine SMV wesentlich günstiger. So.
Ja, klar.
Und sie schafft uns halt politisch durchaus ein Alleinstellungsmerkmal, sonst hat das keine andere Partei.
Ja.
Das ist ja immer gut, wenn man in der Politik Alleinstellungsmerkmale hat. Und als Piraten haben wir ja auch das Versprechen, den Claim der Teilhabepartei, der Mitmachpartei. Wenn man dieses Versprechen dann umsetzt, ist das, finde ich, ein sehr gut eingesetztes Geld. Es gibt natürlich noch dieses Meme der Kostenlospartei oder der Umsonstpartei. Das war eigentlich schon immer falsch. Und wir haben jetzt eigentlich auch, oder auch die Letzten sollten jetzt gelernt haben, dass Ehrenamt für ganz viele Sachen gut ist, aber für kritische Infrastruktur halt nicht verwendet werden sollte. Und mittlerweile ist diese SMV eine kritische Infrastruktur. Da kann man halt irgendwie Programmbeschlüsse mitmachen, Grundsatzbeschlüsse. Und wenn die irgendwie ausfällt, weil der Admin gerade in Urlaub ist und der andere keine Lust hat oder so, dann gibt es halt irgendwie 3 Monate keine Betreuung, dann werden da keine neuen Leute akkreditiert, dann werden keine Leute ausgetragen, die nicht mehr Mitglied sind. Dann wird das Ganze angefochten und dann treten wir bei der Wahl ohne Programm an oder so. Sehr, sehr schreckliche Konsequenzen.
Also das ist schon ganz gut, dass man das...
Einfach ganz andere Rechtsgrundlagen.
Nee, das finde ich eigentlich wirklich gut, dass man das so ernst nimmt. Weil das ist überhaupt das, was mich hier sehr beeindruckt. Und eigentlich der Hauptunterschied zu den früheren Systemen ist eben, dass das hier alles sehr ernst genommen wird und auch sehr, also meiner Ansicht nach, sehr überzeugend gemacht wird. Ja, vielleicht müssen wir jetzt nochmal erklären, also sagen wir mal so, also der Hauptunterschied, den wir haben, das ist halt das mit dem Akkreditierungssystem. Gibt es sonst noch vielleicht kleinere Unterschiede, die ich übersehe? Also gut, Dienstleister und so, auch das noch was?
Ja, bitte vielleicht, Dirk, noch ganz kurz auf den Punkt eingehen darf, den du gerade angesprochen hast, mit dass es sehr ernst genommen wird. Das war ja genauso auch einer der größten Fehler, die ich meiner Meinung nach bei den Piraten gesehen habe, dass quasi auf in den Gremien, die quasi Vorreiter sein sollten, kein Wert darauf gelegt wurde, auf Liquid Feedback, ja, weder Bund noch Landesinstanz. Du hattest irgendwie das Gefühl, dass es selten Vorstände gab, die klar überzeugend nach außen kommuniziert haben. Leute, das Ding ist wichtig, wir wollen, dass es funktioniert, wir wollen, dass ihr teilnehmt, sagt uns bitte, was wir dafür tun sollen. Wir nehmen es ernst und wir möchten, dass ihr es auch ernst nehmt. Und wir haben die SNV von Beginn an auf ein ziemlich hohes Ross gesetzt, einerseits um auch uns selber anzuspornen, das umzusetzen und das möglichst gut umzusetzen, ohne die Kinderkrankheiten, die wir gelernt haben durch die Benutzung von Liquid Feedback. Wir sind sicherlich auch noch nicht fehlerfrei, aber ich finde es halt super, dass der Vorstand generell der SMV die Wichtigkeit beimisst, die sie braucht, weil es ist ja auch die Fortführung des Parteitags. Wie sollten wir das nicht ernst nehmen?
Ja. Das wäre absurd, wenn wir das nicht tun würden.
Und das ist halt sehr schade, dass das quasi in der Vorzeit in den letzten Jahren bei den Piraten nicht passiert ist, dass quasi auch von den Vorständen klar kommuniziert wurde, wir möchten, dass ihr euch akkreditiert und dementsprechend auch gearbeitet haben. Ne? Quasi den Mitgliedern schnellstmöglich Zugang und Abgang eingerichtet haben. Alles so eine selbstverständlichen Serviceleistungsdinge, die dann irgendwie nicht passiert sind, wo halt Leute sagen, ja, wenn das schon nicht funktioniert, naja, was soll ich denn da? Ne?
Ja, also ich war bei der Einführung von Liquid Feedback auf Bundesebene nicht dabei, da war ich noch nicht mal in der Piratenpartei. Man hört, dass es halt so ein bisschen geknirscht hatte, ja, und dass einige Leute das angeblich durchgedrückt hätten gegen den Widerstand von anderen. Und das bedingt, glaube ich, auch eine große, ja, und dann zu einem Großteil die Ablehnung, die Liquid Feedback in der Bundespartei hat oder in einigen Landesverbänden. Und wenn man das vielleicht ein bisschen sanfter angegangen wäre und nicht so mit der Brechstange, wäre das heute nicht so. Mittlerweile haben sich da die Fronten verhärtet und ich sehe auch nicht wirklich, dass man das wieder auflösen kann. Aber was wir jetzt eigentlich seit anderthalb Jahren gemacht haben, ist, dass wir halt nicht probiert haben zu sagen, wir haben die Lösung und wir drücken sie da rein, sondern wir sind halt wirklich zu den Leuten hingegangen, haben mit ganz vielen Leuten geredet. Dann vor ziemlich genau einem Jahr haben auch an Andreas Pittrich und Dennis und noch andere Leute eine Tour durch quasi alle Crews gemacht, haben mit den Leuten geredet über den Antrag, was die gut fanden, was die schlecht fanden, was rein sollte, was raus sollte. Und dann haben wir es eigentlich auch geschafft, da halt sehr viele Leute mitzunehmen, auch Leute, die Bedenken hatten, nachher noch zu überzeugen. Und das war dann, also am 28. Februar 2014 ist die SMV ja auf der Mitgliederversammlung beschlossen worden mit 85%. Ja. Das heißt, das ist also schon ein sehr großer Rückhalt. Und das konnte aber nur dadurch erreicht werden, dass wir vorher mit den Leuten geredet haben und geguckt haben, was ist denn eigentlich wichtig.
Klar, natürlich.
Und das machen wir jetzt halt auch weiter. Ja.
Kann man natürlich auch leichter auf Berliner Ebene machen als auf Bundesebene.
Ja.
Und dann muss man ja auch denken, die Sache war ja auch noch relativ unbekannt auf Bundesebene, als man damit losgelegt hat. Jetzt können viele Leute schon was mit solchen Tools anfangen. Das erleichtert es auch wieder. Ich glaube, es gibt noch einen Unterschied. Oder Viktor, du sah so aus, als ob. Also es gibt noch einen wichtigen Unterschied zwischen dem vorherigen System und das betrifft, glaube ich, den Datenschutz bzw. die Datensparsamkeit. Wenn ich richtig informiert bin, wird in der SMVB irgendwie relativ schnell irgendwas gelöscht.
Ja, also es gibt zwei Unterschiede. Bei dem alten Liquid-System, wie es im Bund und in Berlin war, wurden halt Pseudonyme verwendet und man konnte sich halt HC123 nennen und niemand wusste genau, wer das war. Das ist jetzt hier anders. In der SMV sind die Pseudonyme auflösbar. Das heißt, es wird ein Datum mehr gespeichert. Es sind eigentlich drei Unterschiede. Der zweite Unterschied ist, im alten Liquid-System wurden die, kann man gleich rausschneiden, da wurden die Pseudonyme nach außen angezeigt, das ist bei uns nicht so, das heißt, der Chef sieht überhaupt nichts. Der dritte Unterschied ist, dass bei dem alten System wurde alles unendlich lange archiviert, das heißt, es war auch möglich, zum Beispiel das als Suchmaschine zu benutzen, gab es da schon mal einen Antrag zu. Das ist bei uns anders, bei uns werden die Abstimmungsdaten laut Satzung nach 2 Monaten gelöscht, beziehungsweise am Ende des Monats, der auf die 2 Monate folgt. Das heißt, man weiß danach nicht mehr, wie die Leute abgestimmt haben. Und wir werden das sogar ganz radikal machen. Wir werden das aus dem Liquid Feedback System rausnehmen, also die ganze Initiative komplett löschen. Das heißt, man kann im Liquid Feedback immer nur 2 Monate und ein bisschen zurückgucken und sehen, was da passiert ist, aber nicht weiter.
Ist das nicht ein bisschen wenig? Ich meine, dachte immer, man könnte da so ein bisschen das auch als Archiv benutzen und ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Antrag gestellt und in 4 bis 5 Monaten wollte ich nochmal nachgucken, was war denn das damals und dann gibt es den Text nicht mehr.
Martin, du verstehst uns da falsch, wir wollen die Wichtigkeit des Wikis herausstellen.
Ah, es wird ins Wiki überführt. Ah, verstehe. Ja, dann ist ja alles.
Man konnte ja in der Vergangenheit auch Liquid Feedback als Suchmaschine verwenden. Mhm. Das war als Suchmaschine aber nicht wirklich gut. Also ich glaube, man konnte nur volle Wörter suchen. Es gab zum Beispiel keine regulären Ausdrucke. Man konnte also nicht mit Sternchen suchen oder sowas. Das kann man im Wiki, glaube ich, auch nicht.
Doch,
aber
kann man mittlerweile im Wiki. Ich bin immer wieder geschimpft auf dieses Wiki. Ich finde da nichts und so. Das ist die Suchmaschine, die auch immer am schlechtesten geredet wird, die finden halt viele Leute schlecht, weil die eben nicht so funktioniert wie Google, dass man irgendwas eingibt und dann gute Ergebnisse kriegt. Sondern da kann man eben genau mit Sternchen, mit Wildcards und regulären Ausdrücke, geht alles.
Ja, und also das ist super. Also der liebe Landesvorstand wird aber, glaube ich, noch, also beziehungsweise ich gehe mal stark davon aus, dass es eine sehr, sehr schöne Suchmaschine
die ist besser als ihr Ruf.
Auf jeden Fall. Also noch eine extra Instanz quasi eines Beschlussarchives der SMV geben wird, die dann mit Faceted Search und Elasticsearch und solchen Sachen, kannst du ja verlinken.
Semantik,
Web. Semantik, genau, Suche, ähnliche Anträge und alles, was dazugehört. Geben wird, was ja auch durchaus sinnvoll ist, wenn man wissen will, hatte die Idee schon mal jemand? Ja, das ist ja so ein immer wiederkehrendes Problem.
Ja. Aber es ging ja auch eher um das Abstimmungsverhalten.
Ja, ja, genau. Gut, jetzt kommt das Abstimmungsverhalten. Ist meiner Meinung nach auch nicht unwichtig. Also wenn zum Beispiel Wahlen anstehen, habe ich wirklich in der Vergangenheit es immer so gehandhabt, dass ich mal so geguckt habe, was macht denn der Mensch? Und da wird man manchmal überhaupt nicht fündig. Zum Beispiel bei dir, Viktor. Also, da habe ich mir auch gedacht, soll ich den wählen? Ein unbeschriebenes Blatt. Aber gut, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass jemand ein beschriebenes Blatt ist, aber leider mit Dingen, die einem keinen Spaß machen. Von daher, also ich finde das sehr wichtig, dass man über Leute, die man wählen will, auch was herausfinden sollte. Aber klar, das wird von vielen Leuten anders gesehen und da wird auch immer wieder die Sache mit dem Datenschutz angebracht, denn es gibt natürlich das Prinzip der Datensparsamkeit und das ist auch ein wichtiger Aspekt von Datenschutz. Und von daher habe ich auch Verständnis dafür, dass man sagt, wir löschen das.
Ja? Also ich finde, es gibt da auch erstmal mehrere Gründe. Erstens bin ich ja kein weißes Blatt Papier für die Piratenpartei, sondern eher für Twitter, weil ich es nicht benutze. Es interessiert mich halt nicht so sehr, irgendwie auf 140 Zeichen zu diskutieren. Das halte ich für extrem ineffektiv. So.
Ja, das ist auch kein Diskussionsmedium.
Genau, es ist halt ein Befehl, so ein Informationsmedium, je nachdem.
Informations- und Empörungsmedium.
Genau, Empörung geht noch ein bisschen. Genau. Nee, aber ich denke, dass das Abstimmungsverhalten, also stell dir mal vor, man könnte dir dein Leben jetzt tracen, irgendwie, welche Abstimmung du alles gemacht hast. Man macht ja auch mal Falschentscheidungen. Man entscheidet sich ja nicht immer für das Richtige.
Ja, kann ich ja dann sagen.
Genau, klar, aber das sozusagen die Geschichte von Entscheidungen, wenn man ein Menschenleben sich anguckt und wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Entscheidung betrachten als Piraten und alle Entscheidungen zusammensummieren, sind bestimmt auch Fehler beigelaufen.
Ja, natürlich.
Falsche Überzeugung, keine Ahnung, dass ein Argument nicht berücksichtigt. Und wenn man das immer vorbehalten bekommt in Form einer Fixierung, dann kann das auch, glaube ich, zum Nachteil werden, weil der Mensch dann gar nicht die Möglichkeit hat, sich umzuentscheiden, ein anderes Mindset vielleicht zu bekommen oder zu denken, ey, das war früher falsch, aber ich bin jetzt nicht den ganzen Tag damit konfrontiert. Es wird also nicht zur Waffe eines anderen, der vielleicht eine Waffe gegen mich sucht. Und das ist ein wichtiger Punkt.
Ah ja, ja gut, das kann man so sehen, ja, genau. Also ich finde auch, Datensparsamkeit ist wichtig. Ich war nur etwas überrascht, dass es halt gleich so eine kurze Frist ist. Ja. Also 2 Monate, ja, also 3 Monate.
Es gibt halt, also es gibt ein ethisches Argument, wo halt du gerade eben die eine Position angenommen hast, Viktor die andere. Und dann gibt es halt noch eine juristische Argumentation. Und wir sind als Partei ja nicht im luftleeren Raum.
Genau.
Ja. Also in der Piratenpartei wird ja auch genau gerne über diese freiheitlich-demokratische Grundordnung gesprochen, die ja auch sehr wichtig ist. Und da gibt es halt einen gesetzlichen Kontext, innerhalb dessen man sich bewegt. Das Parteiengesetz, das Bundesdatenschutzgesetz und so kommt da rein. Und wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich möchte diese Daten speichern, das sind halt besonders schutzwürdige Daten. Daten über deine politische Überzeugung sind besonders schutzwürdig. Noch viel schutzwürdiger als andere Daten. Genau. Darf man also nur unter ganz bestimmten Gründen speichern.
Ja.
Du musst also einen sehr guten Grund haben. Jetzt ist die Frage, ja, ich will eigentlich wissen, wie der abgestimmt hat, wenn ich den mal in 5 Jahren wähle oder eben auch nicht. Also das ist wie meine Wahlentscheidung ist. Das ist jetzt mein Grund, warum ich das gerne speichern würde. Es ist ein valider Grund, aber er schlägt halt nicht diese besonders schutzwürdigen persönlichen Daten.
So. Ja.
Das ist der Grund, warum das jetzt nicht ewig gespeichert wird oder auch nicht 5 Jahre.
Genau.
Und es gibt halt einen Grund, den man verwenden kann und den man wahrscheinlich meiner Ansicht nach auch verwenden muss. Das ist halt die Nachvollziehbarkeit von Abstimmungen und diese Phantomgeschichte, die Sockenpuppengeschichte, dass man sagen kann, diese Abstimmung ist nicht manipuliert worden. Und das ist auch ein sehr hoher Grund. So, demokratische Wahlen sollten halt irgendwie manipulationssicher sein, beziehungsweise sollte die Manipulation aufgedeckt werden können. Und mit diesem Grund kann man quasi diese besonders schutzwürdigen Daten dann trotzdem speichern. Beziehungsweise denke ich, dass das eine Argumentation ist, die juristisch möglich ist. Dann läuft es so, dass man sagt, gut, Nachvollziehbarkeit von Wahlen kann in der Piratenpartei sowieso nur 2 Monate angefochten werden. Und das steht so in der Schiedsgerichtsordnung.
Genau.
Das heißt, wenn das 2 Monate und 1 Tag ist, kannst du nicht mehr anfechten. Das geht nicht mehr. Selbst wenn du genau weißt, das ist komplett geschummelt worden, das ist egal, du kannst das nicht mehr machen. Und damit entfällt dieser Grund und damit entfällt auch die Berechtigung der Datenspeicherung.
Ja. Ich glaube, es geht auch weniger bei diesen 2 Monaten um Archiv der Abstimmung, also eine Art Gesinnungsarchiv, sondern es geht wirklich um jemand ist der Meinung, es hat manipuliert, jetzt hat er 2 Monate Zeit, diese Meinung zu äußern und die Partei dazu zu bringen, das zu überprüfen und im Grunde genommen Verfahren einzuleiten. Und darum geht's.
Genau.
Also die Nachvollziehbarkeit der Wahlen nicht. Wie habe ich jetzt abgestimmt in meinem
Genau, also das ist klar. Gesinnungsdatenbank will man nicht. Und es ist natürlich schon so, dass es halt, dass es halt schon auch sowas gibt wie informationelle Selbstbestimmung. Ja. Also die Leute sollen sozusagen selber dokumentieren, wie sie sich verhalten haben und das dann offenlegen, wenn sie meinen, es spricht für sie. Aber das soll natürlich jeder selber entscheiden. Und wer gewählt werden möchte, tut eben gut daran, sich auch so ein bisschen zu präsentieren. Denn wenn man das nicht macht, dann ist es eben nicht so.
Ja, nur heute irgendwie Piratenpartei Bund tritt in den Medien auf und sagt so, du bist Herr über deine Daten, lösche deinen Account bei X, weil evil. So, ne? Da sagt man halt, du bist Herr über deine Daten. Und dann sagen wir doch nicht, na, wir möchten aber Herr über eure Abstimmungsdaten.
Ja,
wir speichern die mal bis in die Unendlichkeit.
Natürlich, das ist richtig.
Das würde das ja konterkarieren und das wollen wir natürlich.
Nee, das ist schon ganz klar. Das ist auch völlig d'accord. Also das würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Na, also dass man das eben für die Überprüfbarkeit aufbewahren soll und wenn die Frist halt vorbei ist, kann man das löschen. Und wer sich eben hinterher zur Wahl stellt, der soll eben von selber auf die Idee kommen, zu sagen, hier, ich habe das und das gemacht und das sind meine Meinungen und so.
Noch eine Sache, die also bei dieser Crew-Tour halt rauskam, also Bedenken, die geäußert wurden, waren einerseits die Datenspeicherung. Also in der Geschäftsordnung stehen, glaube ich, 36 Monate. Auf der Landesmitgliederversammlung 14.1 wurde dann halt der Vorschlag gemacht, das auf 4 Monate zu reduzieren. Wir haben dann gesagt, nee, wir lassen das bei 36 und geben dem Landesvorstand den Auftrag, das juristisch sauber auszuarbeiten. Und rausgefallen sind dann 2. Ja? So. Und eine andere Sache, die auch häufig kam, war mit den geheimen Abstimmungen. Ja? Also Mann, du hast ein emotional hochgeladenes Thema, zum Beispiel Inzest. Ist man jetzt dafür, das Inzestverbot aufzuheben? Ja, nein. Ich kann mir vorstellen, dass Leute anders abstimmen, wenn sie wissen, dass geguckt wird, wie hast du denn da abgestimmt? Das ist ja auch bekannt, das ist ja irgendwie kein neues Faktum. Und bei den Präsenzveranstaltungen gibt es den Geschäftsordnungsantrag auf geheime Abstimmung. Zum Beispiel in Neumarkt war das, glaube ich, bei dem Asylantrag so. Da haben die Leute gesagt, über den Asylantrag soll bitte geheim abgestimmt werden, weil wir haben das Gefühl, dass hier ein bisschen Druck in die eine oder andere Richtung ausgeübt wird. Ist dann auch passiert. Und die Möglichkeit wollen wir halt auch in der Ständigen Mitgliederversammlung geben, dass Leute sagen, ich finde das jetzt blöd, über dieses Thema öffentlich abzustimmen, weil das bildet wahrscheinlich nicht die wahre Meinung der Partei ab. Aus gewissen technischen Gründen kann man im Internet nicht geheim abstimmen, aber deshalb gibt es die Möglichkeit, Anträge zu vertragen. Also angenommen, ich stelle einen Antrag ein, Inzest soll komplett legalisiert werden, dann könnte Dennis halt so eine Art Geschäftsordnungsantrag stellen und sagen, das soll auf die nächste physische, echte Landesmitgliederversammlungen in Zeit und Ort vertagt werden. Und dann brauchen wir eine gewisse Anzahl von Unterstützern. Das ist ziemlich wenig. Und dann wird es halt vertagt. Es dient auch da dem Schutz der Leute, die halt zu gewissen Themen der Minderheitenmeinung vertreten, aber das unter Umständen nicht öffentlich machen möchten.
Ja, das ist sicherlich einleuchtend. Ja, jetzt sind diese ganzen Datenschutzaspekte da. Aber gibt es nicht immer noch Probleme mit dem Datenschutzbeauftragten oder sind die inzwischen gelöst? Denn es wurde doch irgendwie das System wurde doch zur Prüfung übergeben an den Berliner Datenschutzbeauftragten. Dix heißt er, glaube ich, ne?
Nein, das war Herr Holzapfel. Also, und das ist, glaube ich, eine Ebene drunter. Ja, das war ganz interessant. Also, wir hatten uns da recht frühzeitig drum gekümmert, hatten uns dann, glaube ich, knappe 2 Monate oder 6 Wochen vor der Landesmitgliederversammlung mit dem Datenschutzbeauftragten getroffen. Das haben wir auch aktiv gemacht. Also ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob der, also ich glaube, der findet das sehr, sehr putzig eigentlich, dass wir uns so für den Datenschutz einsetzen, weil eigentlich ist es immer so, dass die Leute nach Möglichkeit nichts mit ihm zu tun haben wollen. Ja, also, und was ein viel wichtigeres Thema ist in Berlin, ist der Unternehmensdatenschutz und eigentlich müssen sie halt immer den Unternehmen auf die Finger hauen, weil die Unternehmen halt irgendwelche Sachen machen, die nicht datenschutzkonform sind. Und dass jemand
aber die Datenschutzpartei, da erwartet man das ja gerade.
Ich erwarte das auch von der Datenschutzpartei, aber der Datenschutzbeauftragte bzw. dessen Mitarbeiter wirken immer so ein bisschen leicht amüsiert, dass wir von uns aus das machen. Wir haben also diesen Dialog gesucht, also auch schon bei der Einführung von Liquid Feedback, also vor einigen Jahren war das schon so. Wir kennen den also. Der hat auch so einen sehr dicken Aktenordner dazu. Und dann hatten wir ihm also das entsprechende geschickt, hatten da ein Gespräch, da war dann irgendwie er und noch ein Referent und noch ein Praktikant, Dennis, dann unser Piratenpartei, Landesverband Datenschutzbeauftragte und ich.
Das war echt lustig, ne? 3 Leute, die voll in der Materie stecken, treffen auf 2 Praktikanten, die ihren letzten Tag hatten, ja.
Okay. Aber ich fand das lustig. Ja, aber naja, also der wusste eigentlich schon generell, worum es ging. Und dann haben wir da sehr freundlich miteinander geredet, haben ihm dann irgendwie auch das, was ich gerade erläutert hatte mit dieser Nachvollziehbarkeit und so weiter, dargelegt. Hat er gesagt, okay, müssen wir mal schauen. Dann haben wir ihm das geschickt und haben gesagt, so, hier ist jetzt die Ausarbeitung dazu und wäre irgendwie gut, wenn das rechtzeitig vor der LMVB da wäre. Also wir haben gesagt, klar, Anfang November kein Problem. Anfang November war es noch nicht da, habe ich nochmal nachgefragt und nächstes Jahr kommt und gekommen ist es dann am Freitag und die LMVB war am Samstag, ja, also einen Tag vorher. Und in dem Gutachten steht dann drin, liebe Piratenpartei, ihr seid einen Schritt vorangegangen, weil früher gab es eine Einwilligungslösung, da musste man sagen, ja, ich bin einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden. Das geht aus gewissen juristischen Gründen, die mit dem Parteiengesetz zusammenhängen, nicht. Ja. Liebe Piratenpartei, das macht ihr jetzt nicht mehr, sondern ihr probiert halt, das zu speichern mit dieser Begründung durch den Zweck der Nachvollziehbarkeit. Das ist grundsätzlich zulässig, also das ist eigentlich der Weg, den man gehen muss. Die Lösung, die ihr da gewählt habt, der Speicherung und der Einsehbarkeit, ist auch geeignet, aber es gäbe noch eine mildere Lösung. Deshalb dürft ihr das jetzt eigentlich nicht machen, also wir als Datenschutzbeauftragter sind der Ansicht, dass das nicht dem Gesetz entspricht, denn es gäbe noch mildere Lösungen. Und da wird es dann etwas seltsam, weil dann wird darauf verwiesen, dass es ja die Möglichkeit mit signierten Zeitstempeln gäbe. Das ist dann so ein Halbsatz, da steht dann drin. Es gibt mildere Möglichkeiten, wie zum Beispiel besser auf die Administratoren aufpassen. Das fand ich jetzt nicht so richtig gut. Also das mit dem Vertrauen in die Regierung, dass die schon alles richtig machen. Das sieht man ja auch gerade mit dem Untersuchungsausschuss zur NSU und NSA, ist halt nicht so richtig gegeben.
Das sieht man und zu jedem
Untersuchungsausschuss.
Wir haben jetzt E-Daten-Untersuchungsausschuss. Es kommt immer mehr heraus, dass alle irgendwie gelogen haben.
Also voll vertrauenswürdig.
Ne? Voll vertrauenswürdig.
Ja, also vertrauen Sie einfach den Administratoren, finde ich jetzt nicht so gut. Und das andere war halt, dass mit den signierten Zeitstempeln, ich habe keine Ahnung, wovon der geredet hat. Ja? Also ich hätte mich da jetzt noch näher drum kümmern können, aber es war halt nur so ein Halbsatz. So nach dem Motto, ist ja allgemein bekannt, wir machen signierte Zeitstempel und dann klappt es.
Irgendwas mit 4 Augen hat er auch gesagt. Also, ne?
Genau, es wird auf ein 4-Augen-Prinzip bei der Erstellung neuer Accounts. Das heißt, ich nehme mal an, ich müsste, um Phantome zu kreieren, kann ich das nicht mehr alleine, sondern ich müsste das mit Dennis zusammen machen.
Dann würde
ich 4 Augen das anschauen und dann haben wir halt einen neuen Account. Und
naja, die Idee, die dahinter steckt, also ganz so dumm ist es nicht. Die Idee ist dahinter, je mehr Leute Bescheid wissen, umso eher fliegt es halt auf. Und wenn einer alleine irgendwas machen kann, dann
ist ja nicht der Fall. Ich habe doch eine Akkreditierung mit mindestens 6 Augen, weil ich 2 Zeugen und einen Akkreditierungsbeauftragten habe.
Naja.
Mission accomplished.
Naja, klar.
Ja, viel besser vor allem, weil auch Teil der Verwaltung ist ja der LAFO dann in diesem Zusammenhang. Und da macht es ja Sinn, dass ein Mitglied da ist bei einer Akkreditierung zum Beispiel. Das ist nämlich nicht einfach irgendwie 4 Augen, sondern.
Also, es ist in dem spezifischen Fall nicht so richtig konkret. Was dann noch bei dieser Stellungnahme hinzukommt, was auch sehr interessant ist, dann wird dann gesagt, ja, und die ständige Mitgliederversammlung ist halt so eine Versammlung, die stimmt dann irgendwas ab, aber richtig wichtig ist ja eigentlich der Parteitag. So, nein, lies unsere Satzung, die ist in der Anlage, lies die Datenschutzbestimmung, die ständige Mitgliederversammlung ist der Parteitag. Das heißt, das Argument, das gilt ja nur für einen Parteitag, ist sinnlos, es ist greift halt nicht.
Es müssen die gleichen Standards angelegt werden und das ist beim Parteitag wird auch akkreditiert. Deshalb ist auch diese derzeitige Klage da wegen des BEOs, also mit dem BEO kann man nochmal extra kommen, also die ist einfach absurd, weil man ja nicht, also es müssen ja mindestens die Standards für den Parteitag auch gelten und wenn man sowas macht, muss auch entsprechend überprüft werden. Da kann man nicht sagen, ja, es reicht doch aus, Mitglied zu sein. Naja,
ja, also ich war dann, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht von der Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten, weil wir hatten uns echt Mühe gegeben, wir sind mit 3 Leuten hingegangen, wir hatten das vorbereitet, wir hatten das eingereicht und ich hatte das Gefühl, dass sie eigentlich das relativ niedrig priorisiert hatten bestimmt auch andere wichtige Dinge zu tun.
Ja, ja.
Und sich dann dafür, also als ich dann nachgefragt hatte, haben sie gesehen, oh Gott, wir müssen das ja noch machen, wir machen das mal schnell. Ach, wir haben dann noch die Stellungnahme von 2011, wir machen mal Copy-Paste. Da steht dann halt zum Beispiel auch die Klarnamenspflicht drin. Ja? Ich weiß nicht, wo die herkommt. Mhm. Und da steht dieser Unterschied zum normalen, in Anführungszeichen, Parteitag drin, weiß ich auch nicht, wo die herkommt. Ja? Das heißt, ich bin mit dieser Stellungnahme eigentlich ein bisschen unzufrieden. Und gut, ich nehme an, wir werden uns in Zukunft dann halt wieder weiter mit dem Datenschutzbeauftragten treffen und
das entsprechend erörtern. Vielleicht fruchtbare Gespräche, wo alle Leute was lernen können. Also,
Und gut, das ist für den natürlich auch Neuland. Das Parteiengesetz ist halt von 1963 oder was weiß ich wann. Und man muss halt mal schauen, wie man die Demokratie im digitalen Zeitalter weiterentwickelt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber das Gesetz, ja, das Gesetz ist aber nicht im digitalen Zeitalter geschrieben worden und Gesetze können ja verändert werden. Auch. Dafür sind wir auch in der politischen Partei, um Gesetze zu verändern.
Gerade und deshalb, Gesetze.
Was?
Und das kann man natürlich nur, wenn man eine gewisse Mehrheit hat und in Parlamenten sitzt.
Richtig, aber man muss halt mal Dinge machen, die die Leute nicht vorher gemacht haben, die zum Beispiel die CDU bisher noch nicht gemacht hat. Ja. Und dann wird wahrscheinlich irgendwas rauskommen und es wird irgendwelche Gerichtsentscheidungen geben. Und dann gibt es halt einen gewissen evolutionären Prozess. Dann kommt im Gericht halt raus, das geht nicht. Und dann passen wir es ein bisschen an. Dann gibt es die SMV-Strich und die SMV-Doppelstrich und so weiter. Ja. Und so wird sich das entwickeln.
Ja.
Das ist eigentlich auch ein sehr normaler Weg.
Ja, klar.
Und auch durchaus in sonstigen Bereichen, was weiß ich, des Straßenbaus oder des Umweltschutzes oder der Leiharbeit oder sonst was, ist das halt die Weiterentwicklung des Rechtswesens, dass halt irgendwelche Leute irgendwas machen und das kommt dann von Gericht und das Gericht sagt dann, ja, Argumentation ist gut oder nicht so richtig gut oder probier nochmal anders.
Vor allem ist es ganz einfach, wir als Partei wollen Gesetzgeber sein, nicht weil die Gesetze so toll sind, weil uns Gesetze fehlen, gerade im digitalen Zeitalter. Uns fehlt eine sinnvolle Gesetzeslage, deswegen treten wir ja an, als potenzieller Gesetzgeber zu fungieren, beziehungsweise zumindest unsere Wirkung geltend zu machen, in einer sonst wie gearteten Allianz, um unsere Gesetze und Ideen durchzubringen.
Ja, und es ist natürlich auch so,
selbstverständlich.
Ja, klar, da ist es auch so, dass selbst auch das Datenschutzgesetz ja auch nicht gemacht worden ist im Hinblick auf solche Online-Parteitage. Ja? Also das ist natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung. Ja? Und klar, dass insbesondere Gesinnung nicht gespeichert werden soll, ist klar. Aber wenn es nun um ein Tool geht, wo halt politische Entscheidungen getroffen werden, ist natürlich klar, dass man für eine gewisse Zeit da auch was machen muss.
Und spannende Entwicklung.
Ja, ja.
Ich lehne mich da einfach mal aus dem Fenster und sage, dass halt dann an dieser Stelle die Differenz im Wissen um den Umgang mit Online-Meinungsbildungstools wahrscheinlich zu unseren Gunsten auf der Waage ausgefallen wäre, wohingegen wahrscheinlich die Kenntnis des Datenschutzgesetzes bei den Datenschutzbeauftragten natürlich wesentlich höher liegt als bei uns. Und das ist der Grund, warum es dann eine nicht zufriedenstellende Stellungnahme gibt, die wir schon als, ja sorry, aber bist leider am Thema vorbei, identifizieren können, was natürlich schade ist und wir natürlich dann mehr das Gespräch, also noch mehr das Gespräch als jetzt schon suchen müssen, um quasi diese Schwachstellen zu identifizieren, weil ja, es gibt dann halt auch immer diese Social-Media-Helden, die gleich vorspringen, haha, guck mal, ein Urteil vom Datenschutzbeauftragten, der sagt, die SMV ist doof.
Ja. Ja, wozu überhaupt?
Also ohne sich damit näher zu beschäftigen, was er da eigentlich geschrieben hat und wie es dazu gekommen ist, dass er das geschrieben hat, was er da geschrieben hat. Ne? Mhm. Also da kann man auch ganz schnell Sachen sagen, die man hinterher vielleicht lieber nicht gesagt hätte, nur weil man auf ein Urteil verlinkt.
Mhm. Genau.
Nee, es ist ja nicht mal ein Urteil, es war eine Stellungnahme. Ja. Ja. Also, es war auch noch die mildeste Form, weil wir hatten ihn ja gefragt, Herr Holzapfel, was würde Ihre Behörde denn machen? Ja, dann hat er uns halt vier Stufen geschildert, die in seinem Einflussbereich liegen würden und die härteste wäre dann eine Verfügung gewesen, die dann sagt, liebe Piraten, lasst den Stuff mal sein, bis analysiert ist, ob das jetzt wirklich so gut oder so schlecht ist, wie es sich darstellt, und es gab es halt nicht. Es gab halt einen Brief von der Behörde, wo sie halt irgendwie, wie du schon sagtest, mal schnell, oh, wir müssen da noch was zusammenklöppeln und schicken uns einen Brief, und wir haben jetzt nicht irgendwie von einer Berliner Verwaltungsbehörde irgendwie ein No-Go gekriegt oder so. Ja? Das muss man auch mal ganz klar sehen, was das eigentlich für ein Signal von der Datenschutzbehörde
war. Für die Verwaltungsrechtler unter uns ist noch interessant, das ist noch nicht mal anfechtbar. Also das ist halt eine Stellungnahme und du kannst nicht sagen, man kann damit nicht einverstanden sein, aber man kann nicht sagen, die soll zurückgenommen werden.
Deshalb wird auch kein Gericht entscheiden, weil da muss ein richtiger Verwaltungsakt gemacht werden mit Rechtsbehelfsbelehrung und sowas alles und dann, oder Rechtsbelehrung heißt das jetzt, glaube ich, und dann ist es halt so, dass dann eventuell sowas angefochten werden kann und eventuell irgendwann mal vor Gericht geht, aber da so weit ist man ja noch nicht.
Vor allen Dingen, wir müssen uns einfach darauf einstellen im Augenblick, dass wenn wir Beteiligungsinfrastruktur weiter ausentwickeln und in irgendeiner Form...
hätte man in jedem...
Genau, also die Rechtsgrundlagen sind, die werden immer wieder verhandelt. Wir können uns einfach darauf einstellen, ist ein Kampf und den müssen wir halt irgendwie politisch kämpfen auch, ne? Weil das nicht alle wollen, ist klar. So. Aber ich meine, eine Auseinandersetzung jetzt nicht im verzweifelter Kampf, sondern ich meine nur damit, es wird einfach Differenzen geben und wir haben unsere Position und wir haben auch Ansprüche über unsere politischen definiert.
Nochmal zum Beispiel zum Wahlrecht, ja, wir sagen als Piraten Wahlrecht ab 0 oder meinetwegen Wahlrecht ab 12, ist mir ja auch egal, aber können wir sagen, das ist ja gegen das Gesetz. Ja? Das steht normal nicht ab 18 oder ab 16. Ja? Ich muss sagen, okay, das müssen wir jetzt halt mal verhandeln.
Sag mal, das mit den Sklaven, wurde das gesetzlich jemals aufgehoben? Also ich meine, das war doch verpönt, das war doch verboten, dass alle Rechte haben.
Ja.
Also ich meine, das ist auch kein gutes Argument.
Nee, das ist kein gutes Argument. Ja, wo wir gerade schon so ein bisschen... hier bei solchen Themen sind, mit Weiterentwicklung von Recht und so. Vielleicht muss man nochmal diese Frage zunächst stellen. Warum ist das öffentlich? Warum gibt es keine geheimen Wahlen? Das ist zwar jetzt schon in vergangener Zeit ausgiebig diskutiert worden, aber vielleicht die Hörer, die das jetzt hier hören, sind vielleicht noch nicht so lange dabei. Vielleicht kann man nochmal kurz sagen, warum es keine geheime Wahl geben kann.
Also Wahlen, man möchte, dass Menschen geheim abstimmen, man möchte Menschen, dass nachvollziehbar abstimmen. Und bei der Bundestagswahl zum Beispiel geht das. Dann geht man in die Kabine rein und macht sein Kreuzchen, tut das in die Urne. Am Anfang wurde überprüft, dass die Urne leer ist. Und am Schluss macht man die Urne auf und nimmt alles raus. So, das
diese
geht.
Urne ist die ganze Zeit sichtbar und viele Leute gucken da drauf.
Genau.
Das ist halt der Punkt.
Das geht halt beim im Internet nicht.
Das heißt, beim Computer nicht.
Genau. Das geht, auch wenn man nicht im Internet wäre, würde es auch allgemein beim Computer nicht gehen. Das ist richtig. Das heißt, es ist...
man weiß nicht, was in dem Computer passiert.
Genau, man macht am Schluss die Urne raus, auf und dann kommt halt irgendwas raus. Ja, im Computer könnte meinetwegen rauskommen, 1 Million Leute haben bei den Piraten mitgestimmt und dann müsste man das irgendwie glauben. Mhm. Und bei der Bundestagswahl könnte man sagen, nee, ich habe gesehen, da waren 32 Zettel drin, die wurden gezählt, es waren genau 32. Mhm. Und diese Nachvollziehbarkeit ist halt bei elektronischen Medien nicht gegeben.
Ja.
Und im Fall der Piratenpartei, also man könnte dann halt noch einen Paper Trail machen, das heißt, dass Computer abgestimmt wird, aber der Stimmzettel wird nochmal extra ausgedruckt als Verifizierungsmöglichkeit, dass das auch wirklich alles so war, wie der Computer sagt.
Mhm.
Das geht für uns natürlich nicht in der Piratenpartei. Wir wollen das ja dezentral und ständig asynchron im Internet machen. Das heißt, wir können nicht irgendwie anfangen, Sachen auszudrucken.
Mhm. Ja, und genau deshalb, wegen der Nachvollziehbarkeit, geht es nicht geheim.
Das ist genau. Genau, und ich meine, ich finde das auch noch mehr als das, weil es gibt einfach eine unglaubliche Gelegenheit durch so eine SMVB, die ist ja nicht nur öffentlich für uns, sondern für alle. Das heißt, die Entwicklung kann auch verfolgt werden von Dritten, von Leuten, die nicht Piraten sind. Und dass da jetzt sozusagen keine Personenwahlen stattfinden, ist klar, weil das was Persönliches auch ist. Also wenn ich jetzt irgendwie, das wäre wie so ein öffentlicher Pranger, das geht natürlich nicht. Aber dass wir unsere Inhalte öffentlich diskutieren und öffentlich verabschieden, macht doch einfach Sinn.
Ja, ja, nur für Außenstehende ist ja nicht zu sehen, wer wie abgestimmt
hat. Nee, aber trotzdem ist das die Programmentwicklung.
Naja, also für Außenstehende wäre das ein leichtes zu versuchen. Ich meine, okay, das ist dann die Hürde der jeweiligen Partei. Ne? Es gibt halt Parteien, die sagen, ja, wir haben Parteitag, komm rein, du bist kein Mitglied, egal, schau zu, setz dich hin und genieß die Show.
Kann man auch sehen. Wie.
Ja? Ja, ja, klar. Und dann können die auch sehen, ob der Viktor irgendwie regelmäßig bei strittigen Fragen in Sachen Datenschutz den Arm hebt
nur
oder halt
NPD
auch nicht.
Die NPD hat geheime Parteitage. Ich glaube, das ist die einzige Partei, wo du mich als Gast nicht zukommst.
Ja, also man kann ja durchaus hingehen. Ja. Und ob Medien da jetzt 8 Stunden draufhalten und das Filmmaterial hinterher auswerten, dann kann ich auch sehen, ob derjenige Tischreihe 12, Platz 2, linke Reihe, wann der den Arm gehoben hat und wann nicht. Das ist genauso öffentlich wie die Einsichtnahme auf smvb.net.
Das wäre sogar öffentlicher.
Das ist noch viel öffentlicher, weil du bei uns die Abstimmungsergebnisse als Ganzes in Prozent sehen kannst, aber nicht sehen kannst, wer wie abgestimmt hat.
Es ist auch einfach die Bühne sozusagen unserer Anträge, unserer Ideen. Das ist halt ein wesentlicher Aspekt, der bei anderen Parteien nicht gegeben ist. Sie können zwar Blog-Einträge schreiben und darauf verweisen, dass sie irgendwann was beschlossen haben, aber der Außenstehende kann sich nicht wirklich da reincrawlen und gucken, oh, was haben die eigentlich gemacht?
Also und das können wir. Ja, der Punkt bei den anderen Parteien, hast du halt irgendwie den Leitantrag, ja?
Sigmar
Gabelsch hat den Leitantrag gesagt, dann, hey, so ist es. Das sind jetzt mal 12 Seiten. Lieber Parteitag, ihr könnt ihn jetzt auch einfach mal annehmen, weil ihr habt sowieso keine Wahl. Also du hast ja keine Möglichkeit, auf so einem Präsenzparteitag, und das haben die Piraten empirisch nachgewiesen, ordentliches Programm zu beschließen. Ja? Also ich meine, wir hatten, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber vor 2, 3 Jahren hatten wir halt Massen an coolen Anträgen in der Queue und die sind alle hinten runtergefallen, weil wir es nicht geschafft haben, das durchzunudeln.
Ja. Beschränkung von Raum und Zeit. Ne?
Beschränkung
mögliche Gleichzeitigkeit.
Das ist richtig, genau.
Das dann auch kein Delegiertensystem. Also ich finde ein Delegiertensystem für Parteitage schlecht. Aber in dem Fall, dass man sagen kann, du kennst dich gut mit Stadtplanung aus oder mit Umweltschutz, stimm bitte du für mich ab, du kennst dich da aus. Das ist halt total sinnvoll. Arbeitsteilung hat in der menschlichen Geschichte irgendwie uns echt weit vorangebracht. Und das geht bei den Präsenzparteitagen nicht. Und deshalb ging das bei der Piratenpartei nicht. Und bei der SPD gibt es halt irgendwelche Leute, die im Vorstand sitzen, Sachen zusammenklöppeln und das dann auf dem Parteitag eigentlich nur noch durchdrücken. Mhm. Und das Stimmvieh hat ja auch gar keine Möglichkeit, da wirklich gestaltend einzugreifen. Mhm. Bei der SMV ist es so, wenn jetzt wir als Vorstand sagen, wir haben ein super cooles Wahlprogramm, Atomkraftendlager in Spandau, kann halt die Parteibasis kommen und sagen, lieber Vorstand, habt ihr euch so gedacht, das gehört in den Prenzlauer Berg, ja? Und dann können die auch einfach mal gegen ihren Vorstand relativ einfach was durchsetzen und die Möglichkeit gibt es in der Struktur der etablierten Parteien nicht. Ja? In der SPD ist das überhaupt nicht denkbar.
Auch jetzt mal rein als mathematisches potenzielles Beispiel, ja? Wie viele Leute können denn zum Beispiel gleichzeitig an irgendwas arbeiten in einem Parteitag? Ja, es ist halt voll beschränkt. Es gibt eine Bühne, eine Person redet zugleich. Ne? Natürlich muss das dann so organisiert sein. Es gibt gar keine Wahl. Aber in so einem Online-Parteitag kann vieles parallel gestehen, ohne dass es hier im Wege rumsteht. Weil es eben nicht nur es gibt zwar eine sichtbare Bühne für alle, aber die Arbeitsmöglichkeiten sind natürlich gleichzeitig, synchron. Jeder kann zugleich arbeiten.
Ich habe ein neues Wort gelernt. Das ist großartig. Nebenläufigkeit.
Nebenläufigkeit.
Nebenläufigkeit. Die Übersetzung von Concurrent. Also auf Concurrent Programming, dass du halt verschiedene Sachen nebeneinander laufen hast. Das heißt auf Deutsch Nebenläufigkeit.
Die demokratiert eben Probleme mit sozusagen der Gleichzeitigkeit, ne, von Dingen. Also es immer so nach dem Ausschlussprinzip geht. Alles wird immer knapp gedacht. Aber vielleicht ist nicht alles immer knapp.
Ja, sehr interessant. Also Sebastian hat gerade gesagt, er findet Delegationen doof. Und jetzt ist aber auf dem Parteitag.
Delegierten Parteitage doof.
Ja. Delegierten Parteitage findest du nicht gut. Kann man vielleicht auch anders sehen. Aber gut. Jetzt frage ich mich, wieso findest du dann aber Delegationen in der SMVB gut? Denn da gibt es ja Delegationen.
Also, Delegierten Parteitage führen führen zu, wie heißt das denn, Victor, hilf mir mal, institutionalisierter Macht. Also du hast halt irgendwelche Leute, ja, die
das ist in der Tat
sich halt nach oben schlafen, diese Ochsentour machen und dann halt
das ist in der nicht Tat mehr Nachteil,
normale Leute klar. sind. So.
Aber das würde ja hier auch gelten, eventuell.
Ja, das Schöne ist bei der SMVB, dass du ja die Delegationen entziehen kannst. Ja? Also wenn der Mensch irgendwann mal Delegierter war, der muss ja quasi...
Und schon ist der Wein umgekippt.
Ja, solange die Gläser,
Wein
ganz sind.
Du musst halt, zu viel. Also wenn du den Bundestag.
Dieses Spaß muss sein.
Ja, genau.
Das wäre Delegation.
Genau. Wenn du den Bundestag mal als extreme Form von so einem delegierten Parteitag ansiehst, dann gebe ich halt meine Stimme ab, habe jetzt irgendjemanden gewählt. Und in meinem konkreten Fall vertritt mich jetzt halt der Ströbele im Bundestag. Mhm. Nicht, weil ich den gewählt habe, sondern weil er in meinem Wahlkreis gewählt wurde. Und der macht das jetzt halt 4 Jahre lang. Ja? Und wenn er der Ansicht ist, dass er jetzt halt komisches Zeug macht, habe ich keine Möglichkeit zu sagen, ich will ihn aber nicht wählen, ich hätte lieber den anderen. Ne? So. Mhm. Und bei der ständigen Mitgliederversammlung, die nach Liquid Democracy organisiert ist, kann ich natürlich sagen, Ströbele, du hast totalen Unsinn abgestimmt, ich bin jetzt mal für den anderen. Oder Viktor, du hast meine Delegation für Stadtentwicklung, aber du hast da so einen Unsinn verzapft, ich gebe dir jetzt lieber Dennis. Und das ist ja sinnvoll. Also erstens muss ich mich da nicht in die Materie der Stadtentwicklung einarbeiten. Das ist total schwierig. Also das habe ich vielleicht auch gar keine Ressourcen für. Aber wenn die Leute Unsinn machen, kann ich sie wieder wegnehmen. Mhm. Und das ist das Hauptproblem
eigentlich. Ja, das ist ja schon mal sehr schön, wenn ich das kann. Nur es könnte ja trotzdem sein, dass es Leute gibt, die vielleicht weniger Unsinn machen und wo dann doch eine ganze Zahl von Delegationen ankommt. Das und die sind natürlich jetzt sozusagen gleicher als... Ah, Dennis.
Ja, Martin, du als alter Hase und Superdelegierter aus alten Liquid-Feedback-Zeiten.
Ja, hast jetzt du denn bin ich ja kein Superdelegierter.
Ja, wie hast du denn damals überhaupt diese ganzen Delegationen gekriegt? Ne? Ich habe gehört, du hast ziemlich viel Liquid-Feedback-Schulungen gemacht.
Ja, ich habe Liquid-Feedback-Schulungen gemacht, aber das sind eigentlich nicht die, wo die herkamen, denn das sind ja alles Leute, die ich dann auch kannte und es waren aber viele Leute, die ich gar nicht kannte, die auf mich delegiert haben und das hängt mit anderen Dingen zusammen. Das hängt zum Beispiel mit diesem Podcast zusammen. Dadurch haben die Leute halt einen ungefähren Eindruck gehabt, was ich so denke und fanden das dann auch ganz gut. Und ich meine, so Podcasts sind ja auch ein Mittel, eben Meinungen zu verbreiten und da haben halt viele Leute gesagt, ja, das finde ich auch so und haben dann gesagt, okay, den kennen wir jetzt und dann delegieren wir auf den. Und das ist natürlich schon irgendwo ein Problem. Wenn die Gruppen größer werden, ist es halt so, dass, also wenn die Leute es mit der Delegation ernst nehmen, was ich auch gut finde, kann man gleich nochmal drauf kommen, dann delegieren sie natürlich immer gerne auf Leute, die sie kennen und da gibt es dann schon weniger Leute.
Also da würde ich... direkt mal sagen, ja, also erstmal der Delegationsverfall ist ein wichtiger Aspekt. Die Halbwertszeit von Machtübertragung muss ganz klar geregelt sein. Es kann nicht sein, dass man irgendwie das nicht tut.
Ja.
Weil das ist im Bestand der Demokratie. Weil sonst ist eben auch der Wert, einer der wichtigsten Kriterien für Demokratie ist die Reversibilität von Entscheidungen, also die Umkehrbarkeit der Entscheidung. Der muss natürlich immer gewährleistet sein. Oder das Kriterium muss immer gewährleistet sein. Das heißt Halbwertszeiten. Auf der anderen Seite hast du völlig recht, die Größen. Also umso größer die Gruppe wird, so bei 130 Leuten geht es ohne Probleme, 250 ohne Probleme, 500 ohne Probleme, 1000 wird schwieriger, 2000, oh, und dann merken wir schon, bei 30.000 Menschen wie zu Hochzeiten der Piratenpartei wird es richtig unmöglich, würde ich sagen. Da müsste man meiner Überzeugung nach, wir sind ja hier auch ein Testgebiet, ein Experimentierfeld, für unsere Zwecke reicht es, für unsere Belastung der Infrastruktur, was unsere Beteiligungsinfrastruktur angeht, reicht es völlig aus, was wir für an Regeln haben. Aber prinzipiell sehr interessant zu sagen, sind Gruppen auch Delegationsempfänger? Also innerhalb der SMV zum Beispiel, wenn ich den Hase plus irgendwie noch ein paar andere für bestimmte Themen gut finde, dass ich sozusagen nochmal darauf delegiere, dass die einen Diskurs führen. Indem sie gemeinsam sozusagen die Entscheidung abgeben müssen. Das sind also eher alles Ideen, die so ein bisschen in die Zukunft reichen und die auch nicht also im aktuellen Stand so bedeutend sind. Sondern wichtig ist, dass es verfällt, dass sie sozusagen die
Delegation. Bevor wir auf das zweite kommen, was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe.
Gruppendelegation.
Gruppendelegation, da weiß ich nicht, was das ist. Das kannst du vielleicht mal erklären. Gerne. Aber erstmal der erste Punkt. Verfall von Delegation. Ist denn das hier vorgesehen? Und wenn ja, wann verfällt die Delegation?
Das Schicksal wollte es so, dass bei der Weiterentwicklung der Software auf das nächste Update Delegationsverfall als richtige Maßnahme zur Umsetzung im Programm erkannt wurde und Liquid Feedback jetzt die Software dementsprechende Features bietet, die man für seine Zwecke konfigurieren kann. Und dort kann man quasi die Leute leicht und auch hart irgendwie darauf hinweisen, dass ihre Delegationen kaputt sind, abgelaufen. Die Zeitspanne kann man auch selber einstellen.
Wann verfällt sie denn? Was habt ihr denn eingestellt?
Ja, laut unserer Satzung soll sie nach maximal 100 Tagen verfallen, insofern sie nicht bestätigt werden und die Bestätigung erfolgt durch ein Login im System. Das heißt, du musst jetzt nicht nochmal extra Buttons klicken eigentlich, aber Liquid Feedback bietet dort auch diese Hardcore-Variante. Also man kann zum Beispiel auch eine Einstellvariante, ich sehe das jetzt mal, Hardcore-Variante ist vielleicht das falsche Wort, aber die harte Variante ist im Prinzip, dass nach einem Ablauf einer Zeit T, sobald du dich einloggst, du auf einen Bildschirm geleitet wirst, in dem du quasi dazu angehalten wirst, deine Delegation zu bestätigen oder sie verfallen zu lassen.
Ah ja.
Und das Programm lässt sich nichts anderes machen, solange du nicht diesen Schritt vollführt hast. Und das ist genau das, was Victor eigentlich anspricht, dass man halt so irgendwo dann auch so diese harte Schranke setzt und sagt so, ja pass auf, du ist halt schade, dass du dich die letzten 99 Tage nicht drum gekümmert hast, jetzt ist Tag 100, jetzt solltest du dich mal drum kümmern, weil ansonsten ist das ganze Delegationssystem irgendwie ein bisschen daneben, wenn alle das nicht machen würden, so wie du das machst.
Ne? Das ist auch ein richtiges Problem, weil Karteileichen und digitale Systeme, das funktioniert nicht gut. Also da gibt es halt eine Beteiligungsdynamik.
Ich denke mal, die Lösung, die wir in der Satzung haben, ist, wird ja auch gerade über eine Alternative in der SMVB selber nachgedacht und wir haben jetzt quasi auch von unserem Dienstleister wertvollen Input gekriegt, den wir demnächst dann auch in die Initiativen mit einlaufen lassen, um den Mitgliedern eine qualitativ hochwertige Entscheidung darüber zu ermöglichen, wie wir in Zukunft damit umgehen wollen, ab wann die quasi die erste Schranke kriegen wollen, ab wann sie den Knüppel kriegen wollen, ab wann sie es kriegen wollen.
Genau, wir diskutieren ja auch gerade darüber. Ja. Also es sind ja Dinge, die...
Sebastian, du wolltest...
Ja, ich möchte was sagen, ich möchte gerne ungarisch reden. nein, weil du hast ja gerade... Die Frage wurde gestellt, also Maha, du warst ja früher im Bund Superdelegierter Liquid Feedback mit irgendwie 100 Stimmen teilweise. So die Frage war, warum kriegst du die? Die kriegst du natürlich einerseits wegen unbestreitbarer Kompetenz, zum Beispiel Bildung und Wissenschaft. Okay. Andererseits wegen Prominenz durch deinen Podcast.
Genau.
Und andererseits als dritten Punkt, und den finde ich den wichtigsten, kriegst du sie, weil der Teufel immer auf den größten Haufen scheißt. mathematisch formuliert hat das der Herr, und jetzt kommt es, Barabashi, glaube ich, von Vornamen Albert. Und ich werde jetzt etwas ausholen, aber es ist sehr instruktiv. Und zwar, nimm an, du hast eine Fluglinie in Absurdistan. Du bist Präsident von Absurdistan und willst eine Fluglinie machen, die von Absurdistan nach Deutschland fliegt. Ja, wohin fliegt die?
Naja, wahrscheinlich nach Frankfurt.
Genau, nach Frankfurt. Warum fliegt die nach Frankfurt?
Weil das Drehkreuz ist.
Weil da schon ganz viele andere Leute sind. Ja?
Weil es in Berlin zum Beispiel Nachtflug gibt.
Also ich meinte jetzt nur
Städte mit
dem Flughafen. Ja? Nee, genau, du fliegst nach Frankfurt, weil da schon ganz viele andere sind. Und das ist, wenn du dir überlegst, wie sich Netzwerke, zum Beispiel von Fluglinien, ausbilden, ja? Aber auch wie sich Netzwerke von solchen Delegationen ausbilden, ist das immer das gleiche Muster, was halt dieser Herr Barabashi da...
Ist das wirklich Ungar? Der Name klingt so rumänisch.
Nein,
es ist...
Borobashi und dann kommt noch was anderes. Er ist total krass ungarisch, wenn ich es dir geschrieben
habe.
Die
Mail doch mal nicht. Entschuldigung. Also, wie viel ist, wird auch viel angezogen.
Okay. Genau. Und wenn es jetzt so ist, zum Beispiel, die Leute melden sich in Liquid Feedback an und sehen dann, okay, ist ein Thema, habe ich keine Ahnung, aber dieser Maha, der hat da schon 62 Delegationen.
Ich guck mal, was
da und so der Hasi 123 hat keine. Ja, wahrscheinlich kennt der Maha sich aus, sonst hätte er ja keine Delegation.
Genau.
Dann hat der Maha 63. Ich glaube, dann hat er 64 und irgendwann hat er 100. So. Das ist halt das, was da historisch passiert ist.
Ja.
Völlig das, und das ist halt teilweise durch Kompetenz begründet, teilweise dadurch, dass man früh genug da war. Wenn man sich anguckt, welche Leute im Bundesliquid Feedback viele Delegationen haben, sind das teilweise Leute, die ich als sehr kompetent erachte und teilweise sind das Leute, die ich als nicht kompetent erachte, aber die halt früh genug da waren. Jetzt, und da kommt der Delegationsverfall rein, du musst halt regelmäßig ein Reset machen, dass die Leute, die dass halt wieder ein bisschen Chancengleichheit hergestellt wird, dass wenn jemand reinkommt, dass er sieht, okay, hier haben alle irgendwie gleich viele Delegationen, ich muss mich wirklich drum kümmern. Oder wenn einer halt mal wegen einem kurzzeitigen Prominenz- oder Kompetenz-Peak irgendwie 100 hat, muss das halt automatisch wieder nach unten gehen und du musst immer aktiv sagen, den Maha finde ich immer noch gut, der ist immer noch kompetent, der ist immer noch kompetent. Mhm. Und ich persönlich will, dass die Leute da echt mit genervt werden. Dass sie sich immer überlegen müssen, will ich eigentlich wirklich noch auf den delegieren?
Mhm. Ja, das ist ein praktisches Beispiel. Ne? Also ich habe hier an jemanden delegiert und ich werde jetzt nicht dran erinnert. Es gibt aber jemand anderen, der tolle Anträge schreibt und großartige Sachen macht. Und ich werde aber nie irgendwie, und ich denke die ganze Zeit, wow, das ist irgendwie genau das, was ich will oder so. Ne? Den würde ich eigentlich delegieren. Aber ich denke gar nicht drüber nach, weil es nicht so mein Thema ist. Dann, wenn die Frage gestellt wird, willst du an den Person weiter delegieren? Erst dann denke ich wirklich darüber nach, okay, ach, da gibt es ja noch den anderen. Vielleicht delegiere ich mal weil ja auf den, weil der andere macht gar nichts. Also einfach nur damit konfrontiert werden mit der eigenen Entscheidung. Ich glaube, darum geht's. Also das ist der entscheidende Punkt. Und du hast mich immer, ich finde Gruppendelegationen sind in diesem Konzept sehr wichtig, weil...
Was sind denn Gruppendelegationen?
Ja, stell dir mal vor, ich würde an einen Squad delegieren, also meine Stimme sozusagen. Ich erwarte von denen, dass sie zum Beispiel einstimmig oder mehrheitlich, müssen sie selber wissen, müssen sie halt selber auch ausmachen, nach welchem Wahlmodus sie sich... selber dem unter ihre eigene Gruppe gestalten. Aber ich finde es manchmal wichtig, dass gerade bei größeren, wenn wir dieses System größer denken, also weniger 150 Leute oder 1000 Leute, sondern eher so 20.000 Leute, dann wird es schon schwierig, einer Person überhaupt konkret die Komplexität eines gesamten Themenbereiches zu überantworten. Und ich glaube, es wäre da wichtig, dass Menschen zusammenkommen und auch also Gruppen innerhalb der Piratenpartei oder innerhalb unserer Strukturen bilden, die halt für Expertise stehen. Squads zum Beispiel sind gute, also werden die richtigen Ansprechpartner in dem Zusammenhang. Und dann weiß man, ich gebe denen jetzt nicht nur die Stimme dieser Person, sondern ich gebe denen die Gruppe und weiß, dass diese Gruppe interne Diskurse führt, um nämlich überhaupt wiederum eine Stimme abzugeben, was mich doppelt absichert. Das heißt, verstehst du,
wie soll das gehen? Da muss es ja irgendwo so eine Gruppe geben und die haben dann eine Stimme.
Nee, also das würde so gehen.
Seltsam.
Also erstmal geht das im Augenblick gar nicht.
Ja, ja.
Sondern es ist nur eine Idee, so, ne? Aber, so für mich persönlich. Ich denke, es wäre möglich, dass man zum Beispiel eine offizielle Gruppe anmeldet. Das müsste man dann mal tun. Also es müssten Piraten zusammenkommen und zum Beispiel der jeweiligen Instanz ihre Gruppe anmelden, sodass sie existiert. Eben eindeutiges Identifikationsmerkmal, sodass die Mitglieder dieser Gruppe klar und eindeutig sind. Und jetzt kann natürlich das System selber, in dem ja Abstimmungen möglich sind, nochmal eine Abstimmung intern machen, und zwar innerhalb dieser Gruppe. Das heißt, in dem Modus der Abstimmung kann man wählen, zum Beispiel Einstimmigkeit, mehrheitlich oder zwei Drittel, was auch immer, irgendwie einstellbar oder auch nicht. Das sind aber alles Anforderungen, die kann die Software überhaupt nicht lösen im Augenblick, sondern es geht mir darum, um die Idee, wie können wir das skalieren, wie können wir sozusagen bessere Filter...
Das Ergebnis dieser Gruppenabstimmung kriegt dann noch mehr Gewicht durch die anderen, die auf die Gruppe delegiert haben.
Also als Beispiel, 100 Leute delegieren nicht an Hase 100 Stimmen, ja, sondern an eine Gruppe. Und diese Gruppe kann nur dann abstimmen, wenn sie den Wahlmodus erfüllt, mehrheitlich, einstimmig, je nachdem. Sonst kann sie nicht teilnehmen an der Wahl, weil sie dann keine interne Wahl vollzieht oder das ablehnt, also mit Nein stimmt. Und dadurch habe ich eine höhere Sicherheit, weil wenn ich nämlich drei Leute habe, die darüber nachdenken, also nur eine Möglichkeit, ich kann ja immer noch Hase.
Aber auch Manipulationspotenzial.
Ja, es gibt immer Manipulationspotenzial. Also,
wir sind ja gerade so ein bisschen im Visionärmodus.
Genau.
Was ich da, also generell ist das noch nicht umsetzbar, ich kann mir das irgendwie auch gerade nicht so richtig vorstellen, aber ein Vorteil davon wäre, dass du halt nicht diesen Single Point of Failure hast. Das heißt, wenn du 100 Stimmen hast und jemand kommt zu dir und sagt, ich habe dein Kind entführt und du stimmst jetzt mal so ab, ja, dann machst du das. Probier das mal mit einer Gruppe. Das ist halt wesentlich schwieriger. Ja. Das heißt, das System wäre dagegen externe Einflüsse wahrscheinlich ein bisschen robuster. Wie das technisch umgesetzt werden soll, weiß ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Vorteil, den man so erwähnt.
Muss ich auch sagen, technisch war jetzt nicht mein Punkt, sondern rein von der Idee einer Sozietät, also wie kann man so eine demokratische Gesellschaft denn auch organisieren.
Ja.
Dennis? Also vielleicht, um das Thema Delegation zu einem Ende zu führen, würde ich vielleicht nochmal so annähernd das wiederholen, was ich auch schon mal der Landesmitgliederversammlung März 2014 gesagt habe, als es um die Diskussion der SMV-Anträge ging und so diese typische wiederkehrende, ermüdende Argumentation, ja, Delegationen sind evil, ja, warum sind die evil? Ja, weil wenige viel entscheiden können und was können wir dagegen tun? Ja, wir schaffen sie komplett ab und ja, wie gesagt, so nein, Leute, aber ihr habt halt einfach auch versäumt, euch um eure Stimme zu kümmern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der egal in welcher Liquid-Feedback-Instanz, egal mit welcher Tragweite, zu den Dingen gehört, die man lernen muss, wenn man in Online-Meinungsbildungstools unterwegs ist, die Möglichkeit bieten, seine Stimme woanders hinzugewichten. Man muss sich um seine Stimme kümmern. Man kann ja nicht einmalig diesen Akt der Delegation vollziehen und ja, dann nie wieder nachschauen, was passiert denn da eigentlich. Das
wollen wir auch gar nicht, oder?
Ich meine, also, stellen wir mal vor, so Piratenkreisverband Neukölln schickt den Viktor zum Piratendelegiertenparteitag. So, ne? Und ich bin da Mitglied in Neukölln gewesen und habe gesagt, so, ja, der Viktor ist kompetent, der geht da hin oder so. Dann drehe ich mich nach dieser Veranstaltung, wo ich dem Viktor meine Stimme gebe, ja auch nicht um und lasse mich nie wieder in Neukölln blicken, sondern wenn der Viktor wiederkommt, dann frage ich den, ja, sag mal, was hast du denn da eigentlich gemacht?
Ja, ja, klar.
So, und wenn mir das nicht gefällt, dann wähle ich ihn beim nächsten Mal nicht.
Richtig.
Und genau, muss es auch sein. Das ist ja der Punkt.
Ich frage mich, wie wir diese Tragweite dieser Entscheidung, eine Delegation weiterzugeben, um die Dimension des, du musst dich darum kümmern, du musst dafür sorgen, dass deine Stimme kein Schindluder getrieben wird, weil es ist natürlich super einfach, mit dem Finger auf die Zeige sagen, super Delegierter, du hast versagt. Ja, so, nein, habe ich nicht. Hast du, weil du hast nämlich deine Stimme ins Nirvana geschickt und hast mich damit machen lassen.
Bei mir ist es traurig, das immer nur negativ zu betrachten, weil es kann ja auch sein, dass jemand aus Kompetenz viel Gewicht zieht. Ja, also beides ist möglich und es wird, also die Frage ist, wie kriegen wir die Kriterien hin, dass es eben auch aus Kompetenz geschieht und eben, wie du schon sagst, nicht aus manipulativen Fadenscheinen.
Wichtig ist einfach nur, kümmert euch um eure Stimme.
Also, was Dennis sagt, ist schon also eine Hauptkrux daran. Es gibt Leute, die kümmern sich nicht um ihre Stimme. Ja? Es gibt Leute, die kümmern sich nicht um ihr Auto, es gibt Leute, die kümmern sich nicht um ihre Frisur, ja? Es gibt Leute, die kümmern sich nicht um ihre Stimme. Und du willst natürlich nicht, dass deine Partei darunter leidet, dass da halt Leute irgendjemand mal ihre Stimme gegeben haben und der ist dann im Endeffekt halt irgendwie so ein Volldepp. Der
Unterschied ist nur, aber jeder sollte eine Stimme haben.
Moment, aber der Punkt ist, dass die Leute dann, dass du halt regelmäßig den Leuten sagen musst, kümmere dich drum. Und das machen wir durch den Delegationsverfall. Ja. Du kannst das einfach nicht ohne machen.
Mhm. Finde ich auch.
Ja, das ist schon wichtig. Das ist ja richtig, aber das zwingt uns ja dann halt dazu, auch diese Anwendung in der Software zu implementieren, um dieses Ziel zu erreichen, den Leuten wenigstens auf die Finger zu stupsen und zu sagen, so, du, kümmere dich mal.
Ja, ja. Kennt jemand die Totmannbremse?
Ja, ja. Ich kenne sie nicht.
Du kennst die Totmannbremse nicht.
Im Zug.
Ja.
Damit man, also der Zugführer könnte ja sterben.
Ah, und dann gibt es irgendwas.
Damit das nicht, damit man weiß, der ist jetzt tot und den Zug bremsen kann, muss der halt immer drücken. Also in einer zufälligen Reihenfolge muss der so einen Knopf drücken und wenn er das nicht tut, da leuchtet halt so ein Licht auf, dann muss er drücken. Und wenn er das nicht tut, dann wird der Zug halt gebremst.
Ja, super.
Und der Delegationsverfall ist das Gleiche. Ja, du hast dann irgendwie, du musst halt als Zugführer immer sagen, ich lebe noch. Und bei Delegationsverfall sagen, ich will immer noch auf den Viktor delegieren. Mhm. Ja, will ich immer noch. Ey, du nervst, aber ich will immer noch auf den delegieren. Ja?
Ja, ist beim Zug sogar noch interessanter, denn im Grunde wird ein Zug nicht gebremst, sondern entbremst. Also die Bremsen werden aktiv also ausgeschaltet, nicht ausgeschaltet, also solange Strom anliegt, sind die offen und sobald irgendwas nicht funktioniert, wird der Zug auf jeden Fall erstmal gebremst. Also wenn der Strom ausfällt, wird gebremst.
Ist ja auch relativ logisch, stelle ich mal vor.
Heißt das, der Zugführer muss tot sein und der Strom muss ausfallen?
wenn der Zugführer tot ist, geht schon, bleibt der Zug schon stehen.
Was für ein glücklicher Zufall, dass der Zug steht.
Obwohl inzwischen die Züge sowieso besser ohne Lokführer.
Ja, so Leipzig-Sackbahnhof stelle ich mir cool vor. Und dann mit dem schlafenden Lokführer voll in die
der Halle rein. Bleibt sowieso dann stehen. Da gibt es dann noch zusätzliche Sicherheitssysteme. Hoffe ich zumindest. Ja, gut, also das jetzt mit den Delegationen, klar. Also ich denke, das ist schon wichtig, dass man sich darum kümmert. Ich finde aber, es ist auch gut, wenn es so Delegationsketten gibt. Denn, also ich habe es immer gerne, wenn ich überall beteiligt bin. Und ich kann mich halt nicht um alles kümmern. Selbst bei diesen paar Sachen, die jetzt in dem neuen Tool in der SMVB drin sind, ist es mir trotzdem schon wieder zu viel. Und da sind halt Themen dabei, wo ich echt sagen muss, interessiert mich nicht. Aber was das Schöne halt ist, ich gucke mir das an und ich sehe halt durch meine Delegation überall, da ist jetzt ein Finger dahinter nach oben oder nach unten und so. Und dann kann ich mir das auch angucken und denke, ja, passt schon, so kann das auch sein. Aber ich bin halt überall beteiligt und das ist halt wichtig, denn ich finde, die Demokratie leidet am meisten darunter. War ja der Punkt, wir haben keine Delegation, gut, dann aber dann sind plötzlich irgendwelche Leute, weil sie übrig geblieben sind.
Die machen doch sowieso was.
Die
machen doch sowieso was.
Und den längsten Atem haben. Und das ist halt nicht gut. Also diese informellen Delegationen sind halt nicht gut. Und so hat man es halt dann doch irgendwie formalisiert und kann sich entsprechend beteiligen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich gerne auf Leute delegiere, die selber auch delegieren. Was bisher in der neuen SMVB noch nicht so richtig funktioniert.
Also mal ein Aufruf an alle, delegieren, delegieren.
Ich finde das ja also ganz ähnlich wie Maha. Man soll vielleicht nochmal sagen, also die SMV gibt es jetzt seit knapp 40 Tagen, glaube ich, und wir haben 34 Initiativen, also ungefähr eine Initiative pro Tag.
Ja.
Ich gucke mir die meine S-Bahn an, die SMV läuft jetzt auch auf dem Handy, das ist unglaublich gut. Ja,
ja, das ist natürlich doch auf dem Handy.
Ja, aber nicht so gut, also nicht so gut, nicht wirklich nicht.
Meine nee, App gibt es ja nicht, also ich muss es im Browser machen.
Du musst
ja,
im Browser
aber machen. Aber es ist wie eine App.
Gleich machen. Ja. Also es ist auf jeden Fall sehr schön. Ich würde jetzt da keine Initiativtexte auf dem Handy schreiben, aber
genau, das ist dann doch
Ma hat da gestern was gemacht, dann sage ich, okay, Trennung von Religion oder Kirche und Staat, super.
Hier, ah, ich muss gleich mal werben dafür, genau, das sind diese Initiativen, die Nummern kann ich gleich mal durchgehen, damit die Leute es auch leichter finden, das ist ja jetzt auch.
Kannst du auch verlinken?
Neuen, ja, wird auch verlinkt, aber ich kann sie ja schon mal, für diejenigen, die jetzt nicht extra ins Web schauen wollen, es handelt sich um die Initiativen 33 und 34.
Genau, und dann denke ich, das soll der Maha, eigentlich kennt er sich da gut mit aus. Ich habe die jetzt unterstützt, aber ich gehe mal davon aus, dass ich im weiteren Verlauf da einfach auf Maha delegieren werde, weil er da einfach viel tiefer drin ist und ich das schön finde, dass ich nachher Zeit für andere Dinge habe. Ja?
Genau.
Kann ich mich um meine anderen Initiativen kümmern, kann mich um meine Familie kümmern, kann man Bier trinken gehen und der Maha macht das schon. Ich finde das großartig.
Ja, ja, ich finde, was auch immer sehr schön ist, ist, wenn man halt nicht auf den delegiert, der die eingestellt hat, sondern auf irgendjemand anders, der auch aufgeploppt ist als jemand, der sich dafür interessiert und was sagt. Also ich habe zum Beispiel einmal auf Dennis bei irgendeiner Sache delegiert, weil ich gesehen habe, der hat sich da zu Wort gemeldet und was er da angemerkt hat, fand ich auch überzeugend. Da habe ich gedacht, obwohl ich eigentlich auch für den Antrag war, habe ich aber gedacht, es ist besser, jetzt nicht auf den Antragsteller zu delegieren, sondern auf einen, der sich auch einmischt und sich offenbar auskennt.
Ne? Das ist ja gerade das Schöne daran, dass wir sozusagen neue Habitus erschaffen dadurch. Ne?
Muss man eigentlich das grundsätzliche System von Liquid Feedback nochmal erklären? Also wie das eigentlich mit den Anträgen aussieht, mit den Modifikationen, oder setzen wir das als bekannt voraus?
Also ich würde nicht zu viel als bekannt voraussetzen. Also wir haben zwar Stammhörer, aber wir haben, also ich hoffe zumindest, dass wir auch immer wieder neue dabei haben. Und von daher wäre es vielleicht nicht schlecht. Vielleicht kannst du gerade noch mal so in drei Sätzen das Wesentliche.
Wir müssen
nicht zu sehr ins Detail gehen.
Weil wir machen mal so ein bisschen Rollenspiel. Also ich mache eine Initiative, Trennung von Kirche und Staat. So, ich stelle die Initiative ein. Jetzt wird die aber noch nicht, also habe ich 7 Tage Zeit, 10% der Stimmberechtigten hinter meine Initiative zu versammeln. Wenn ich das nicht schaffe, dann wird die gar nicht abgestimmt. Das ist halt so der Trollfilter. Also wer komplette Schrott-Inis einstellt, die werden halt einfach nicht behandelt und man muss sich auch nicht damit beschäftigen. So. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich das geschafft habe. So, jetzt bin ich über den 10% mit der Trennung von Kirche und Staat. Und jetzt kommt Dennis und denkt sich, ja, ist ganz nett, aber...
Ich finde, dass Staat und Kirche viel mehr zusammenwachsen sollten. Ne?
Ja, du lachst.
Nein, ich lach gar nicht. Ich unterstütze das natürlich auch.
Und weil ich halt der Meinung bin, dass Sebastian damit in die falsche Richtung zielt, stelle ich da eine Alternative zu, die da halt sagt, zu Kirche und Staat sollen mehr zusammenwachsen und werbe auch um das Erreichen des Quorums für meine Initiative.
Und ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich kommentiere beides. Schau mal so ein bisschen, wie darauf reagiert wird.
Ja, denn ist eine super liberale Position, klar. Der Staat soll nicht so viel selber machen, das soll besser die Kirche machen.
Ich finde. Soll das mal schön der Kirche überlassen, ja? Die hat nämlich eine Ahnung von, wie das läuft. Die macht nämlich schon ein paar tausend Jahre.
Genau, vor allen Dingen bei Recht und Gesetz. Also die 10 Gebote sind so alt, das würde ich alles die
Kirche. Genau, machen. Hörst du es nicht?
Naja, jedenfalls, Maha, du mit deinen super Delegationen im Petto hast dann irgendwann so meine Initiative mit unterstützt und schon komme ich mit in die nächste Phase der Diskussion über diesen Antrag, wo ich und Sebastian parallel laufen, weil beide das Quorum erreicht haben mit unterschiedlichen oder vielleicht manchmal auch gleichen Unterstützern. Und dort haben wir dann 14 Tage Zeit, ausgiebig darüber zu diskutieren, was jetzt Good, Bad and Evil an beiden Anträgen ist.
Also man könnte zum Beispiel sagen, es gibt jetzt eine Person, die nicht da ist, nennen wir sie Jutta. Und Jutta sagt, Sebastian, deinen Antrag finde ich gut, aber er könnte noch besser sein. Ja? Das ist halt auch, was uns wieder von der SPD unterscheidet. Wenn ich Sigmar Gabriel wäre, würde ich sagen, Trennung von Kirche und Staat, ihr stimmt jetzt dafür. Ich sage, ich bin
der Geilste. Genau.
Und der stets bejaht.
Ich bin Privatmann.
Ich bin Privatmann, entschuldige.
Der Geilste ist Privatmann.
So, also auf jeden Fall kommt Jutta und sagt, Sebastian, die Trennung von Kirche und Staat ist super, aber wir sollten die katholische Kirche ausnehmen. Ja, dann kommt eine Anregung und sagt, okay, evangelische Kirche vom Staat trennen ist super, aber katholische Kirche sollte nicht vom Staat getrennt werden. Und dann kann ich die halt entweder in meinen Antrag übernehmen oder nicht. Und die anderen Benutzer können halt auch diese Anregung von Jutta dann halt bewerten, ob das jetzt eine besonders gute Anregung ist, die umgesetzt werden sollte oder eine schlechte, die nicht umgesetzt werden sollte. Und dann kriegt man schon im Vorhinein so eine gewisse Idee, was vielleicht eine gute Richtung wäre, wie der Antragstext sich entwickeln könnte. Dann hat man 2 Wochen Zeit und nach den 2 Wochen gibt es halt eine Version, die final ist, die dann eingefroren ist, die nicht mehr geändert werden kann. Und die wird dann schlussendlich irgendwann abgestimmt werden.
Wichtig ist auch, dass man bei dem Kommentar sozusagen 2 Möglichkeiten hat, anzugeben, wie wichtig das einem ist. Und zwar eigentlich eine modale, also möglich oder notwendig. Ja. Mhm. Du musst diese Veränderung übernehmen, wenn du meine Stimme willst, oder du solltest darüber nachdenken, damit du meine Stimme bekommst. Das ist halt auch, das ist ganz schön, weil man damit ja auch die Brisanz seiner eigenen Urteile nochmal definieren kann.
Mhm. Ja.
Also äquivalent geht halt einer in die Redeschlange und sagt vorne beim Parteitag was Cleveres und hinter ihm heben alle die Arme und winken.
Ja,
und
sagen, genau.
Plus eins, ja, das finde ich auch. Ja. Also, ne? Und dann signalisiert man den Antragsteller, dass es anscheinend ein besonders wichtiger Aspekt in der Diskussion war und er ihn bitte in seinen Antrag überführt. Mein Antrag war natürlich so gut, dass niemand eine Anregung schreiben konnte. Ich bin einfach so in die eingefrorene Phase reingerutscht.
Ich finde es natürlich blöd, wenn man einen Tag vorher das dann macht und dann ist natürlich blöd, wenn ein Antrag dann in die Überprüfungs- oder Abstimmungsphase gerät. Da muss man dann schon früher irgendwie anfangen zu diskutieren.
Ja. Naja gut, aber zur Not kann man das immer noch machen.
Genau,
also
auf jeden Fall.
Bis zur Abstimmung hin diskutieren. Ich meine, es war immer schön, wenn das möglichst früh passiert, aber man kann das ja natürlich auch immer noch machen. Ich sehe hier gerade bei dem Antrag von mir gibt es tatsächlich schon einen Verbesserungsvorschlag, der auch sehr gut ist. Da sagt jemand, es gibt die anderen Piratenlandtagsfraktionen, die können doch auch. Gut, daran habe ich jetzt nicht gedacht, weil wir das hier für Berlin machen. Aber klar, also ich kann das gerne noch reinschreiben, dass natürlich da die Zusammenarbeit keine Grenzen
gesetzt hat. Eigentlich bei Liquid Democracy im Allgemeinen ist halt möglichst viele oder die Möglichkeit zu haben, möglichst viele Leute hinter sich zu versammeln.
Genau.
Die sich vielleicht an irgendeiner blöden Formulierung gestoßen haben, ja. Oder die noch einen anderen Vorschlag haben und dann
das hast sind du ja nachher. Gute Vorschläge. Also genau, das verbessert ja den Antrag. Also wenn ich dazu schreibe, dass die sich auch noch kurz schließen sollen mit den anderen Landtagsfraktionen, dann ist das doch super. Also das ist dann tatsächlich eine gute Idee.
Und ich muss jetzt nochmal zur SPD kommen. Da kannst du halt nur einen Antrag einreichen, wenn du die Unterstützung von einem Kreisverband hast oder einem Landesverband oder so.
Mhm.
Und das ist bei uns halt anders. Da ist halt wirklich wieder die Teilhabe. Jeder Mensch, selbst wenn er jetzt kein Geld hat, da nicht hinfahren kann, Schichtarbeit arbeitet und am Wochenende irgendwie nicht kann, kann da einen Antrag einstellen und kann halt auch mal einen Superdelegierten rauskegeln. Also ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass irgendjemand quasi aus dem Off kam und einfach einen besseren Antrag eingestellt hat. Ja? Mhm. Das ist Sigmar Gabriel halt noch nie passiert.
Ja, das geht ja eben nicht.
Genau, es geht nicht.
Einfach nicht.
Genau. Ja, ja. Das ist strukturell ausgeschlossen.
Die machen nämlich das mit Viktors Idee der Gruppen schon in echt. Ne? So, die brauchst die Unterstützung des Landesverbandes, um einen Antrag überhaupt in die Diskussionsphase einer Partei zu bringen. Also,
wir haben das vorhin nicht ausdiskutiert. Ich sehe ja auch bei Gruppen.
Ja, das können wir nochmal.
Also, Demokratie ist schon sehr individualistisch.
Ja, das sehe ich auch so. Also, ich muss ganz klar sagen, ich finde das Individualrecht hat absolute Priorität. Aber gerade unsere Squads sind ein gutes Beispiel.
Mhm.
Ja, also ich finde es manchmal schwierig, gerade bei komplexen Fragestellungen einer einzelnen Person die Verantwortung zu übergeben. Sondern ich glaube, wenn eine Gruppe von Experten oder von Leuten, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, untereinander nochmal einen Diskurs führen über eine Entscheidung und ich dieser Gruppe traue, das heißt ja, die ganzen anderen, man darf ja nicht vergessen, die ganzen anderen Rahmenbedingungen bleiben ja stehen. Also ich kann immer noch Delegationen entziehen, eine einzelne Person unterstützen oder selber tätig werden. Das ist ja nur sozusagen das kommt nur hinzu. Das wäre eine Möglichkeit, die dazukommt. Dann kann ich mir sicher sein, hey, die haben einen Diskurs geführt. Jemand ist nicht, weil es gibt ja auch das Phänomen der arroganten Macht. Ja? Also wenn ich irgendwie 10 Jahre lang 10.000 Stimmen auf mich vereint habe, dann bin ich vielleicht auch sehr bequem.
Mhm.
Ja? Und der Diskurs wird, also Stichwort Buschkowski, hat sicher auch wichtige Politik gemacht in Neukölln und man muss alles auch anerkennen und auch nicht nur in den Dreck ziehen. Aber auf der anderen Seite merkt man, na, so eine Bequemheit der Macht.
Mhm.
Und das kann natürlich auch im Digitalen entstehen. Und da macht es natürlich Sinn, dass Gruppen da sind. Das löst diese Prozesse ein bisschen auf und auch untereinander.
Ja.
Also ich bin davon überzeugt, weil ich denke... Also
Gruppen können natürlich auch dazu führen, dass es dann plötzlich irgendwelche festen Strukturen gibt. Dann gibt es halt...
Kannst du wieder entziehen. Also ich meine...
Ja, das passiert dann aber eben nicht, weil...
Warum? Weil ich gefragt werde?
Nee, weil halt in der Gruppe eben auch die Kumpels noch drin sind und so. Wenn man das gut macht, dann, also man siehst es jetzt schon. Du siehst es jetzt schon bei Argumentationen, bei diesen massenhaften Anträgen, die es gab auf den, oder Massenanträgen auf den Bundesparteitagen, ist dann gesagt worden, ja, ist jetzt Schulterschluss. Und wenn ihr euren durchkriegen wollt, dann müssen wir auch unseren unterstützen. Und dann wurde dann immer argumentiert, ja, hinter diesen Anträgen stehen ja schon so viele Leute und so viele Leute haben da zusammen tagelang gearbeitet. Das könnt ihr doch nicht einfach ignorieren. Und am Ende ist es tatsächlich so gewesen, dass zum Teil wirklich Anträge, die nicht toll waren, durchgekommen sind in diesem Massenantrag.
Aber ich glaube, da ist gerade dieses sozusagen Unklare, welche Gruppe wie was gemacht hat, dieses Uneindeutige, diese, sage ich mal, so soziale Peergroup, die eh nicht so ganz klar ist. Das ist eher das Problem. Wenn ich eine eindeutige operative Gruppe habe, die ein klares Ziel hat und definiert, was sie will und auch irgendwie klar bestimmt, was sie tut, dann habe ich auch klare Anforderungen und Erwartungen an diese Gruppen.
Ja, was machen diese Gruppen vielleicht auch nicht immer? Aber okay, da kann man, glaube ich, nochmal einen anderen Podcast drüber füllen.
Ja, das ist sicherlich noch eine andere Fragestellung. Aber wir können das ja im Auge behalten. Wir podcasten dann nochmal über...
Interessant zu allemal.
Wie bitte?
Interessant ist allemal.
Also. Ja, nee. Also die Frage auch nach Grundlagen der Demokratie, inwiefern ist die individual, inwiefern ist die gruppenbezogen und so, kann man alles nochmal diskutieren. Ich meine, dem Liquid Democracy-Konzept ist ja einiges schon vorgeworfen worden. Da ist ja schon gesagt worden, das ist irgendwie faschistisch. Ja,
ich wollte es nicht sagen. Ich faschistisch, Godwin, da ist er.
Faschistisch noch nicht Godwin. Godwin wäre dann.
Es ist einfach noch eine Kinderschule.
Ja, es sei faschistisch. Es ist gesagt worden, das sei ja ein Rätesystem, was auch überhaupt nicht passt. Also Liquid Feedback ist, oder Liquid Democracy
ein Rätesystem,
aber kein Rätesystem. Nee, kein
Rätesystem. Räte im Sinne von
Erraten
oder nein.
Alle 100 Menschen schicken ein. Sowjet. Nee, das ist überhaupt nicht.
Also die Idee, die dahinter steckt, ist halt, dass gesagt wird, die Vertreter haben kein freies Mandat mehr, sondern müssen das machen, was ihnen gesagt wird, so ein imperatives Mandat aus Liquid Feedback. Was natürlich... Das ist natürlich nicht so, weil die Gesetze nicht außer Kraft gesetzt werden in Deutschland. Also das Mandat bleibt, was es immer war.
Das kann die SMV leider nicht, ne?
Ja.
Und außerdem ist das Spannungsfeld, dieses freie Mandat und die Imperative, das ist ja ganz, was das Feedback ausmacht. Das ist ja das Feedback.
Aber ich meine, wenn es schon Feedback heißt, ist ja klar, dass damit keine Befehle erteilt werden, also keine Handlungsanweisung. Und daher ist es auch Quatsch.
Ich glaube, das ist auch noch, also ursprünglich, also das System wird ja vermarktet als Möglichkeit, Antragstexte mehrheitsfähig zu machen, aber eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht als Abstimmungstool. Also die Entwickler sind da nicht so richtig glücklich mit. Und was wir jetzt halt haben, ist, dass wir es in der Tat als Abstimmungstool verwenden und damit Dinge abstimmen können. Grundsatzprogramm, Wahlprogramm und so weiter. Das ist nicht mehr Feedback. Also so wie ich das verstanden habe, sehen die das eher als Möglichkeit zur Antragsentwicklung.
Aber die haben sich doch sehr, sehr viel Gedanken gemacht über die Art und Weise, wie Abstimmungen gehen. Und da haben die doch sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt. Also ich meine, ich habe das Buch ja gelesen hier über Liquid Feedback. Über Liquid Feedback.
Also der Punkt ist, wir sind nicht mehr auf der Feedback-Phase. Ja? Wir sind, Feedback ist vorbei, wir sind auf der Entscheidungsphase. Ja. Das heißt, das Tool hat dann vielleicht den verkehrten Namen für das, was wir damit machen. Es geht nicht darum, Feedback einzuholen. Also nicht das Primär.
Na, wir nennen es ja auch nicht Liquid Feedback.
Nee, aber
die ständige Mitglieder von
sind. Software.
Also ich betrachte das quasi als, heute kam das so als schöne Schlagzeile und ich finde, das trifft ziemlich auf den Punkt, was die SMVB eigentlich ist, nämlich der Parteitag für die Hosentasche.
Genau.
Du holst halt dein Smartphone raus und hast ein Responsive Design und kannst halt unterwegs in der U-Bahn sitzen.
Da hat man gar
politische Beschlüsse machen, das ist halt sensationell.
Aber so stellt man sich das eigentlich vor.
Ja, verdammt, das ist doch wirklich, ich meine, überleg mal, also ich meine, das ist natürlich, im Augenblick machen jetzt nicht genug Leute mit, aber eigentlich ist das revolutionär. Ja? Wir sitzen natürlich in der U-Bahn und nehmen an der konkreten Ausarbeitung einer Organisation teil. Mein Gott, Alter, das ist
2011 sage ich jedem, der es wissen will oder nicht wissen will, wie revolutionär das ist. Und es sind ja viele darauf angesprochen, also gerade auch zum Beispiel Bundeszentrale für politische Bildung, hat das sehr aufgegriffen und hat mehrere Veranstaltungen ja auch mit Bezug auf Liquid Feedback und Liquid Democracy eher als Liquid Feedback durchgeführt. Also von daher gab es da ja auch das entsprechende Interesse. Das, was ich aber immer gemerkt habe, und das hat so ein bisschen was mit diesem Sprichwort zu tun, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gilt, innerhalb der Piratenpartei haben irgendwie nur ganz wenig Leute gesehen, was für ein Potenzial dieses Tool hat.
Also die Bedeutung runtergeschraubt.
Ja, ich glaube wirklich, dass außerhalb der Piratenpartei den Leuten das viel, viel klarer war als innerhalb der Piratenpartei.
Ja, es gibt ja auch viele Leute, die gesagt haben, ja, braucht man die Piratenpartei noch? Eigentlich nicht. Also die müssen eigentlich nochmal die ständige Mitgliederversammlung machen, dass es da ist, wofür sie da sind. Ja, es haben Leute Bücher über die Piratenpartei geschrieben, wo das drin steht. Hier der Sprecher vom Chaos Computer Club hat das sinngemäß auch so gesagt.
Ja.
Und das sind halt Leute, die sich da schon mal Gedanken drüber gemacht haben. So, wofür braucht man die Piratenpartei eigentlich? Ja, wahrscheinlich für die Revolution der Demokratie. Mit Liquid Feedback kriegt man auch immer noch viele Leute. Ja, wenn du mit Leuten redest, sagst du Liquid Feedback. Du findest das doch auch blöd, wie du bei der Bundestagswahl abgestimmt hast und jetzt sitzen diese Parteien da und machen irgendwelchen Unsinn. Du machst du Liquid Democracy, kannst die Stimme wieder wegnehmen.
Ja,
während des laufenden Prozesses, weil darum geht es ja
eigentlich. Genau.
Andere Dynamik.
Ja. Ja, und deshalb ist das auch nicht korrumpierbar, weil du vorhin gesagt hast, du hast dann da die Familie, die Kinder entführt und du willst dann Druck auf mich ausüben. Erstmal habe ich keine Kinder, aber davon ab. Ist das, das geht wirklich nur einmal.
Genau, es geht
und
einmal.
Dann ist Schluss. Weil natürlich sofort alle dann sagen, Moment mal, was ist das denn? Und dann ziehen die halt die Unterstützung zurück. Und das geht wirklich, ich habe es ja selber erfahren als Superdelegierter, wenn ich mal was gemacht habe, was jetzt nicht so allgemein ankam. Das kam durchaus vor, aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel, weil ich einen Antrag über bedingungsloses Grundeinkommen, was ich inhaltlich gut finde, aber ich fand den Antrag halt so unmöglich geschrieben, dass ich gesagt habe, kann ich unmöglich unterstützen. Und da ging es aber ziemlich her. Also erstmal hat man sich empört und das angeprangert.
Der Professor,
ja,
der Reiche. Also
ich war einfach da dann ganz schön herber Kritik ausgesetzt. Gut, damit komme ich klar, andere vielleicht nicht. Aber es ging dann auch die Delegation massiv zurück. Also die Zahl der Delegierten ist wirklich deutlich zurückgegangen. Also haben irgendwie 40, 50 Leute ihre Delegation zurückgezogen. Und das zeigt ja, dass die Leute reagieren.
Ja.
Ne? Hat sich dann wieder gelegt. Aber das konnte man wirklich deutlich sehen. Und das zeigt, dass halt wirklich dieses System auch robust ist gegen Einflussnahme. Ob das nun durch Gewalt oder Korruption passiert, ist ja unerheblich. Aber wenn da jemand korrumpiert worden ist und die Leute merken es am Abstimmungsverhalten, weil es nicht ihrem Wunsch entspricht, dann werden die sofort sagen, nö. Und wenn man einmal unzufrieden war, wird man auch nicht so schnell sich wieder besänftigen lassen.
Es ist einfach relativ teuer, das Konzept zu umgehen. Also man kann ja Korruption, Manipulation prinzipiell nie wirklich zu 100% ausschließen. Es geht darum, ja die Hürden hochzuhalten, ja die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit niedrig zu halten, dass es korruptierbar ist. Und das ist natürlich dadurch gegeben.
Naja.
Also mehr kann man nicht machen in diesem Zusammenhang.
Selbst wenn ein Delegierter, also der viele Stimmen hat, ist dann, ja, Superdelegierter, ich vermeide das Wort ja immer, weil das so blöd ist. Aber gut, also sagen wir mal, Superdelegierter, wenn es so jemanden gibt und der hat vielleicht eine Agenda oder ist vielleicht bezahlt, dann muss der trotzdem sich immer zurückhalten, damit es nicht auffällt, damit er dann noch die mögliche Schlagkraft hat, wenn es um wichtige Dinge geht. Und das kann er letztlich dann auch nur einmal machen. Das heißt, er muss sich eigentlich dann auch sozusagen wieder normal verhalten. Und von daher würde ich auch keinem empfehlen, auf diese Weise versuchen, da irgendjemand zu korrumpieren, weil das einfach nicht gut aufgeht. Ja. Während der normale, also jetzt im jetzigen System, ist es ja durchaus möglich, da einen willfährigen Zuarbeiter zu haben.
Meinst du, in der derzeitigen Politik kann man Beschlüsse kaufen?
Nein.
Na, also das ist jetzt mal als Gedankenspiel vorstellbar.
Aber wir leben in einer Demokratie.
Rein theoretisch kann da jemand 4 Jahre lang ja wirklich machen, was er will.
Die haben doch gar kein Geld mehr, die Sponsoren von die Partei.
Stimmt, du meinst die armen Unternehmen. Ja, ich habe gehört, die haben ihr ganzes Geld in die Stiftung gepackt. Das Unternehmen selber hat ja gar kein Geld mehr.
Ja, also wie gesagt, es ist durchaus denkbar, dass da der ein oder andere, dass da was passiert, was nicht so im Sinne der Allgemeinheit ist. Und da ist es dann, Und es ist noch ein Aspekt übrigens, wo ich gerade dabei bin. Man möchte ja gerne auch Gesetzestexte nicht nur von Politikern machen lassen, sondern eben auch von Experten und dann werden halt irgendwelche teuren Anwaltsfirmen beauftragt. Wenn man das Verfahren aber transparent macht, mit so einem System, könnte ich mir vorstellen, dass verschiedene Gruppierungen, die auch Interessen haben, sich dann selber auch beteiligen. Und dann ist es auch transparent. Und dann weiß man, ah, die Richtung ist
das. Für die Teilhabe. Ich habe ja auch, ich bin da vielleicht ein bisschen radikal, aber ich finde es ja auch, also ich finde es generell gut, wenn Menschen sich organisieren und Interessensgemeinschaften, aka Lobbygruppen, halt bilden. Und dann sollen halt die Waffenlieferanten kommen und probieren, bei der Piratenpartei mal eine Anregung zu schreiben, wie man das denn besser machen kann.
Ja.
Dann hat man die auch mal gehört. Ja, weiß ich's ja. Und dann kann dann halt, haben die sich auf jeden Fall Gehör verschafft, ja?
Ja.
Und die Homöopathen, genau, meinetwegen, können ja auch nochmal kommen. Und dann haben die alle mal was gesagt und am Schluss wird dann halt das genommen, was halt die meisten Leute überzeugt hat. Aber auf jeden Fall hat jeder die Möglichkeit, seine Rede und seine Argumente vorzubringen. Das ist in der derzeitigen Struktur ja nicht, also der etablierten, tradierten Struktur nicht so.
Ja. Ich habe mir lange Gedanken zu dem Thema gemacht und halte es für unglaublich wichtig, dass man, die Debatte wird immer geführt, Lobbyismus ist schlecht oder böse, aber darum geht es gar nicht, sondern dass irgendwie bestehende Strukturen in der Welt versuchen Einfluss zu nehmen, dass sie weiterhin existieren oder bessere Bedingungen vorfinden, ist eigentlich total logisch. Ja,
total logisch. Also Lobbyismus.
Genau, also das ist Lobbyismus halt was völlig Natürliches. So, der entscheidende Punkt ist natürlich, wie offen wird der betrieben? Wie werden die Ziele denn formuliert? Genau. Offen? Oder sind das eigentlich versteckte Ziele, aber offene Mittel? Sowas wie, ja, wir investieren ganz viel Geld, aber eigentlich wissen wir gar nicht, wohin diese Reise geht. Ja. Und wir müssen sowas wie offene Lobbygruppen erschaffen. Mhm.
Und jeder sollte eine Stimme haben.
Also und jeder, genau, eigentlich sollte die Stimme, also wirklich, das ist ein bisschen radikal, aber mein Gedanke ist eigentlich, prinzipiell sollte man den Ressourcenhorizont auch koppeln an die Stimme, damit es eine Relation gibt dazu. Das ist im Augenblick, da sind wir weit von weg. Aber die Idee sozusagen offen wirklich mit Lobbyinteressen umzugehen, wenn wir zum Beispiel demokratische Firmen ansprechen und sagen, kommt, lass uns doch einen offenen Lobbyverband realisieren. Lass uns doch uns gemeinsam zusammensetzen und gucken, was sind die besten Gesetzesrahmenbedingungen, die ihr vorfinden könntet, um demokratische Wirtschaftswesen voranzubringen.
Also ich meine,
ja, genau,
so man kann ja viel Böses über Google sagen, aber die Art und Weise, wie sie Lobbying betreiben, ist deutlich transparenter und auch deutlich effizienter am Ende sogar als andere Firmen.
Das stimmt.
Denn die machen das halt offen. Da gibt es halt diese, jetzt habe ich den Namen vergessen, diese mit diesem seltsamen Namen, diese Veranstaltung, wo sie dann halt Politiker zusammenbringen mit Experten und dann eben tatsächlich auch Einfluss nehmen können auf diese Wahl.
Das ist wirklich genial in dieser Hinsicht, aber wir sind eine politische Partei. Wir haben
Laboratory.
Wir haben halt mehr Interesse, als nur Profit zu machen. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Google hat sicher auch irgendwelche abstrakten Interessen, aber wir haben konkrete Interessen als politische Partei. Das unterscheidet uns natürlich von Google. Jetzt ist die Frage, wo ist denn die Schnittstelle zwischen Google und der Politik? Also jetzt nicht von Google aus gesehen, sondern eben von Politik ausgesehen.
Mittlerweile oder derzeit ist es, glaube ich, die Industrie- und Handelskammer.
Genau, das ist halt immer, läuft alles über ihn. Ja, das ist nicht offen genug. Also, das leidet so ganz leicht an einer gewissen Geschlossenheit.
Ja, klar. Das ist dann. Ja, wo wir jetzt schon so viel theoretisch darüber gesprochen haben, können wir nicht mal reingucken in die SMVB, also ständige Mitgliedsversammlung.
Auf keinen Fall, das ist alles geheim.
Nein, aber
also jetzt liest man keine Namen vor, ja?
Wir lesen keine Namen vor, aber wir könnten zum Beispiel hier mal gucken, was es denn so für Themen gibt, die bereits behandelt worden sind.
Maha, damit du falls du mal Menschen, die daran interessiert sind, falls sie dir zugehört haben, das mal zeigen willst, da gibt es ja durchaus die Möglichkeit, sich über so ein kleines Plugin in seinem Browser quasi ein Style-Update zu ziehen, was so die Namen ausblendet und so. Das hat Sebastian gebastelt. Und da arbeiten wir halt gerade auch dran,
das ist sehr spannend.
So verschiedene Themes anzubieten. Das heißt, so über ein Plugin kannst du einen anderen Style in die SMVB reinladen und kannst sie halt aussehen lassen wie Windows 95 MS-DOS oder Creme- und Lachsfarben.
Wo finde ich das? Gibt's da?
Du folgst dem SMVB Twitter-Account, glaube
ich. Ja.
Also ich kann die Links dazu auch nochmal posten.
Ja, ich werde das aber dann verlinken, den SMVB Twitter-Account. Und dann, das ist nämlich sehr praktisch. Ich habe nämlich immer für meine Vorträge die Folien genommen von Interaktive Demokratie, von dem Verein, der hinter den Entwicklern oder der die Entwickler zusammenfasst. Und das sind halt schon alte Folien, die hatten halt den Vorteil, dass es da Screenshots gibt mit ausgeblendeten Namen. Und das ist einfach unheimlich arbeitsintensiv, das selber zu machen, weil man auch nicht dran denkt, dann hat man irgendwo einen Namen übersehen, der dann irgendwo noch steht. Aber wenn das automatisch machbar ist, dann kann ich natürlich...
Du kannst halt bei Live-Indies machen, das ist im CSS. Und das ist dann halt alles schwarz. Du siehst aber, dass die Namen unterschiedliche Längen haben. Das heißt, die Leute können sich vorstellen, okay, der mit dem langen Namen, mit den 28 schwarzen Kästchen, hat halt irgendwas gemacht und der mit dem kurzen Namen hat irgendwas gemacht.
Ja, verstehe. Na, sehr gute Sache. Also das, da gibt es natürlich sicher, aber gibt es da noch andere Style-Sheets? Ja, also das, außer, dass es aussieht wie bei Windows 95?
Unbedingt. Wir arbeiten da eigentlich verschiedene Seiten. Ich mache einen Style-Sheet gerade sehr intensiv, den haben wir ausgetauscht. Und alle machen einfach einen Style-Sheet, weil im Grunde genommen kann man einfach die CSS manipulieren. Und genau darum geht es ja auch. Jeder bekommt die SMV, die er möchte, was das Kleid angeht, weil es geht ja um den Inhalt, nicht um die Verpackung. Mhm. Aber es ist natürlich wichtig, dass die Leute sich selber wohlfühlen, wenn sie es nutzen. Ich meine, das ist ja blöd. Mhm. Der eine hat einen Anspruch, der will es halt ganz clean und super professionell und der andere will es halt irgendwie mit Ponys und der andere will es wieder als Ferrari und der wiederum andere, weiß ich nicht, hast du nicht gesehen. Und das ist auch wichtig, darauf irgendwie einzugehen.
Das Community-Building.
Wenn ihr schon mal vom Aussehen spricht, ich finde ja, dass die Überschriften der zweiten und dritten Ebene größer sind als die der ersten Ebene, ist auch nicht gut.
Ja.
Da könnte man nochmal dran arbeiten.
Ja, kann man machen. Kommst du auch zum Stylathon? Wir werden jetzt irgendwie im nächsten Monat einen Stylathon machen, wo sich ein paar Leute mal treffen.
Und ja, Style.
Wie ein Hackathon, Style, aber halt mit Stylern. Stylathon. Ich weiß nicht genau, ob
es ein Hackathon mit Style.
Genau. Hier steht es doch irgendwo in den Notizen, hatte ich das schon gelesen. Dieses schwierige Wort.
Ja, genau, es gibt vielleicht nochmal, es gibt halt auch so die ganzen Begleitsachen außenrum. Also wir werden noch Podcasts machen. Wir Dennis hat eine Präsentation gemacht.
Genau, ich habe irgendwie so Videokarte gemacht. So eine Prezi gebastelt, halt so eine Online-Präsentation. Nicht dieses trockene PowerPoint-Folien-Ding, sondern das, was man so online abrufen kann, in Deutsch und in Englisch. Sodass man auch quasi in einer Foreign Language den Leuten erklären kann, worum es dabei geht.
Gibt es das auch irgendwo verlinkt oder im Twitter-Account?
Das ist einerseits im Twitter-Account drin, andererseits kann ich dir das nachher auch nochmal in Ruhe Links mit ansagen.
Denn ich meine, es ist ja immer leichter, sich für seine Vorträge was zurechtzustehen. Genau.
Ne? Also wir sorgen dafür, dass sie sehen können, keine Sorge.
Ich erwähne natürlich die Autoren und alles.
Was wollen wir jetzt das ganze Zubehör noch erzählen?
Naja, einfach nur darum, dass wir halt der Meinung sind, dass, wie Sebastian gerade schon mal anschnitt, so das Community-Building und der soziale Aspekt sehr wichtig ist und dass er auch durchaus bisher ein vernachlässigter Punkt war, der vorher nicht gepflegt wurde und wir der Meinung sind, der muss aber gepflegt werden. Es braucht Inhalt und Content drumherum, es braucht eine Begleitung und es braucht das Signal nach außen hin, dass das weiterhin wichtig bleibt und aktiv begleitet wird.
Also mir ist aufgefallen, als ich jetzt diese Initiativen angelegt habe, dass irgendwie sowas fehlt wie Link im Wiki oder so, dass man da keine Diskussionslinks angeben kann. Ist also, oder?
Alten Liquid Feedback gab es ja extra ein Formularfeld für, wo man es eingeben konnte. Das ist jetzt nicht mehr so. Das verbietet ja niemand. Ich mache das auch in meinen Initiativen. Ich habe mir einfach ein eigenes Template gebastelt. Da steht halt Diskussions-URL und da mache ich dann einen Padlink hin. So, dann kann man den halt nehmen und da rein kopieren. Ich gehe mal davon aus, dass das mittelfristig auch in dem Standard-Template, was wir da zur Verfügung stellen, drin sein wird, aber halt nicht ordentlich, also nicht im HTML als Formular oder als Textfeld kodiert, sondern halt im Freitext. Aber das wird eigentlich ziemlich gut angenommen, das etwas detailliertere Template, was wir zur Verfügung stellen, wo dann halt auch dann stehen Antrag, Begründung, Anregung.
Ja, das ist sehr schön. Nur die unteren Sachen muss man am Anfang immer wegmachen. Und wenn dann später, wie jetzt, eine Anregung kommt und wir gerade überlegt, oh, da muss ich erstmal gucken, wie waren denn da die.
Haben wir in weiser Voraussicht gemacht. Ne?
Ja, nicht, aber der ist ja jetzt weg. Also ich muss jetzt praktisch eine neue Initiative anfangen anzulegen, um an den Rest von dem Style-Sheet zu kommen, weil ich das ja rauslöschen musste, weil ich noch keine Kommentare hatte.
Du kannst ja trotzdem lassen, ist ja nicht schlimm.
Ach so, ob das aussieht.
Ja, das eine kannst du gegen das andere abwägen. Am Ende ist es immer besser, wenn man mehr Informationen über seine Initiative anbietet als zu wenig. Und so wird man mit der Nase so ein bisschen drauf gestupst, so nach dem Motto, wäre schön, wenn du da was reinschreibst.
Ja, klar.
Und zu Beginn ist meistens gerade in unteren Feldern ja weniger Informationen da. Das kommt dann auch mit der Zeit.
Genau, vielleicht noch zu erwähnen, dass Dennis und ich noch eine kleine Sendung machen. Aha. Also eine begleitende Sendung. Unbedingt. Also wir haben gerade die erste Folge so ein bisschen How to do SMV gedreht, wird jetzt zusammengeschnitten, mal gucken. Und sonst wird es nach einem gewissen Schema auch ablaufen. Also werden andere
Ideen. Das ist Video oder wie?
Videobild, ja. Wie? Genau, Video-Podcast. Und da gibt es ein paar Rubriken, irgendwie sozusagen so der harmonische Antrag des Monats, dann die kontroversesten, also so ein paar Rubriken haben wir uns überlegt, um die Leute einfach zu begleiten, was dort geschieht. Und am Ende würden wir auch gerne eine Diskussionsrunde machen, am Ende der Sendung, also sozusagen so eine Art, die erste Viertelstunde ist
gebündelt, Nachrichtenformat mit all den Rubriken, die wir so abhaken, und am Ende kommt sozusagen eine schicke, offene Diskussionsrunde. Und natürlich sind ja auch einfach die Piraten hier hiermit auch nochmal herzlich aufgefordert, wenn ihr Lust habt, irgendwie Themen zu besprechen oder so, dann macht es doch.
Steht der Titel schon fest?
Ja, Libertalia. Kennst du das? Hase? Ne?
Nee.
Tja, das ist von Daniel Defoe, so eine Geschichte über eine proto-anarchistisch-demokratische Gesellschaft in Madagaskar.
Aha.
Da geht es um...
Muss man, glaube ich, verlinken.
Muss man verlinken. Geht es um eine Republik der Piraten, in der die Menschen das Individualrecht als das absolute Priorität sehen, aber kommunal das Eigentum verwalten.
Ah ja, interessant.
Vision.
Naja, ich fand, was du vorhin gesagt hast, How to do SMV, das hätte man schöner ausdrücken können.
Wie meinst du?
Ohne das Du. How to SMV.
Stimmt, How to SMV.
Ja, gut, okay. Ah, ja, gut. Libertalia wird verlinkt und gelesen. Ja, wir haben jetzt immer noch nicht, ich wollte eigentlich, dass wir also jetzt mal gucken, was gibt es da für Initiativen und so.
Also, was ich ja spannend finde, ja, also, das ist ja diese. Kann man mich gerade gut hören?
Ja, man hört dich gut.
Also wir sind ja diese Nerd-Partei. Ja? Man sollte ja denken, dass wir die Standardthemen Urheberrecht und so drin haben. Und also was wir bisher haben, sind 34 Initiativen und ich finde die durchaus breit gefächert. Ja? Also es geht irgendwie...
Kennst du?
Ja, also vom Plastiktütenverbot zum Laizismus und von der Cannabis-Legalisierung zum Drohnenmord, da ist für jeden was dabei, möchte ich sagen. Ja. Sachen, wo jeder sagt, jawohl, da möchte ich mitmachen und die anderen Sachen möchte ich lieber delegieren, das überlasse ich den Leuten, die sich da professionell mit ausgehen.
Ja, ja. Nee, das ist wirklich sehr breit gefächert und eigentlich wenig so Nerd-Themen.
Nee, endlich mal so geiles Zeug wie Containern entkriminalisieren, Lebensmittelmärkte verpflichten, finde ich super.
Ja,
so,
auf jeden Fall.
Was man schon seit Ewigkeiten denkt, man sagt, da muss einer mal was machen. Ne?
Ja. Höchstens das Patentwesen.
Ist super, fand ich auch die Initiative, muss ich mal sagen, von den besseren Bio-Commons. Ja, endlich
Bio-Commons,
mal,
ja,
absolut die richtige Richtung.
Gerade in der Abstimmung, also jetzt schnell.
Das war aber auch, also justament, weil ich mir dachte, also ich muss da mal ein Geständnis machen, liebe Hörer, ja, ich bin in Berlin, im Berliner Landesverband, im Landesvorstand, aber ich bin eigentlich auch so ein bisschen so ein Nerd. Ja. Also die Sachen, die ich echt wichtig finde, ja, das sind so diese Bürgerbeteiligungssachen, Demokratie-Upgrade, durchaus auch gewisse Aspekte des Datenschutzes, Patentwesen, Urheberrecht, Open Access, die ganze Palette einmal durch. Die anderen Sachen finde ich auch wichtig und gut, unterstütze ich auch. Ja. Aber ich war dann so, okay, Barrierefreiheit in der BVG ist echt für die Menschen in dieser Stadt wichtiger als zum Beispiel Open Access, ja, oder sowas ganz Abstraktes. Mhm. Ja? Naja. Ist wichtig und gut, dass das ein SMV ist, ja, und auch das mit den Containermärkten ist für die Leute auch viel wichtiger. Aber da habe ich mir gedacht, nee, wir machen jetzt mal irgendwie so einen krassen Kernthemen-Nerd-Antrag und dann habe ich halt dieses Biocommons-Ding da eingestellt, was halt um das Patentwesen auf Medikamente geht und dass man das eigentlich mal kommunifizieren sollte,
das ist
weil
ein wichtiges Thema.
Diese Monopolverwertungsrechte, das geistige Eigentum in Anführungszeichen, hat halt total schreckliche Auswirkungen.
Ja, total. Gerade bei der Gesundheitswesen. Ja. Also das ist ja absolut, also es ist wirklich erschreckend, was da passiert und mit welcher Vehemenz es auch verteidigt wird. Das darf man ja nicht vergessen. Also diejenigen, die daraus ihre Macht schöpfen, die wollen natürlich nichts abgeben. Der Pharmakonzern ist nicht der freundliche Freund von nebenan. Und dein Antrag ist halt einfach wegweisend. Das ist auch schön. Also wir haben auf der einen Seite sehr konkrete, kleinteilige Anträge, die sich um ganz spezifische, aber wichtige Probleme kümmern, wie zum Beispiel Behindertengerechtigkeit in der BVG, ganz wichtiger Aspekt, gerade in Bezug habe auf Individualrechte und so, jedem das gleiche Recht zu bekommen. Auf der anderen Seite auch Ideen von Gemeinschaft, von Gesellschaft, wie sieht die Zukunft aus? Was wollen wir nicht? Ne? Stichwort Biocommons, irgendwie kommunalisierendes Gesundheitswesen, super.
Also die Biocommons, auf jeden Fall. Also ich war auch ganz angetan, habe ich ja auch geschrieben in meiner Abstimmungsbegründung. Achso,
die haben wir noch gar nicht. Man kann vielleicht noch sagen, man kann seine Abstimmung begründen. Das ist ja auch schön.
Ja,
ne?
Ich darf natürlich jetzt nicht sagen, wie ich abgestimmt habe.
Ja, kann man halt nicht sagen. Den Antrag fand ich gut, weil oder hätte ich gern zugestimmt, aber das mit der katholischen Kirche ging leider nicht. Deshalb
stellt euch das mal auf dem Bundesparteitag vor. Dass alle Leute Abstimmungsbegründung.
Fände ich eigentlich gut. Das möchte ich gern mal hören. Eigentlich,
ja, eigentlich das, will ich das mal hören.
Ich glaube, das sollten wir mal einführen. Auf dem Bundesparteitag muss, also nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Leute, da kann man ja so eine Nummer aufrufen, muss seine Abstimmung
begründen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich wollen.
Da wären wir aber böse.
Ich habe doch gesagt, ja, der Thomas hat auch so abgestimmt. Block Hessen hat den Arm gehoben. Ich war dabei.
Ja. Da war mehr da, da war ich auch dabei.
Ja. Naja, ja. Genau, so machen die Leute das.
Ja, ich weiß. Ja. Dieser Blick ist auch toll, oder? Das ist nämlich interessant. Also ich mache es ja selber so, man muss ja auch mal ehrlich sein. Wenn ich irgendwann mal keinen Plan habe und gerade auf Klo war und mich das eh nicht so interessiert habe, ich aber weiß, dass mein Homie irgendwie das genau weiß und dann heben die Leute den Arm, dann gucke ich mich auch ein bisschen so verzweifelt um und denke so, ah ja, okay. Und das ist natürlich einer dieser Momente, was nichts anderes ist als ne, die bereits bestehende Situation von Liquid Democracy in einem echten Parteitag. Mhm. Also ich habe irgendwie nicht so einen Plan von einer bestimmten Entscheidung, gucke mich um, das ist meine Peer-Person, ich gebe die Information ab.
Ja. Ja, genau, also das passiert schon, ganz klar. Ja, also wie gesagt, das Themenfeld ist wirklich sehr weit und finde ich auch wirklich klasse, also da sind wirklich tolle Sachen dabei. Also schon jetzt, also nur damit die Leute sich auch jetzt schon mal anmelden. Und ja, von diesen Anträgen, wie viel sind jetzt schon in der letzten Phase? Also jetzt gibt es gibt ja sogar schon erfolgreiche, ne?
Drei sind schon abgestimmt worden. Mhm. Einerseits ganz interessant, so was halt die SMV kann, so du kannst halt deinem Vorstand mit der SMV so Arbeit machen. Mhm. Ne? Mhm. So, wir haben da jetzt irgendwie sozusagen eine Beschlusslage, die da sagt, wir mögen mal eine Mailingliste zur Diskussionsbegleitung für Anträge einrichten. Mhm. Und dann hat der Antragsteller auch fleißig und klug, wie er war, sofort ein Ticket an den Vorstand geschrieben mit der Nachfrage, ja, wie geht's jetzt weiter? Wann macht ihr das? So, ja? Und jetzt ist es irgendwie auf der Tagesordnung von der Landesvorstandssitzung und da muss der Vorstand sich mal halt committen und sagen, Geschäftsbereich IT wird innerhalb der nächsten 14 Tage deine Mailingliste eingerichtet haben.
Ja, ja.
Ja, so. Genau. Und andere Anträge, also so Hand aufs Herz, ne? Es hört nicht damit auf, wenn dein Antrag abgestimmt ist. Mhm. Wenn du gerne möchtest, dass er weiterhin in der politischen Landschaft zu irgendeinem Erfolg führen soll, dann musst du ihn nehmen, ihn ausdrucken, in deine Jackentasche stecken und mehrmals zu den verantwortlichen Personen gehen, das Ding rausholen und ihnen um die Ohren hauen, weil sie schon wieder vergessen haben, das zu bearbeiten.
Ja.
Also das ist leider die Realität.
Gilt wohl für alle Ebenen, denn ich meine.
Egal, ob wir irgendwie in der CDU, SPD oder sonst wo sind, das ist aber einer der Dinge, die man erfährt, wenn man quasi eine Angelegenheit, die einem persönlich wichtig ist, erfolgreich in einem Online-Tool abgestimmt hat und dann quasi Impact in einem Haus wie dem Abgeordnetenhaus erreichen
kann. Ja klar, da muss man auch nochmal hin.
Also Antragsbegleitung ist noch so ein spannender Zukunftspunkt, wo wir halt gemeinsam überlegen müssen, wie gestalten wir den Weiterführungsprozess, die Überführung eines Antrags aus dem Tool in das tatsächliche politische Tagesgeschehen.
Man vielleicht mal die Fraktion im Abgeordnetenhaus positiv hervorheben, die haben ja schon irgendwie in ihren Workflow das alte Liquid Feedback integriert. Also gibt es irgendwie so eine Art Schnittstelle, ich weiß nicht genau, wie stark die automatisiert ist, aber da kommt halt rein, Liquid Feedback hat dies und jenes abgestimmt, die Fraktion hat Dinge getan oder eben auch nicht, weil wenn die Fraktion keine Dinge getan hat, sieht man halt transparent, okay, gab es einen Auftrag auf Liquid Feedback damals, haben sie nicht umgesetzt, böse Fraktion. Kann man irgendwie hingehen, ihnen auf die Finger hauen oder man sieht halt, haben sie umgesetzt, liebe Fraktion. So.
Oder konnten sie nicht?
Kann ja auch mal so genau, kann ja auch sein, dass
ja, es ja, Gründen als Oppositionspartei ist manchmal schwierig. Ja, klar, das wäre jetzt auch ein Aspekt gewesen, Anbindung ans Abgeordnetenhaus, sicherlich Anbindung auch an die BVV, das muss man natürlich auch nochmal sehen. Und wie ist es denn, hier steht Vernetzung mit Europa in dem Pad, was wir zur Vorbereitung benutzt haben. Wie ist denn da, was hat es denn damit auf sich?
Ja, es gab in Brüssel, wann war das, im Dezember, glaube ich, ne? Mhm. Einen großen Liquid Democracy Kongress, der von Julia Reda unter anderem mit organisiert wurde, oder sie war da irgendwie mit dabei, wo es halt auch um die Weiterentwicklung ging, sehr viel von auch auf theoretischer Natur. Und Julia Reda ist ja im Europaparlament bei der Grünen Fraktion. Und die Grüne Fraktion hat sich irgendwie angeguckt, ja, wie sind denn nun die Wahlergebnisse der Grünen Parteien in Europa so? und so im westlichen Wohlstandseuropa, also bei uns und vielleicht in Schweden und da und in Österreich sieht es halt irgendwie ganz gut aus vielleicht. Und in den ökonomisch etwas schwächeren Staaten im Süden, da machen die Grünen relativ wenig. Ja, so. Also da kommen sie auf keine großen Ergebnisse. Aber es gibt diese neuen Beteiligungsparteien, sag ich jetzt. Mhm. Ja, also die Fünf Sterne in Italien, dann Podemos in Spanien und dann noch weitere in Osteuropa wurden da erwähnt. Die Piraten in Tschechien zum Beispiel. Und dann war die Idee, dass der Grünen-Fraktion irgendwie, dass man sich jetzt in die Richtung der Beteiligung mehr öffnen müsste. Und dann gab es dieser Kongress, ich weiß nicht genau, ob der von der Grünen, inwieweit der wirklich von der Grünen-Fraktion da organisiert war, aber es gibt einen größeren Kontext und im Rahmen der Grünen-Fraktion im Europaparlament auch durchaus ein Bestreben, das weiter voranzutreiben. Und dann gab es eine Abstimmung, welche Themen sie jetzt besonders voranbringen wollen innerhalb der nächsten Zeit. Und einer der Kandidaten war halt so Partizipation und Liquid Democracy. Ich muss zu meiner Stande gestehen, dass ich gerade nicht weiß, was das Ergebnis davon war. Auf jeden Fall sah es aber durchaus danach aus, als ob es die Möglichkeit gäbe, dass man halt in diesem Kontext das Konzept von Liquid Democracy noch weiter voranbringen und auch verankern kann.
Mhm. Ja.
Und da gibt es halt auch Julia Reda. Vielen Dank, liebe Julia. Großartige Arbeit im Europaparlament. Und da kann man halt auch schauen, dass man auf einer anderen Ebene als jetzt nur in so einer relativ kleinen Partei, in einem relativ kleinen Bundesland von Deutschland.
Aber weil du gerade sagst, Julia Reda, gute Arbeit im Europaparlament, ich würde natürlich dem zustimmen, dass Julia Reda da gute Arbeit macht, aber da sieht man genau bei der derzeitigen Konfliktlinie tatsächlich den Mangel eines Abstimmungs- und Beteiligungstools. Denn es gibt ja gerade die Diskussion, dass Julias Antrag ziemlich konservativ sei und Amelia Anders-Dotter ist da ja ganz anderer Meinung, was mich auch nun überhaupt nicht überrascht hat, weil natürlich ist da gerade von den schwedischen Piraten auch nochmal Positionen gibt, die wir ja auch bei uns im Bundesverband diskutiert haben, da erinnern sich nur noch wenige dran. Es gab ja tatsächlich diese internationale Position, die ja in Deutschland eben dann auch von Andy Popp vertreten wurde. Also die aber tatsächlich nicht jetzt einfach aus Bayern kam, sondern das war ja eine internationale Position. Und das ist auch ungefähr die von Amelia. Die hat sich ja in Deutschland auch nicht durchgesetzt. Von daher ist es wahrscheinlich ganz folgerichtig, dass Julia jetzt so handelt. Aber es wäre natürlich interessant, da jetzt mehr Leute dran zu beteiligen, weil ja im Europaparlament jetzt nicht deutsche Piratenpolitik vertreten werden soll, sondern eben europäische Politik.
Also es gibt dann.
Und deshalb fehlt da was. Also hier kann man es wirklich sofort erkennen. Also ich finde diese Auseinandersetzung zwischen Amelia und Julia ist geradezu, also ist sehr interessant und sehr aufschlussreich. Und da fehlt halt die.
Ganz kurze Parenthese, bevor Viktor dran ist. Also liebe Julia, wenn ich irgendwas sage, was nicht genau stimmt, tut es mir leid, ich habe das nur so vernommen. Aber es gibt halt auch Bestrebungen, das zu multilingualisieren. Das heißt, dass das halt in der eingefrorenen Phase noch schnell übersetzt wird, damit auch die französischen Piraten oder die französischen Bürger und die Esten und die anderen auch noch alle da mitschwimmen können. Das ist dann ja auch irgendwie notwendig, wenn man das auf europäischer Ebene möchte.
Das wäre toll. Also die Sache ist die, ich meine, das ist genau das, was ein digitaler Parteitag kann. Mhm. Durch die mangelnde Beschränkung von Raum und Zeit, so banal es jetzt ist, ist es möglich, europäisch und auch global, theoretisch, Abstimmung oder zumindest sozusagen abstimmungsähnliche Prozesse in Gang zu bringen, die es ermöglichen, eine Willensbildung mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen zu machen, die auch noch sehr, sehr unterschiedlich sind.
Habe ich auch immer gesagt, aber es gibt natürlich Grenzen, denn du musst halt wieder akkreditieren.
Es gibt nicht nur Grenzen, es gibt vor allen Dingen einen Mangel an Erfahrung. Das gibt es nämlich nicht. Das heißt, alles, was wir machen, ist einfach experimentell und wir müssen uns immer sozusagen so eine offene Haltung dazu haben, auch selber so eine, finde ich, kritische und offene Haltung, weil wir das ja gar nicht beantworten können. Wir wissen nicht so genau, was passiert dann.
Aber wie gesagt, du wolltest noch was sagen dazu.
Nee, ich wollte nur das gerade einschieben, also eigentlich war Viktor ja dran.
Ja, aber weil ich. Ach so, genau.
Ja, aber jetzt zu diese. Wenn wir das jetzt hätten, wäre es natürlich super, dass wir europäische Piraten zu dem Antrag in Brüssel befragen würden und es dazu einen Beschluss oder zumindest eine Meinungserhebung geben würde. Das wäre auch großartig. Das wäre super spannend einfach.
Ja, noch eine Sache vielleicht. Also Julia ist ja auf der bundesdeutschen Piratenliste ins Europaparlament gewählt worden. Und die Frage ist, also ich habe das Gefühl, die Piratenpartei In Deutschland dreht sich da gerade sehr viel um sich selbst.
Naja, das ist und eines der Probleme. Also, ja, ja. Haben sie fast alle genannt. Gut. Danach ist sie von Liquid Democracy, das Drehen um sich selbst.
Naja, aber interessant ist, wir haben da eine Parlamentarierin, die ja durchaus auch eine gewisse Einflussmöglichkeit, Macht hat, um es einfach mal ganz trivial zu sagen, Macht, die ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende da, die ist Berichterstatterin, ja, so wäre irgendwie cool, wenn die Partei mit ihr kommunizieren würde, wenn es da einen definierten Prozess gäbe, wo die Partei oder die Basis, TM sagt, liebe Julia, tu dies, lass das. So wie ich das sehe, gibt es derzeit diesen Prozess nicht auf Bundesebene und auf Berliner Ebene auch nicht, weil wir ja eigentlich keinen direkten Einfluss aufs Europaparlament haben. Und es gibt irgendwie, glaube ich, auch nicht so richtig Pläne, das irgendwie mal voranzutreiben. Also es gibt dann halt, man kann dann sagen, ja, der Bio macht das dann irgendwie, also Basisentscheid ja, online. Ja,
wollte ich auch noch zu spielen.
Genau, aber das sehe ich auch nicht, dass wir damit quasi in Echtzeit oder in einer garantierten Response-Zeit Julia irgendwelche Aufträge oder irgendwelches Feedback geben können. Das heißt, Julia ist da eigentlich im Raumschiff Brüssel, im wahrsten Sinne des Wortes, genau im Orbit, die haben wir in Orbit geschossen und die macht da jetzt Sachen, glücklicherweise macht sie gute Sachen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich auch so ein kleines bisschen alleine fühlt.
Du meinst, also, es fehlt jetzt der Lastenaufzug, der
wir brauchen ganz dringend Weltraumaufzug,
der von Tempelhof die Lasten auf umliefert.
Aber das ist in der Tat das Problem. Ich meine, das ist auch schon in Berlin so ein bisschen das Problem, obwohl wegen der geringen Distanzen und so, da geht das immer noch. Aber auch da ist es so, dass Leute irgendwo hingeschickt werden und dann sind die weg, sozusagen. Und dann sitzen in der BVV oder sitzen im Abgeordnetenhaus bis hin dann eben nach Brüssel und sind eigentlich mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Und
naja, das sind ja nicht wirklich weg, so, die sind ja erreichbar für uns.
Ja, aber wenn es keine Institutionalisierung gibt, zum Beispiel hier so ein...
Wir können denen jetzt auf die Finger hauen. Also bei Liquid Feedback, große Befürworter von Liquid Feedback im AG haben gesagt, Liquid Feedback, super. Dann kam irgendeine Entscheidung, die ihnen nicht gepasst hat, und haben gesagt, war ist irgendwie nicht nachvollziehbar, wer da alles abgestimmt hat. Beachte ich nicht. Ne? Ja. Das geht jetzt nicht mehr. Ne? Ja. Wir können sagen, das steht in unserer Satzung. Liebes Mitglied des Abgeordnetenhauses.
Ja, es bleibt
ein freies Mandat. Es ist ein freies Mandat, aber es wird sozial wesentlich schwieriger zu argumentieren.
Ja, natürlich.
Ist ja alles nur so unverbindliche Meinung.
Na gut, wenn ich dann sage, was die Partei macht, interessiert mich nicht.
Gibt es auch.
Genau, kann ich sagen. Aber wobei, das ist eben der springende Punkt. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt schwieriger wird, sondern es muss einfach mehr und offener kommuniziert werden. Mhm. Und das ist wichtig. Also statt dieses, weißt du, so, ja, lass uns mal so und so machen. Also was ja eigentlich ganz interessant ist, wir als Partei der Transparenz haben ja sehr viel Geklüngel vollzogen.
Mhm.
Und durch die SMV institutionalisieren wir ja schon den Diskussionsfluss, was schon mal ganz wichtig ist.
Ja, das ist ganz wichtig, ganz genau. Ja, ich würde aber wirklich gern nochmal auf den Bio kommen. Steht auch hier auf unserer Liste ganz am Ende. Ja, Bio ist, Basisentscheid online und offline.
Ja.
Und was hat es damit auf sich und wo ist das Problem?
Teuer, Papier.
Ja, ich weiß nicht. Muss also mal schon ein bisschen mehr zu sagen.
Also am Anfang... Nur so, also der Bundesparteitag in Neumarkt war auch wieder so ein Grund, warum ich die SMV super finde. Nicht wegen der Anträge, sondern weil ich nicht da war. Warum war ich nicht da? Weil ich mich um meine Kinder kümmern musste.
Genau.
Das heißt, ich war da strukturell benachteiligt. Ja, Menschen mit Kindern können sich an der Meinungsbildung in der Piratenpartei wirklich schwierig beteiligen.
Ich hatte das Problem jetzt nicht mit Kindern, aber ich hatte das Problem bei dem in Halle. Und dann wurde hinterher auch gesagt, ja, du bist schuld, du warst nicht da. ich konnte halt nicht. Es ist nicht so, dass ich mich da gedrückt habe, was auch einige behauptet haben. Aber ich konnte da eben nicht und das kommt halt vor im normalen Leben. Und da gibt es eben Dinge, die möglicherweise...
Ja, also dann habe ich dann irgendwann mal gelesen, was der Bio kann und er kann eigentlich relativ wenig. Also was er kann, sind Personenwahlen, das kann ich simpel nicht, das ist eigentlich schon ganz cool. Aber sonst kann er, glaube ich, nur Positionspapiere und irgendwie steht sowas recht Wolkiges über Programmanträge drin, aber das ist vielleicht verfassungswidrig. Und also das wird auch so kommuniziert, dass das nicht so ganz klar ist. Entschuldigung, nicht verfassungswidrig, gesetzeswidrig. Ich weiß nicht genau, was der Bio kann. Ich weiß, dass ich irgendwann mal...
Positionspapiere, das soll er.
Ja. Gut, was bringt uns denn Positionspapier? Also wir wollen ja vielleicht mal ein Wahlprogramm haben und das Problem ist, dass wir so einen Stau an Anträgen haben. Wir hatten einen Antragsstau, der ist halt, es kommen halt 10% der Anträge dran beim Bundesparteitag. wie sollen wir denn den abarbeiten fürs nächste? Ich weiß nicht, wie wir das Wahlprogramm für die nächste Bundestagswahl. Wahrscheinlich gibt es einen Massenantrag, den der Vorstand geschrieben hat.
Es gibt dann einen Massenantrag, genau.
Leitantrag heißt es. Leitantrag. Ja, das, ich glaube, das ist immer ein Leitantrag. Der ist echt. Also,
ja, hoffentlich wird er dann mit GH geschrieben, aber egal. Ich habe noch irgendwie so einen anderen Punkt mit dem BEO, der. Ich meine, wir haben uns überlegt nach März 2014, so jetzt sind wir im Vorstand, was machen wir jetzt? Und ich sag mal, ich bin da derjenige, der gesagt hatte, naja, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Und Sebastian war so derjenige, der so sagte, ja, d'accord, aber wir müssen fertig sein bis.
Ja, klar.
Und da gab es dann halt dann zwischendurch auch mal nach der ersten Phase der Feststellung, was ist denn da jetzt überhaupt an Mensch und Material da? Können wir das intern? Nein, können wir nicht. Wie machen wir es extern? Na, A, B, C. A, fail, B, fail, C, funktioniert. Und dann war irgendwie auch mal klar, was man für einen zeitlichen Horizont ansetzen konnte. Und nachdem der Bube so herzerweichend gesagt hatte, dass, wie geil das wäre, wenn wir es doch noch vor Weihnachten schaffen, haben wir es dann doch noch, auch noch hingekriegt, dank eines professionellen Dienstleisters das Ding unter den Weihnachtsbaum zu packen. Aber beim BEO kriege ich immer wieder gesagt, dass ich in 100 Tagen was zum Abstimmen habe und dann warte ich 200 Tage und dann sagt man mir, ja, jetzt ist aber gerade alles zurückgestellt, weil jemand hat sich gerade übers Schiedsgericht akkreditieren lassen und dann warte ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, um endlich mal ein Positionspapier oder Asyl für Edward Snowden als Common Sense mal in Schriftform niederzugießen. Das hätten wir wahrscheinlich mit einem normalen Antrag auf einem Bundesparteitag, der zwischen 500 anderen geschwebt hätte, wahrscheinlich auch noch hingekriegt. Ich befürchte, dass der Bund aufgrund der gleichen Situation, in der er in größeren Maßstäben wie wir hängt, sprich massives Abwandern von Menschen mit Wissen und Bereitschaft, Dinge zu tun, sowie dem Aderlass im finanziellen Aspekt genau in derselben Situation oder in einer ähnlichen Situation hängte, wie es der Berliner Landesvorstand ist. Er kann weniger machen, als er wahrscheinlich möchte. Und wahrscheinlich konnte er auch nicht einfach mal so, hätte er vielleicht schon gekonnt, ich weiß es halt nicht, aber wahrscheinlich konnte er auch nicht einfach mal so 20.000 Euro in die Hand nehmen, einen Dienstleister mit Programmierkenntnissen beauftragen, zu sagen, bis zum 1.6. habe ich mein verdammtes Tool. Und dann gibt es eine Abnahme am 30.5. und dann hat er am 1.6. sein Tool. Und dann muss er zusehen, dass er bis dahin seine Organisation intern so hingekriegt hat, dass er die Mitglieder dazu einladen und verwalten kann. Also ja, ich frage mich manchmal, was daran so schwer ist. Ich meine, ja,
ich kann dir sagen, was daran so schwer ist. Also der Bundesvorstand ist halt in der undankbaren Aufgabe, dass er eine Satzung geerbt hat, die er sich nicht ausgesucht hat. Mhm. Ja? Also der BEO ist ja, glaube ich, 2013 beschlossen worden und dann wurde der Bundesvorstand in der Zwischenzeit mehrmals ausgetauscht. Und die Satzungsänderung und die Geschäftsordnung, das Ganze, die Entscheidsordnung von dem BEO, die in Neumarkt beschlossen wurde, sind halt nicht so richtig wasserdicht. Also es sind Leute, die hatten bestimmt gute Ideen, aber ich glaube, der Antrag hätte von mehr Feedback im Vorhinein profitiert, dann hätte man da gewisse Sachen halt irgendwie vorher rausbügeln können, bevor abgestimmt wird. Es war ja auch eine gewisse Überraschung, dass der gewonnen hat und nicht ein anderer. Das war ja eher so ein wie ist das, Dark Horse, das dann am Schluss hieß es, oh, der hat gewonnen. So, und das waren ja doch alle, was haben wir da eigentlich gerade uns beschlossen? War ja eine relativ häufige Reaktion. Und was jetzt halt, das Schiedsgerichtsurteil ist halt auch so, das ist halt in der Satzung, wo der BEO da irgendwie eingeführt ist, steht da halt was drin und das passt nicht zur Geschäftsordnung. Und jetzt haben sie sich in der Geschäftsordnung jetzt irgendwas gedacht, wie sie das machen und das Bundesschiedsgericht hat gesagt, das gibt die Satzung aber nicht her. Etwas vereinfacht ausgedrückt. Und da muss jetzt der Bundesvorstand sich halt positionieren. Er hat einen Auftrag, was umzusetzen, was unvollständig oder nicht komplett kohärent in der Satzung der Geschäftsordnung steht. Wie soll er das denn machen? Also der probiert dann ja irgendwie schon was er kann, das rechne ich ihm auch hoch an. Also Michael Ebner sagt persönlich, er findet den BEO jetzt nicht so richtig toll, aber es ist seine Aufgabe als Bundesvorstandsmitglied, das umzusetzen. Und dann nimmt er halt.
Michael Ebner ist sehr effizient, also ich denke, der wird das auch irgendwie hinbekommen.
Das ist richtig, aber von einem theoretischen Aspekt kann er dir genau sagen, was alles die Schwachstellen des BEO sind. Und er sagt, ja, schön, vielleicht würde er persönlich auch lieber SMV machen, weiß ich nicht. Geht aber nicht, weil die Bundespartei hat halt nicht eine SMV in die Satzung geschrieben, sondern BEO. Und da muss der Bundesvorstand jetzt halt probieren, den BEO umzusetzen. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Landesvorstand das irgendwie besser hingekriegt hätten. Nee. Ich glaube es nicht. Also es ist halt einfach total schwierig, wenn du auf Basis dieser Sachfrage da was machen willst.
Ich meine, klar, Wahlcomputer gehen halt nicht. Das heißt, wenn man halt geheim abstimmen will, muss man das halt irgendwie anders machen. Briefwahl ist allerdings auch manipulierbar. Das ist auch nochmal ein großes Problem. Wie kriegt man das alles auf die Reihe? Ist sehr schwierig. Das ist wirklich die Quadratur des Kreises und ist auf jeden Fall teuer. Und dann kommt natürlich noch dazu, es soll ja dann eine Briefwahl geben. Also so richtig sexy ist es nicht mit einer Briefwahl.
Ganz ehrlich, was habt ihr denn gedacht, dass ihr über den Piraten kommen? Ja, am Ende kriege ich einen Brief von meiner Partei, in dem ich ein Kreuz machen kann? Nee. Ehrlich, tut mir leid so. Also ich finde es gut, dass es den BO gibt, eine weitere demokratische Möglichkeit der Einflussnahme. Mhm. Super toll. Mhm. Aber es entspricht so überhaupt nicht den Piraten, meiner Meinung nach. Mhm. Sondern wir laufen alle rum. Wir laufen.
Neues.
Ja.
Das ist halt der Punkt. Das ist halt unsexy.
Und es ist so naheliegend. Warum nicht das Digitale benutzen? Also es macht doch wirklich keinen Sinn. Dann lieber deine Kraft darauf.
Ich habe mir das gerade hier angeschaut, hier diese das in der hier im Smartphone ist halt tatsächlich, das sieht gut aus.
Ja.
Und das ist offensichtlich auch gut handhabbar. Also das
Ich meine, es ist ja ganz einfach, eine Mail oder eine Nachricht im Internet per Lichtgeschwindigkeit oder halt mit der Postkutsche. Ich meine so, das ist natürlich schwierig. Also ich finde es auch total ehrbar, dass der Vorstand das einfach umsetzt, weil es natürlich auch ein Fehler der Entscheidung der Mitglieder
sozusagen. Also Schuld ist die Basis, muss man sagen. Ist
Basis. Genau.
Man kann jetzt nicht irgendwie sagen,
diese
Bufe setzt den Bio nicht um, sondern Schuld ist wie immer eigentlich, auch wenn Leute irgendwie seltsame Menschen in Vorstandsämter wählen, ist das normalerweise nicht die Schuld dieser Menschen, die gewählt wurden, sondern die Schuld der Leute, die da reingewählt haben.
Ja.
Und das ist bei den Satzungsänderungsanträgen, also die LMVB, die Landesmitgliederversammlung Berlin, hat sich beim letzten Mal ja auch in den Fuß geschossen mit so einer Änderung der Finanzordnung.
Ja.
So, das liegt aber auch nicht am Antragsteller, sondern das liegt an der Versammlung, dass die gedacht hat, ja, das ist mal eine super Satzungsänderung.
Stimmt, das war.
Und das passiert halt häufiger, als man denkt. So. Ja. Gerade wenn so Anträge dann schnell auf einem 1000-Leute-Parteitag irgendwie diskutiert werden. Niemand hat die wirklich gelesen. Alle denken, wird schon kloppen. Mhm. Ja, klappt halt dann irgendwie nicht.
Auf den größten Haufen und leben den Armen. So.
Ja.
Das stimmt,
ja.
Das ist blöd.
Ja. Genau, also das ist wirklich ziemlich schwierig. Also von daher beneide ich jetzt den Vorstand überhaupt nicht, dass er das da machen muss. Nee. Und und dass es dann Spott gibt hinterher, ist ja auch vorprogrammiert. Ich meine, klar, wenn du ankommst mit der Pressemeldung, wir haben da jetzt eine Briefwahl gemacht.
Ich meine, ja, okay, ja, man kann auch die Position von Ex-Mitgliedern einnehmen, die dann jedes Mal uns vor die Nase reiben, wie viel Mitgliederabstimmungen denn die SPD in 2014 schon durchgeführt hat oder so. Und ich habe nicht mal eine Briefwahl. Also. Es gibt, gibt auch diese
also Meinung. Der Gabriel hat das ganz deutlich ja gesagt, dass die SPD die erste Partei ist, die Online-Mitbestimmung irgendwie umsetzt oder so. Mitgliederbefragung mal. Es ging doch um irgendwas. Die haben doch irgendwas gemacht.
Koalitionsvertrag,
genau.
Das war aber so,
und daraufhin,
Vogel oder stirb. So, hier ist der Koalitionsvertrag.
Ja,
ändern kannst du nichts mehr. Abstimmen wäre das Ende. Also ablesen wäre
das Ende für deine Partei.
Ne?
Such dir was aus.
Genau. Ja, das war revolutionär. Das war
Herr Gabriel, das ist nicht revolutionär.
Das war,
sich das gesagt?
Das war ein Kalkül halt. Das war eher Manipulation nebenbei.
Hat er geschickt gemacht.
Ja, aber da konnte ich jetzt nicht aufstehen. Das war Moment. Hallo? Na, weil geht halt nicht.
Und ey, das wäre doch interessant, einen konkurrierenden Antrag zu dem Koalitionsvertrag hätte ich gern gesehen von der SPD.
So cool. Ja, was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, wir können so zwar digital in einigen Landesverbänden schon so die Klappe ein bisschen aufreißen und sagen, ja, da haben wir gegenüber euch, liebe Altparteien, durchaus
wir sollten
eine
Klappe aufreißen.
Wir haben dort einen Wissensvorsprung, der, ich bin der Meinung, das handelt sich so um Jahre.
Nicht nur das, wir haben die richtige Haltung für die Technologie.
Der Erfahrung, abgesehen von der Haltung, die wir schon vorher halt ausgebildet haben, irgendwie so halt mit Schwung. Und was man halt an anderen Beteiligungsformen über klassische Medien, da kann man schon sagen, so, ja, Piraten, you lose. Okay, kann man auch akzeptieren. Also ich finde es jetzt nicht, ich kann mich jetzt nicht darauf ausruhen, dass jedes Mitglied zum Bundesparteitag fahren kann. So.
Ja.
Wir haben gesehen, zu was für Schmerzen es führt und zu den Problemen. Und die Lösung dessen war halt, dass man sich Gedanken über eine Online-Ausgestaltung der Programmabbildung Gedanken gemacht hatte. Und dann nutzt man das nicht. Und man lässt lieber 500 Leute 500 Anträge umsonst schreiben, die dann frustriert sind und sich wundern, warum die keinen weiteren Input in die Partei geben. Captain Obvious lässt grüßen.
Ja, nee, das ist wirklich, wirklich schlimm. Also ich bin auch sehr frustriert, weil also im Grunde viele Sachen, also im Grunde alles, was ich nach dem Antrag nach dem Antrag über Geschlechter- und Familienpolitik noch an Anträgen gemacht habe, gar nicht mal zur Sprache gekommen ist. Und das ist schon schlechter.
Ist aber traurig. Also ich meine, es gibt jetzt halt diese 34 Initiativen, die verschiedene Leute geschrieben haben. Mhm. Ich habe durchaus noch das Projekt, einfach die alten Tagesordnungspunkte der vergangenen Bundesparteitage durchzugehen, da sind bestimmt noch einige Perlen drin vergraben, die aus irgendwelchen Gründen halt zufällig nicht auf die TRO gekommen sind. Die gibt's, ja, der Content ist einfach da, der muss halt nur noch mal vielleicht ein kleines bisschen angepasst werden und beschlossen werden. Und ich denke halt auch, also ich sehe, also ich bin eigentlich immer dafür eingetreten, dass Berlin und der Bund nett zueinander sind. So, also dieses ständige voneinander abgrenzen und rumkloppen finde ich jetzt nicht so gut. Aber ich sehe halt in der Bundespartei gerade keine Struktur oder keinen Prozess, der in der Lage wäre, eine politische Position zu formulieren. Also sei es nur Geschlechterpolitik, denken wir dieses, oder Rüstungsexporte finden wir blöd. Mhm. So, wie stellt denn die Piratenpartei die politische Meinung derzeit fest? Rüstungsexporte finden wir blöd. Ja?
Kann man das nicht. Kann man auch nicht mit dem BEO, weil man bestenfalls ein Positionspapier macht, wenn es denn mal funktioniert.
Das ist ja gut, genau. Aber dann könnte der Vorstand noch das machen.
Ja.
Aber das wollen wir irgendwie nicht.
Macht er auch nicht.
Und auf dem Bundesparteitag können wir es machen. Den können wir uns gerade nicht leisten. Und der nächste ist ein Wahlparteitag.
Ja, der nächste ist wieder ein Wahlparteitag. Der letzte war ein Wahlparteitag, der nächste ist ein Wahlparteitag. Das heißt, wir können frühestens 2016 wieder über Inhalte abstimmen. Den kann man natürlich keinen Blumentopf gewinnen.
Das kannst du nicht vermitteln.
Ja. Ich meine, die Parteien, es ist sogar eigentlich verfassungswidrig, weil der Auftrag der Parteien ist, die politische Willensbildung voranzutreiben. Und das macht die Partei im Bundesverband das nächste Mal 2016. Also kann mir keiner erzählen, dass das
FDGO?
Ja, das widerspricht.
Read the fucking Grundgesetz.
Naja, wie auch immer. Aber Parteien werden natürlich bottom-up organisiert. Und natürlich müssen wir in Berlin anfangen. Und wenn das in Berlin gut klappt, ist das schon mal die halbe Miete. Oder auch im Saarland oder so, ist ja egal. Aber es muss halt erstmal unten was passiert.
Also diese Leuchtturm-Geschichte finde ich eigentlich auch sehr gut. Ja, eine nautische Metapher. Ja. Also ein Leuchtturm, dass man sagt, okay, hier gibt es jetzt mal ein Proof of Concept, so geht's. Und die SMV in Berlin ist ja, kann man vielleicht auch nochmal sagen, ist ja auch nicht irgendwie so vom Himmel gefallen. Da gab es ja auch den Prototyp von mit dem Bezirksliquid in Pankow und in Friedrichshain-Kreuzberg.
Ja, genau.
Und in Pankow ist halt ein bestimmter Teil davon weggeklagt worden. Dann wissen wir jetzt, okay, das mit dieser Einwilligung, das geht nicht. Hat uns ja auch nochmal der Datenschutzbeauftragte bestätigt, dass das ein offensichtlicher Holzweg ist und nicht tun, tut weh. Und in Friedrichshain-Kreuzberg gab es die gleichen Datenschutzbestimmungen. Die sind dann nicht weggeklagt worden, weil da halt irgendwie gerade kein Kläger war. Aber da haben wir natürlich schon irgendwie gesehen, wie das mit dem Betrieb läuft. Wir haben gesehen, wie das mit dem Delegationsverfall läuft, warum man den braucht. Mhm. Und wie das auch mit der Abschirmung läuft. Also in Friedrichshain-Kreuzberg konnte man halt auch die Pseudonyme nicht einsehen als nicht angemeldeter Mensch und so. Und wenn das jetzt in Berlin so ein bisschen läuft, kann man dann halt auch mal überlegen, ob man das noch woanders hin exportiert. Entweder in andere Bundesländer oder auch in andere Länder. Also warum nicht nur in Tschechien?
Ja? Genau, einfach als Experiment fungieren. Und das ist ja auch, das ist ja auch die geile Haltung, weil das war ja immer die Angst aller Piraten bundesweit, dass wenn wir hier irgendwas machen oder so, dass das dann unveränderbar wird. Dabei kämpfen wir für Strukturen, die sich ja selbst wieder verändern können. Naja. Es ist also eine unbegründete Angst. Naja. Und wenn unser Experiment hier funktioniert, dann ist es doch auch klar, dann bieten wir das doch gerne an für jede andere Piratenpartei auf der Welt, unsere Strukturen zu kopieren, wenn es denn geht.
Naja, dann wird dann gesagt, das ist ja diese Arroganz der Berliner, jetzt tun sie so, aber in Wirklichkeit wollen sie doch die Welt beherrschen. Ja, klar.
Beherrschen.
Es ist schon schwierig.
Der Welt kommunizieren.
Es ist schon schwierig, wenn man da aus dieser Stellung als Berliner kommt und sagt, so soll man es machen. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Also ich meine, es können ja andere Landes...
So kann man es machen und wenn die anderen machen wollen, sollen sie es
machen. Ich finde sogar, die anderen Landesverbände sollten auch experimentieren.
Ja, unbedingt. Das ist eine ganz klare Aufforderung.
Bitte. Die Bayern haben es ja vorgemacht. Die haben diese Geschichte da mit dieser anderen Art der Pirate Feedback mit der anderen Art der Delegation gemacht. Das war interessant, weil man halt gesehen hat, dass das so, welche Effekte sowas hat.
Was passiert da eigentlich gerade mit? Gibt es das noch?
Ich glaube, das wird kaum noch benutzt. Das ist so ein bisschen, also ich bin ja da leider nicht wirklich involviert. Aber da ist, glaube ich, auch die Benutzung sehr stark zurückgegangen, weil sie natürlich dieselben Probleme auch haben. Unverbindlichkeit, Sockenpuppen und so, das ist ja geblieben. Und die andere Art der Delegation führt eben nicht dazu, dass man sagt, oh, wir haben keine Superdelegierten, sondern es unterstützt eigentlich auch noch diese Geschichte der Informellen. Dass es halt bestimmte Leute gibt, die aktiv sind und die sind dann natürlich in dieser Skala der Delegationen. Also es geht halt so, dass ich delegiere auf jemanden und wenn der nicht, dann auf den zweiten und wenn der nicht abstimmt, auf den dritten. Und dann ist natürlich klar, dass es noch unterstützt, dass die Aktiven noch
aktiver
also noch mehr Macht haben. Was vielleicht auch gewollt ist, aber es ist halt tatsächlich schwierig. Aber es war ein interessantes Experiment und das finde ich eigentlich gut und richtig. Also die Bayern haben sich eigentlich vorbildlich verhalten, weil sie gesagt haben, wir probieren jetzt mal was aus. Und ich meine, bei 16 Bundesländern können halt verschiedene Konzepte auch ausprobieren.
Vielleicht noch mal was zu Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Also Sachsen hat eigentlich verwendet halt auch die neue Version von Liquid Feedback in der SMV und die folgen halt etwas mehr dem, was der Verein Interaktive Demokratie auch in dem Buch halt irgendwie darlegt. Das heißt, die haben, glaube ich, eine Löschfrist von 5 Jahren und wir haben 2 Monate und bei denen kann man irgendwie mehr Sachen einsehen und die haben also dem Abwägen zwischen Datenschutz auf der einen Seite und Transparenz auf der anderen Seite sind die halt sehr stark in Richtung Transparenzsachen gegangen und wir sind stärker in Richtung Datenschutz gegangen. Und dann kann man ja mal schauen, welches dieser beiden Systeme sich also weiter ausstellt.
Genau das.
In Mecklenburg-Vorpommern, das ist, glaube ich, eine Tresorlösung, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, du kannst das nicht direkt einsehen, du musst immer zum Landesschiedsgericht gehen oder woanders hin und wenn du was einsehen möchtest. So.
Ja. Ich glaube sogar, das ist eigentlich der gangbare Weg für die gesamte Entwicklung, dass man halt checkt, man kann lokale Experimente machen und erst im Zuge des Funktionierens implementieren wir sie. Ne? Also das ist ja halt auch in der Politik unüblich, dass man so wissenschaftlich an diese Sache rangeht, sage ich mal, kommst du ja aus der Wissenschaft, dass man irgendwie so ein Experimentierfeld hat, ausprobiert, ob es klappt oder nicht und dann anpasst, wenn es nicht klappt oder so. Ja. Sondern es wird immer so all-inclusive für alle auf einmal alles. Und das funktioniert nämlich meistens nicht, deswegen scheitern die großen Experimente und alle sind unzufrieden, statt dass wir jeder für sich, ohne dass das Gefahr für den anderen, also für einen selber zu sehen, die Sache ausprobiert, das evaluiert, vergleicht und die besten Schlüsse draus zieht.
Mhm. Genau. Ja.
So schnell auch so kleiner Funfact am Rande noch so. Gestern waren 2 Menschen zu Gast in der Crew. Einer war Pirat plus seine weibliche Begleitung. Die waren auf Europa-Tour. So hat er so ein paar Sticker bei, der gehört zu den argentinischen Piraten. Ne? Ja, super. Und haben uns stundenlang gequatscht, haben wir gefragt, so, ja, und Piraten in Argentinien und wie viel und da, wie organisiert ihr euch? Und schnall dich an. Ne? Die machen Konsensfindung über Mailingliste. Ja. Die haben exakt eine Mailingliste.
1987 auch schon super funktioniert.
Ich musste tatsächlich nachfragen. Wirklich. Ihr versucht ein Meinungsbild über eine. Ja, also wieso, hast du schon mal was von Liquid Democracy gehört? So, nein, okay, wir zeigen dir das mal kurz und so. Und da war so, hast du gesehen, wie die Kinder schon so ein kleines bisschen so. Das ist also. Das gibt's, das kann man machen. Ich so, ja, das kann man gerade in einem Land machen, in dem man wahrscheinlich hohe physische Abstände überbrücken muss, um zueinander zu finden oder so. Und also, der war begeistert und schrieb dann halt so mit und hat sich alle Links und Hinweise, die wir ihm gegeben haben, aufgeschrieben. Und ich so, ja, muss es ja nicht nur auf die 16 Bundesländer hier begrenzen. Du kannst natürlich auch international mit Piraten ins Gespräch darüber kommen, wie.
Das müssen wir auch mal mehr tun.
Ja, das ist ganz wichtig. Also ich finde diese Beschränkung auf so Nachbarbundesländer dann immer schon so ein bisschen eng, gerade wenn man bedenkt, dass wir eine internationale Bewegung sind.
Genau, wir sind eine globale Bewegung.
Das vergisst man so lange, bis Piraten aus anderen Ländern vor einen stehen und Hallo sagen. So, dass man so, hey, das ist ja cool, aus Argentinien, und da gibt es Piraten, das ist ja großartig. Ja,
nee, das ist auch wirklich das, was ich ganz, ganz wichtig halte, dass die Piraten eben so eine internationale Bewegung sind. Und deshalb würde ich das auch ungern aufgeben. Die Frage ist ja immer, ich frage mich das auch manchmal so, warum bin ich eigentlich Pirat noch? Ne? Und der Punkt ist eben, ja, eine andere Partei jetzt gründen, könnte man sicherlich machen. So eine Art Liquid-Partei oder so. Aber dann hätte man natürlich den Anschluss an die Piraten verloren. Und die
globale Beziehung.
Naja, und das ist halt der Punkt. Und ich glaube eben, dass das wichtig ist, so eine internationale Vernetzung zu haben. Und das würde man halt ungern aufgeben wollen.
Es gibt halt auch viel so Wissen, also Leute wollen sich basisdemokratisch organisieren, meinetwegen in Argentinien machen das bei Mainlisten. Die wollen das dann vielleicht in Spanien oder in Italien machen und gründen dann aus Versehen eine populistische Partei oder eine Partei, die dann irgendwie populistisch wird, weil sie halt nicht wissen, mit welchen moderneren Strukturen man die klassisch populistischen Fallstricke halt irgendwie umgehen kann.
Genau. Das ist total wichtig. Das ist eben auch das Problem. Also du hattest ja, oder irgendwie man hatte ja vorhin von Fünf Sterne und Podemos gesprochen. Das Problem, gerade bei Fünf Sterne und Podemos, ist ja, dass es sehr populistisch ist und dass es immer so an Einzelpersonen hängt. Mhm. Ja, übrigens auch Syriza. Also das ist auch nochmal ein Thema. Ich würde ja gerne mal noch was machen über Syriza. Ein Podcast, das braucht nur einen Gesprächspartner dafür, also falls sich jemand auskennt. Foti, das wär vielleicht eine Möglichkeit. Ja, müssen wir mal gucken. Aber Fünf Sterne ist ganz klar, das hängt an dem Beppe Grillo, und das ist halt ziemlich auf den zugeschnitten. Ansonsten machen die auch Diskussionen über Mailinglisten und da ist nicht viel. Also das ist eigentlich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich meine, ich habe mir das ja durchgelesen, was der Beppe Grillo so schreibt, da stehen mir die Haare zu Berge. Also das möchte
ich nicht. Ich habe mich gar nicht so stark. Ja.
Er ist natürlich irgendwie links, aber er ist auch irgendwie sehr, ich sag jetzt mal, euphemistisch israelkritisch. Ne? Es wird nur leider diese Israel-Kritik dann immer gleich mit dem internationalen Kapital in Verbindung gebracht. Und da ist dann schon so ein Punkt, wo ich dann immer sagen kann, sowas möchte ich nicht lesen, weil das einfach, nein, geht nicht.
Ja, die neigen dazu, die Links.
Und Podemos hängt auch da an diesem, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Also es ist auch, und bei Podemos ist auch das Problem, was man den Piraten vielleicht mal vorgeworfen hat, dass sie sich nicht so richtig entscheiden können, was die politische Richtung angeht. Ich denke, das ist jetzt eine Phase, die bei den Piraten überwunden ist, zumindest in Deutschland.
Wir gehen in beide Richtungen.
Ja, aber du kannst in Deutschland als Pirat auch nicht mehr rechtspopulistisch sein.
Das geht aber nicht.
Das ist doch schon mal was vorbei. Gewonnen, so. Das ist doch super. Ne, also, und bei Podemos bin ich mir da nicht so richtig klar. Und jetzt hat er sich allerdings auch wieder da mit dem Tsipras zusammengetan. Also diese reine Europakritik bringt einen nicht weiter.
Im Gegenteil. Wenn das Haus Europa kaputt geht, das ist was für Probleme. Wir brauchen eine Erneuerung Europas, wir brauchen aber konkrete Verbesserungsvorschläge, also und nicht nur den Abgesang auf Europa.
Ja. So. Musst halt eine Tool-Diskussion, lass uns eine Tool-Diskussion führen. Nein, also das Tool Mailingliste hat erwiesenermaßen ein Trollproblem. Ja? Also so zwei Trolle reichen und die Mailingliste ist kaputt. Sollte man also nicht verwenden. Mhm. Dann kann man überlegen, was macht man, und ich finde Liquid Feedback ist ziemlich trollresistent. Es ist echt schwierig, Liquid Feedback zu trollen, wegen des Quorums.
Naja, so. Klar.
Und dann muss man schauen, dass sich diese neuen Bewegungen, die ja sehen, irgendwas läuft falsch in der Welt, dass die sich halt trollresistent organisieren. Mhm. Das ist nicht so einfach. Und dass die halt eine positive Zukunftsvision haben. Mhm. Also nicht so AfD-Style, alles kaputt machen, zurück zur D-Mark, unter Helmut Kohl war alles besser. Sondern dass die mal sehen, okay, Helmut Kohl ist nicht mehr da, kann man nicht finden oder schlecht, aber wir müssen jetzt nach vorne schauen und überlegen, wie wir die Zukunft gestalten.
Mhm. Genau.
Dann ist man wieder bei BGE und Fahrscheinloser Nahverkehr und sonst was.
Aber die Zukunft besteht vor allen Dingen darin, nicht nur auf nationale Wahlerfolge irgendwie zu gucken, sondern auf eine globale Vernetzung abzuzielen. Wo jede kleine Gruppe, jede Piratenzelle, sag ich mal, ihr eigenes Experiment vollziehen kann. Und manchmal ist es erfolgreich und macht irgendwie 9% in der Metropole. Und manchmal ist es halt irgendwie lange nicht erfolgreich oder hat woanders Erfolge. Mhm. Wichtig ist nur, dass wir als Piraten untereinander verbunden sind. Dass es untereinander auch eine, zum Beispiel, was uns völlig fehlt, ist die viel stärkere Ausprägung einer Reiseinfrastruktur. Ja? Wenn wir wirklich als globale Bewegung entstehen und bestehen wollen, brauchen wir einfach vereinfachte Bedingungen, um den Austausch der Mitglieder untereinander und über nationale Grenzen hinweg zu organisieren und zu ermöglichen.
Ja. Ja.
Das ist ein wichtiger Aspekt. Der wurde der ist unterrepräsentiert im Vergleich zu den Ressourcen, die wir hier zum Beispiel
haben. Aber ich meine, auch jetzt schon, ich meine, es wird immer gesagt, ja, es fehlt die europäische Öffentlichkeit und so. Also es stimmt ja gar nicht. Erstmal haben wir eine weltweite Öffentlichkeit, weil die Leute alle da mit ihren, die wollen alle die Oscars sehen und den Super Bowl und die wollen auch sonst, also auch man interessiert sich auch für Griechenland und so. Und ich meine, es ist da nun wirklich keine Schwierigkeit. Also ich folge dem Tsipras auch, obwohl ich kein Griechisch kann. Aber dann nehme ich Google Translate und da kommt dann irgendwie was. Und dann, ja, manchmal ist es ein bisschen wirr, aber klar, bei 140 Zeichen kann da nicht viel schief gehen.
What could possibly go wrong?
Ja, nee, klar, das ist jetzt nicht der Weisheit letzter letzter Schluss, aber es ist halt schon die Möglichkeit, auch Texte von woanders zur Kenntnis zu nehmen. Und ich meine, viele Leute nutzen Englisch ja auch. Also der griechische Finanzminister macht einen englischen Blog. Ja, kann man doch das verfolgen. Und ich denke, es gibt diese Öffentlichkeit, die halt wirklich auch weiter schaut. Klar, die Nationaldemokraten oder Nationalliberale, die machen das natürlich nicht, weil sie eh meinen, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll. Ne? Also klar, aber das sind ja nicht alle. Ne? Also ich finde, das ist auch ganz wichtig für die Piraten. Also diese breitere Perspektive.
Vor allen Dingen auch, ich glaube auch das Reisen, also wir haben ja oft, wir haben meiner Meinung nach so oft ein Problem, real und irreal Teil oder virtuell und reell Teil miteinander in Verbindung zu bringen. Hm. Weil genau so, wir sind eine globale Bewegung, wir stehen auch alle in kommunikativer Verbindung.
Ja.
Das reicht nur nicht aus, um wirklich politisch zu werden. Deswegen ist der gegenseitige Besuch auch von hoher Bedeutung.
Das ist eigentlich, dass der so nett ist im Internet. Ja.
Ne? Aber sich einfach so...
Das war immer so ein Idiot, ne? Und dabei ist er so nett.
Ja, genau. Also ich meine, es ist auch wirklich so, ja, diese Hass-Tyraden, wo du denkst so, man den gleichen Typen stellst du vor die gleiche Person und die würden sich normal unterhalten und es würde alles irgendwie vielleicht relativiert werden oder anders damit umgegangen werden. Und nein... Dass es erstmal ein Jahr lang Streit irgendwie vom Zaun brechen müssen oder sonstiges.
Deshalb kommt dann wieder zurück zu der sozialen Infrastruktur, was wir meinten.
Genau.
So ein bisschen.
Genau.
Leute müssen halt schon das Erlebnis der Gemeinschaft irgendwie haben. Das klingt sympathetisch, aber irgendwie.
Und Reisen ist auch geil. Ne? Also woanders hinfahren, sich das mal angucken.
Ja, du musst gar nicht so viel reisen. Du hast auch tatsächlich die Möglichkeiten übers Internet. Also ganz schlecht würde ich sie nicht reden.
Nein.
Auch wenn Leute sich hassen, weil sie nur getwittert haben und im realen Leben sich dann nett finden.
Nee, klar, da ist was dran. Wenn ich das Internet blöd finde.
Aber wir haben schon die Möglichkeiten, die wir auch nutzen sollten.
Klar, auf jeden Fall.
Bis hin zu Übersetzungsprogrammen und so. Also sollten wir alles machen.
Hast du schon deinen Facebook-Account abgemeldet?
Ich werde mich nie wieder einloggen.
Ich habe
Piraten sind Internet doof.
Ich habe da keine Facebook.
Das hat Simon doch vorgeschlagen, jeder sollte sich einen PC, einen eigenen PC für Facebook einrichten.
Nein, einen eigenen Browser.
Ich kann einen PC.
Doch.
Einen Browser. Nein, einen Browser. Ich habe es von erst gelesen.
Na gut, ich werde doch mal nachgucken.
Ja, guck nach.
Okay, also wir sind so ziemlich am Schluss, glaube ich. Wir brauchen noch ein schönes Schlusswort.
Ja, Parteitag für die Hosentasche rockt total.
Ja, finde ich auch.
Wenn er nicht mitmacht, seid er selber schuld.
Ja, genau.
Passt auf eure Stimme auf.
Ja. Ja, genau.
Ziemlich viele Meere und noch ziemlich viele Piraten.
Ach, oh, die nautischen Metaphern. Ja, also ich danke euch. War sehr interessant und hat ja auch lange gedauert. Ja, nee, war ja wirklich angeregt. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und ich hoffe, dass da auch noch Leute sich finden und noch akkreditieren lassen und dass das richtig ein guter Erfolg wird mit der SMVB.
Danke dir für die
Kommt zu den Akkreditierungsveranstaltungen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ruft einfach an, wenn ihr irgendein Problem habt, schickt irgendwas und
mailet Vorstand, twittert uns voll. Was auch immer ihr der Meinung seid, wie ihr uns erreichen wollt.
Ja. Gut. Dann tschüss.
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 Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubhoudercast.